Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 144. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite befinden sich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Zunächst einmal wollen wir uns ganz herzlich bedanken für das tolle Feedback, auch zu unserer letzten Episode zu Halloween 3 mit Wolf. Die hat euch sehr gefallen, haben wir festgestellt. Und ja, vielen Dank dafür generell auch, dass ihr unsere letzten Episoden alle so fleißig gehört habt. Heute ist ja aus mehrerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Zum einen finden hier gerade parallel, während wir hier unsere Aufnahme produzieren immer noch die US-Wahlen statt, was sehr spannend ist. Aber zum anderen ist heute auch ein besonderer Tag, denn wir werden heute über eine berühmt-berüchtigte Filmreihe sprechen, die quasi es nur darauf abgesehen hat, den Gorehounds dieser Welt zu gefallen. Quasi Filme, über die auf dem Schulhof gesprochen wird, fast so ein bisschen wie früher in den 80er Jahren über die Freitag der 13. Filme zum Beispiel, und auch so eine Filmreihe, bei der der Mythos und die Geschichten rund um den Film und die Wahrheit oft so ein bisschen miteinander verschmelzen. Das sind alles so Filme, die ja Mitte der 2000er rausgekommen sind und Ende der 2000er, Hostel zum Beispiel, Serbian-Film, oder eben der von uns heute besprochene The Human Centipede, beziehungsweise die komplette Reihe dazu von dem niederländischen Regisseur Tom Six, der ja auch ein ziemlich kontroverser Typ ist, ein sehr, ja, manchmal arroganter und auch unangenehmer Typ, das kann man durchaus auch schon so sagen, der hat es irgendwie von Anfang an auf Provokationen ankommen lassen, und irgendwie, ich habe mich so ein bisschen noch durch seinen Lebenslauf gekämpft, das passt irgendwie, dass er früher auch bei Endemol gearbeitet hat, ist ja auch so eine sehr kontroverse Produktionsfirma, die viele Reality-Formate erfunden und produziert hat, wie in Big Brother, und da war er zum Beispiel als kreativer Kopf tätig für Big Brother. Aber mal zu euch beiden, wie vertraut wart ihr im Vorfeld mit der Reihe, und ist das generell eine Filmreihe, die euch anspricht? Jetzt ohne jetzt explizit auf die Filme einzugehen, generell von der Thematik her, oder als ihr zum ersten Mal gehört habt, okay, da gibt es sowas, interessiert mich das oder interessiert mich das nicht? André?
Ja, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, ne? Das ist ja so eine typische, so ein Tratsch-Franchise, über das man natürlich irgendwie immer spricht, weil A ist also der Ruf eilt ja auch dem Film voraus, und wie du auch gesagt hast, sicherlich auch so ein typischer Film, der immer kontroverser oder beziehungsweise sensationslüsterner beschrieben wird, also vielleicht tatsächlich auch ist in diversen Internetforen und Facebook-Gruppen. Und natürlich der aufgrund seiner Thematik allein schon so eine gewisse Weirdness hat, die man einfach, natürlich mit der man sich sehr, sehr, bei manchen Leuten vielleicht unbeliebt machen kann, bei anderen wiederum sehr beliebt. Also der Film ist ja allgemein einfach, wie gesagt, sehr, wie du gesagt hast, kontrovers, und der ist sehr verrückt, und die Idee allein schon halt. Was der Film ja macht, ist, ohne jetzt irgendwie ins Detail zu gehen, aber er ist halt so plakativ, dass du ja an sich halt vom Namen und vom Plakat her sofort weißt, um was es geht. Und dann weißt du ja als Zuschauer, das macht er ja zumindest, da ist er ja auch nicht irgendwie, hält nicht hinterm Zaun, du weißt sofort, was dich erwartet, und entweder kannst du ja direkt sagen, okay, das interessiert mich jetzt aber, oder, oh Gott, geh mir weg, ich nehme Abstand. Von daher, das ist ja eigentlich ganz fair, sage ich mal, für den Konsumenten. Weil der Film quasi nicht damit versteckt hält, was er dir bieten will. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, da war das eben auch schon so, dass sich da die Meldungen überschlagen haben. Ja, hier neuer Film, eben komplett verrückt, sowas hat man noch nicht gesehen, super ekelhafte Idee und kontrovers und hast du nicht gesehen. Und natürlich schürt das wieder Erwartungshaltungen, und also werden wir gleich sprechen, was dann im Film wirklich vorkommt, aber ich weiß halt noch, dass damals eben dann um den Release rum schon heiß diskutiert wurde, eben dort in Foren, im Internet, auf Social Media. Ja, wer hat das schon gesehen? Das klingt ja total krass und das soll ja ultra brutal sein und abartig und hast du nicht gesehen. Von daher war ich da natürlich auch damals sehr gespannt, natürlich direkt, was ist denn wirklich, also was ist denn dran direkt an dem ganzen Tohuwabohu? Und ja, das werden wir uns weiter mal angucken.
Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Ja, ähnlich. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, wie halt 2009 schon so ein kleiner Internet-Hype tatsächlich schon um den Film losgetreten wurde, einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt ja für die allermeisten Menschen oder halt auch damals einfach für den Mainstream so so extrem halt, wie André auch sagt, plakativ extrem krass wirkt, halt einfach die Idee. Das ist halt so, ich will jetzt da gar nicht so viel Kreativität reinschreiben, aber das ist, glaube ich, schon mit auf jeden Fall ein Volltreffer gewesen, wenn es darum geht, dann in dem Moment mit der Idee Aufmerksamkeit zu erreichen, Aufmerksamkeit zu erschaffen. Das ist dem Film gelungen und der ist dann ja halt auch wirklich, der ist ja popkulturell extrem relevant gewesen und ist ja auch bis heute noch, ich glaube, ich habe erst wieder du hast ja gerade die US-Wahl angesprochen, irgendwo in der Berichterstattung, ich glaube bei John Oliver in der Talkshow, hat er auch wieder aus irgendeinem Gag dann Human Centipede so als Zitat rangenommen.
Ich glaube, sie haben eine South Park-Folge?
Es gibt auch eine South Park-Folge.
Genau. Auch, ja.
Das ist halt auch schon immer so, sobald du eigentlich deine South Park-Folge hast, bist du eh schon ein, zumindest zu der Zeit ein popkulturell relevantes Thema gewesen.
Ja, South Park oder Simpsons. Und sobald dich einer aufgreift, hast du es eigentlich geschafft.
Genau, dann bist du ab dem Zeitpunkt quasi legitimiert, zumindest einmal in irgendeiner Art und Weise wichtig gewesen zu sein. Und das hat die Filmreihe damals halt tatsächlich geschafft, ohne halt jetzt, ja, oder darauf gehen wir ein, inwiefern da eine Leistung hintersteckt, aber allein durch die Idee. Und das ist halt, glaube ich, einfach das, was den Film auch sowieso, also, oder was das Größte ist, worum es überhaupt zu reden, oder was den Film halt ausmacht, ist einfach, dass da halt einfach nur diese Idee dafür gesorgt hat, dass der Film überhaupt Relevanz hat und dass er so eine Relevanz erfahren hat im Nachhinein.
Ja,
weil die so extrem wirkt.
Vor allem ist es ja auch wieder so ein Film oder so eine Filmreihe, bei der natürlich auch viele Leute, jetzt nicht so ungut, aber viele Leute behaupten, sie hätten den gesehen, haben ihn aber tatsächlich gar nicht gesehen und kennen nur das von Trailern oder von Texten oder sowas. Also jetzt kein Vorwurf. Aber wir haben uns natürlich jetzt komplett mit der Filmreihe beschäftigt in der ungeschnittenen Variante, die ihr euch natürlich nicht besorgen solltet, da die Filme ja in Deutschland auch beschlagnahmt sind. Und der dritte, glaube ich, ist noch nicht mal, ich glaube, der wurde nicht mal bewertet, glaube ich. Ne, den haben sie ja nicht mal eingereicht, glaube ich. Aber dazu
kommen wir später. Ist er, glaube ich, gar nicht erschienen in Deutschland, oder?
Kommen wir noch später zu Laser Paradise. Da gibt es ja noch ein paar interessante Sachen zu berichten. Aber kümmern wir uns erstmal um den ersten Teil aus dem Jahre 2009. Und bevor wir loslegen, hören wir kurz in den Trailer rein.
Yes, I was wondering if I could get driving directions to a nightclub called...
Hello, sweetie. No, we're in Germany right now. Maybe we can talk to you later. All right, we miss you.
Bye, Amy.
Bye, sweetie.
I think we're supposed to turn.
I thought you knew exactly where we were going.
What was that?
I swear. We just got a little lost.
A little lost?
Yes,
we're not a little lost. We're really lost.
Hello, can anyone help? We got a flat tire. Can we come in?
Something to drink. You're tourists.
We are on a road trip through Europe.
Yeah.
Can you call the emergency car service for us?
You have a really lovely home.
Chinese triplet connected via the gastric system. The human centipede first sequence. We start with cutting the ligaments of the kneecaps. So wahnsinnig!
Komm her! Kommst du her?
Stop! Leo!
Ja, der Film Human Centipede hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2 von 5 und auf der IMDb 4,4 von 10. Und ja, zu Tom Six hatte ich ja schon mal einhergehend ein paar Sachen gesagt. Zur Besetzung können wir, glaube ich, eher so ein bisschen zwischendurch im Film drauf eingehen. Also wir haben natürlich hier einen bekannten Mimen dabei mit Dieter Laser, der ja ein sehr bekannter deutscher Film- und Theaterschauspieler ist, bei dem es vielleicht durchaus, wenn man ihn jetzt nicht so aus Interviews und so kennt, schon verwunderlich ist, wie es so jemand in so einen Film schafft. Aber wer sich dann mal so ein paar Interviews mit Lase anguckt, der sieht schon, der passt da eigentlich schon ganz gut in diese Welt rein. Aber Pascal, ich würde dich einmal ganz kurz bitten, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären und zu erzählen, worum es denn eigentlich in diesem Film geht.
Der deutsche Chirurg Dr. Josef Heiter lebt abgeschottet von der Zivilisation in einem Waldstück. Zwei amerikanische Touristinnen, die mit ihrem Auto im Wald liegen geblieben sind und bei ihm Unterschlupf suchen, kommen ihm gerade recht, sucht er doch nach unfreiwilligen Teilnehmern für sein neuestes chirurgisches Experiment. Er plant aus drei Subjekten einen menschlichen Tausendfüßler zu kreieren, indem er die Münder der Patienten an die dazu passenden After näht. So soll eine aus drei Menschen bestehende Kreatur entstehen, die über ein zusammenhängendes Verdauungssystem verfügt. Die beiden jungen Damen und der dafür ebenfalls vorgesehene japanische Tourist Katsuro möchten an dieser Operation nicht teilnehmen und versuchen nun alles Mögliche zu tun, um den Klauen des verrückten Dr. Heiter zu entkommen.
Ja, das ist schon
nicht,
gesagt.
Nicht teilnehmen, finde ich sehr gut. Als ob sie eine Wahl hätten. Das mag ich, ja. Sehr schön umschrieben.
Es gab tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, im Toronto Underground Cinema, die den Film auch im Kino gezeigt haben, gab es einen Centipede-Deal. Das heißt, wenn man zwei Tickets gekauft hat, hat man automatisch eine dritte Karte gratis gekriegt. Fand ich ganz smart, diese Randnotiz. ja, gehen wir mal in den Film rein. Er beginnt ja damit, dass wir eben zwei junge Damen sehen, Lindsay und Jenny, die Party machen wollen, die feierwütig sind und partybegeistert sind. Und sie bleiben dann mit ihrem Auto in der Pampa Deutschlands stecken, mitten in der Nacht, tatsächlich aber gedreht in Holland, da wo auch der Regisseur herkommt, Tom Six. Aber es soll zumindest hier vorgegaukelt werden, dass das Ganze in Deutschland spielt. Wahrscheinlich ganz einfach aufgrund der Besetzung von Dieter Laser, zu der wir gleich noch kommen. Aber hier finde ich, gerade in der ersten Szene, als die beiden Mädchen stecken bleiben dort und dieser eklige deutsche Typ dort ankommt und den Mädels auf seine ganz eigene Art und Weise helfen will, indem er sie dort, ja, ich mag es jetzt gar nicht wiedergeben, weil das nicht meine Wortwahl ist, die ich im Alltag benutze, aber er sie schon verbal sehr ungemütlich anmacht dort. Und da finde ich es mir, da habe ich auch, das vergesse ich auch jedes Mal wieder, ich habe den Film jetzt auch nicht so oft gesehen, das ist jetzt glaube ich das dritte Mal gewesen, aber ich gucke den immer am Anfang immer auf Deutsch und bei dieser Szene fällt mir dann schon ein, ach Mist, du musst auf jeden Fall auf O-Ton umstellen, weil irgendwie diese Sprachproblematik gerade eben mit den Deutschen hier in der O-Ton-Fassung glaube ich einfach viel besser zur Geltung kommt. Das hast du auch später bei dem Japaner, der ja dann zwar Japanisch spricht, den haben sie dann auch so gelassen, aber die beiden ausländischen Damen hier, die haben sie dann eingedeutscht in deutschen Synchro. Das passt halt alles nicht zusammen und der Film hat, jetzt mal unabhängig von seiner weiteren Qualität, da würdest du mir, glaube ich, recht geben, André, im O-Ton eine viel bessere Wirkung, ne?
Ja, genau. Also wie du gerade sagst, es kommt vor allem eben durch die verschiedenen Nationalitäten eben hier. Also es spielt in Deutschland. Du hast jetzt dann eben die beiden englischsprachigen Damen plus den Japaner und jeder spricht halt seine Sprache, wodurch halt generell so ein Unverständnis herrscht, ein Missverständnis. Man kann halt nicht kommunizieren, gerade später dann auch drauf kommen, wenn sie dann eben in dieser misslichen Tausendfüßlerlage stecken, dass man sich halt nicht verständigen kann, also die Damen sowieso nicht mehr, aber auch der Japaner kann als Anführer des Wesens, sag ich mal, kann eben keine Verständigung geben. Er versteht, also beziehungsweise auch der Doktor, eben Dr. Heiter, versteht aber auch wiederum den Japaner nicht und keiner versteht sich eben. Das hat ja schon auch so eine Auswirkung oder beziehungsweise ist ja schon Teil des Films eben, dass man sich nicht unterhalten kann und dass keiner eigentlich weiß, was der andere von einem will und die gerade auch eben dann eben die nicht deutschsprachigen Personen dann Charaktere eben da auch so ausgeliefert sind und eigentlich gar nicht wissen, was überhaupt irgendwie Phase ist und nichts verstehen, ja.
Wir haben ja dann, standen die Mädels ja dann im strömenden Regen in dem Anwesen eben von einem, diesem merkwürdigen Mann, Pascal, den wir ja bereits aus dem Intro kennen, das ich jetzt noch ein bisschen vorenthalten habe hier, weil es jetzt nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt so notwendig ist, um den Film zu verstehen, aber wir wissen ja schon, dass diese Person, der das Anwesen gehört, jetzt nicht unbedingt ein lieber und netter Mensch ist. Und ja, sie kommen dort an. Er ist ja eigentlich im Prinzip erstmal nett zu ihnen, aber er hat schon so eine sehr verschrobene Art und Weise. Und ich weiß nicht mehr, was ist, ist Lindsay oder Jenny, ist doch, glaube ich, ein Glas runtergefallen, oder was war das? Ja, ne?
Ja, ein Glas.
Ja.
Und dann, dann merkt man schon, wie impulsiv und auch angsteinflößend eben dieser Dr. Heiter ist, hier gespielt von Dieter Laser. Das ist schon, ich finde immer dann gerade, das kommt auch richtig gut zur Geltung, dann wie er auf Deutsch einfach dann immer, was sagt er hier, verdammt doch mal, kannst du nicht aufpassen, du dumme Sau oder sowas, sagt er, glaube ich, zu ihr. Ja. Und das macht einen dann auch irgendwie, das ist so so offensive irgendwie, ne? Man fühlt sich gleich mit angegriffen, wenn Dieter Laser da so rumschreit irgendwie. Wie war da dein Eindruck, dein erster, als du Dr. Heiter kennengelernt hast?
Ja, auf jeden Fall der Eindruck, einmal das, was du sagst, also man ist halt, man merkt halt natürlich auf 100 Meter Entfernung, dass mit dem halt was nicht stimmt, dass es halt offensichtlich der Typ ist, der hier, ja, der Bösewicht ist und der das plant, was der Film einem verspricht, einem zu zeigen. Aber muss ich auch sagen, da merkt man auch direkt, Dieter Laser ist halt hier auch, meiner Meinung nach, mit Abstand der, ja, handwerklich talentierteste Schauspieler in der Schauspielerriege. Und er bringt halt seine Rolle, dieses unangenehm verschrobene, ja, sehr deutsche, muss man ja sagen. Das ist ja
auch so Kinski-haft, ne? Ich finde, er spielt ein bisschen, ja, wie Klaus Kinski.
Ja, stimmt. Also genau, dieses, mir fehlt gerade das Wort nicht, aber dieses sehr, naja, sehr wütende, sehr aggressive spielt er sehr gut. Auch sogar in den Momenten, wo er halt eigentlich theoretisch vielleicht ein bisschen diplomatischer umgehen sollte, sieht man halt bei ihm immer, dass er halt damit auch Probleme hat. Also er ist jetzt nicht wirklich der, er ist nicht so der Bösewicht, der erst einen auf, ja, der halt einem so vorspielt, dass er eigentlich ein guter Typ ist, sondern merkst du schon recht schnell, also er versucht natürlich, damit sie nicht sofort weglaufen, so ein bisschen hier quasi ein Hilfsangebot darzustellen, bis das schafft sie dann halt, ja, mit Drogen auszuschalten, aber man merkt schon, dass ihm das schwerfällt. Ich finde, das macht Dieter Laser super. Also das ist auf jeden Fall das Highlight, was man dann halt von den beiden Damen, die hier die Mädels darstellen, halt leider nicht sagen kann. Ich wollte auch noch einmal erwähnen, weil das hat mich wieder sehr zum Lachen gebracht, dieser Moment, wenn, also erst einmal die Tatsache, dass sie halt aus dem Auto aussteigen und dann statt der Straße zu folgen in den Wald reingehen, ist halt natürlich schon erstmal genial, das ist halt ein smarter Move. Und ich muss immer wieder lachen, wie der Film halt das hier leider nicht wirklich schafft, einem zu verkaufen, dass sie in einem dunklen Wald sind, weil das ist der, glaube ich, bestausgeleuchtetste Wald, den man halt dann schon lange als dunklen Wald verkauft bekommen hat.
Ich finde, der Film ist halt sehr albern. Ich finde, der Film ist auch, der wird ja, ich benutze jetzt mal das Zauberwort, handwerklich im weiteren Verlauf ja etwas besser. Aber ich finde, gerade noch zu Beginn wirkt der eben eigentlich bis zu diesem Moment, den wir gerade besprochen haben, bis quasi Dr. Heiter zum ersten Mal ausrastet, ist der optisch doch auch relativ billig, was eben das, was du sagst, auch so ein bisschen ja untermauert. Also ich fand nicht das, also ich fand das Ganze so, dieses Szenario, auch wie sie dort im Wald stecken bleiben und auch diese Intro-Sequenz, die ja auch nachgedreht wurde, so ein bisschen, das hat mir alles am Anfang nicht so gefallen. Also schon, okay, das geht jetzt wieder Richtung digitaler Amateurfilm, das hat sich dann zum Glück so ein bisschen geändert. Aber das, ja, würde ich dir auf jeden Fall auch vollkommen recht geben. Aber zu Dieter Laser muss ich auch sagen, also ich finde auch, dass er, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, dass seine Performance und allein seine Anwesenheit hier den Film ja komplett belebt. Also ich würde auch sagen, ich verrate jetzt noch nicht meine Wertung des Films, aber würde jetzt ein anderer Schauspieler, der vielleicht weniger so ja eindrucksvoll ist wie Dieter Laser hier, dann hätte ich den Film, glaube ich, deutlich mehr abgewertet noch. Also er belebt den Film durch seine irre Spielweise. Er hat auch eine tolle Mimik und Gestik drauf, die immer so, André, wie ich finde, so an der Grenze ist, ne? Also es ist an der Grenze zum Lustigsein schon fast, also auch als Zuschauer, muss ich sagen, da kam mir schon das ein oder andere Lachen so über die Lippen. Aber ich finde, er hält da immer noch so einen gewissen Rahmen ein, dass es eben doch auch schaurig und gruselig ist.
Ja, man findet das, glaube ich, auch vor allem lustig, weil man selbst, also wir finden das, glaube ich, lustig, weil wir deutsch sind und er das sein Spiel halt auch so, er ist ja auch so ein bisschen so Richtung Allmann, ne? Also er ist ja so, gerade wenn er dann am Anfang die Tür aufmacht, so in seinem Bademantel und auch so seine, er hat ja so, wenn er nicht gerade ausrastet, hat er auch so eine sehr reservierte Art so. Er ist zwar so ein bisschen irre im Blick schon, aber er ist ja trotzdem erstmal recht reserviert und spricht ja dann auch ein gutes, solides Englisch mit denen, ne? Und man merkt ja dann auch direkt, also man hat jetzt quasi zwei Fronten. Du hast am Anfang diesen ekligen im Auto. Und dann hast du die Talase und er wirkt ja dadurch, dass der am Anfang so assi war, auch nur auf Deutsch geredet hat, wirkt der Doktor erstmal direkt ein bisschen intellektueller, sag ich mal. Als er erstmal schon die Tür aufmacht, sich auf Englisch begrüßt und so weiter. Und was ich dann halt mag, ist, wenn sie dann halt im Wohnzimmer auch sitzen und er ist ja dann, wie gesagt, er ist sehr, er hat ja auch dieses cleane Haus, ne, mit diesem seltsamen Bild und er halt dann wieder mit seinem Bademantel und er hat ja so ein bisschen so auch so ein bisschen Schickimicki-Vibe erstmal so ein bisschen edler, ne? Also er versucht ja so ein bisschen erhaben zu sein.
Ja, das hast du halt auch bei der Szene mit dem Glas, merkst du, das ist so einer, der komplett ausrastet, wenn mal irgendjemand einen Schluck Wein auf seinem Teppich verteilt. So. Yeah.
Genau, einmal das, aber gleichzeitig, in dem Glas ist ja in dem Moment auch schon Betäubungsmittel.
Ja.
Und er ist ja eben auch vor allem sauer, weil sie das ja trinken sollte, damit sie ausgenockt wird. Und das verkippt sie eben. Dann ist er erstmal sauer natürlich, weil sein Plan nicht funktioniert. Und es hilft ja dann eben nur, weil sie hat ja schon genippt und es hat dann gereicht quasi. Aber ja, er war natürlich erstmal einfach sauer. A, dass er das verkippt hat und B, dass sein Plan da direkt quasi durchkreuzt wurde. Das kann er nämlich gar nicht leiden. Und was die Performance angeht, stimme ich euch beiden zu. Da merkt man eben auch, finde ich, dass er eben auch so Theaterschauspieler ist. Ne? Der kann halt auf Knopfdruck so sehr laut und ausdrucksstark und impulsiv sein. So, das ist ja so eine, das merkt man richtig, dass der eben normalerweise auf einer Bühne steht und in ein Publikum reinschreit. Ne? Das merkst du richtig in dem Moment. Mhm. Das kann halt sehr gut. Und ja, es wirkt halt sehr bedrohlich, es wirkt imposant. Dann auch gerade wieder, wenn wir vom O-Ton eben sprechen, in dem Moment muss es auch für die Mädels dann sehr bedrohlich wirken, weil sie sprechen kein Deutsch und dann schreit sie da so einer auf Deutsch in einem Ausdrucksweise. Und wir wissen, dass für nicht deutsch sprechende Menschen Deutsch sowieso generell ja sehr aggressiv klingt. Ne? Deutsch ist ja eine sehr kernige Sprache für nicht deutsche Ohren. Und deswegen wirkt da, glaube ich, sein Ausraster sowieso noch mal doppelt für diese beiden Mädels dann im Moment. Und ja, von daher bin ich auch, mag ich sehr gerne da den ersten Auftritt von ihm.
Er hat ja natürlich auch so ein bisschen diese, das kommt ja auch nicht von ungefähr, auch sein Vorname Josef, kommt natürlich eben doch hergeleitet von dem berüchtigten Nazi-Arzt Dr. Josef Mengele. Und das ist ja hier quasi so ein bisschen verbunden. Also es ist schon eine Anspielung auf jeden Fall darauf. Nachdem er eben die beiden Damen dort betäubt hat, sehen wir, dass er im Untergeschoss so eine Art Labor hat, würde ich mal behaupten, oder so ein OP-Raum mehr oder weniger. Und die Betäubung der beiden Frauen, die hat auch angefangen zu wirken. Und wir sehen, wie die beiden aufwachen und sich plötzlich gefesselt an Krankenhausbetten in Heiders Labor wiederfinden. Da ist auch noch so ein anderer Mann, der auch relativ zügig von Dr. Heider getötet wird und dann durch den bereits angesprochenen Japaner Katsuro ausgetauscht wird. Heider stellt sich dann seinen Patienten vor und erläutert sein Vorhaben. Er will die drei Menschen aneinander nähen, quasi von After zu Mund, quasi aneinandergereiht sozusagen wie siamesische Drillinge. Und er nennt das auch selbst dann den menschlichen Tausendfüßler. Und das fand ich ganz interessant, dass der, wir sehen ja da auf quasi auf seiner, nicht PowerPoint-Präsentation, aber er hat doch noch hier so ein, wie heißt das, was man in Schule immer hatte, hier diese
Overhead-Projektor.
Und Tom Six, also der Regisseur, hat ja irgendwie auch den Schauspielerinnen wohl diese Bilder gezeigt dort beim Casting. Und da sind wohl auch mehrere Schauspielerinnen dann einfach auch angewidert rausgerannt und haben natürlich gesagt, dass sie, nachdem sie entdeckt haben, was für eine Rolle sie spielen, da haben sie das natürlich abgelehnt dann. Aber generell die Idee vielleicht mal, ist es, da finde ich, ist der entscheidende Punkt, ist, dass diese Idee an sich, die der Film dort aufmacht, also einen menschlichen Tausendfüßer zu bauen, der geht jetzt in eine Richtung von, okay, das ist wirklich eine schaurige Idee. Stellt euch mal vor, das würde jemand wirklich in echt umsetzen. Und das ist so trashig, das könnte auch Richtung Sharknado schon fast gehen. Wie sah das bei euch aus? Also ist das eine Sache, eine Idee, die dort umgesetzt wird, auch in der Form, wie der Film es macht, die ihr ernst nehmen konntet? Also wo ihr auch wirklich sagt, oh krass, das finde ich schon gruselig. Oder dachtet ihr so, okay, das ist vollkommen lächerlich? Pascal?
Ja, also jetzt so eine Art menschlicher Tausendfüßler als übernatürliches Monster ist irgendwo schon effektiv. Und wenn du jetzt fragst, ob das schaurig ist, würde ich sagen, ja, klar. So jetzt irgendwie als so abgefahrenes Silent Hill Monster oder so kann ich mir das vorstellen. Jetzt natürlich hier die Idee, das ja nur theoretisch zu bauen, indem man halt dann so eine kranke Operation durchführt. Ja, finde ich jetzt per se nicht schauriger als alles andere, was man halt unter extremen Foltermethoden versteht. Da werden wir auch noch im dritten Teil drauf kommen. Da werden auch noch andere Praktiken an Menschen durchgeführt, die ich jetzt erstmal per se nicht weniger schlimm finde, beziehungsweise halt doch einfach schlimmer, weil sie eher zum Tod führen. Keine Ahnung, klingt ein bisschen blöd, aber das hier ist zwar einfach natürlich auch extrem, weil es extrem eklig ist, aber es ist ja jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zu anderen Horrorfilmen, die auch so ein bisschen in der sehr harten Ecke mitspielen, jetzt ja nicht mal das Schlimmste, was einem passieren kann, oder das Grausamste, wahrscheinlich nicht mal, was dir so bezüglich Schmerzen zugeführt werden kann. Es ist halt absolut widerlich so. Das ist halt auch der Selling Point dieser Idee. Es geht nicht darum, halt irgendwie was ganz, ganz Schlimmes, Schreckliches, Horrormäßiges zu machen. Es geht darum, etwas halt so gross out, halt was ganz Widerliches zu machen, weil halt natürlich offensichtlich der Mensch, der dann hinter einem ist, irgendwie die Exkremente des Menschen vor ihm zu sich nehmen muss. Und das ist halt bäh, das ist widerlich. Und davon lebt diese Idee. Und davon lebt natürlich dann auch die Angst der drei, die dann halt, nachdem sie nach und nach verstanden haben, was dieser verrückte Typ da von ihnen möchte, wenn sie sich dann der Konsequenzen bewusst werden, die da auf sie zukommen, da ist dann natürlich die Angst durchaus nachvollziehbar und deswegen funktioniert das auf der Ebene dann wieder meiner Meinung nach schon. Ich muss aber auch hier nochmal, ich will einfach nur erwähnen, ich finde das tatsächlich, also ich finde es immer zuerst ein bisschen lächerlich und dann finde ich es eigentlich ganz gut, um nochmal so ein bisschen den Doktor zu charakterisieren, dass er es halt, auch man könnte ja mal eure Meinung zu sagen, dass er es halt für nötig erachtet, seinen Plan halt den Patienten, die offensichtlich, das weiß er natürlich selber, da gar keinen Bock drauf haben, aber dass er ihnen halt trotzdem vorher nochmal wie halt so ein Arzt im Krankenhaus die OP erklärt und so ein bisschen beschreibt, was alles passieren
wird. Ich finde, das ist fast einfach so ein bisschen dieses Dr. Frankenstein-Ding, ja. Was dann so, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, er ist so Mischung aus Dr. Mengele und Dr. Frankenstein quasi, und der ist ja auch immer so, dass er seine finsteren Pläne dort noch zumindest dem Zuschauer offeriert, und ich glaube auch hier dient diese Szene einfach eher, um dem Zuschauer das zu präsentieren. Ich weiß nicht, wie André das sieht.
Ja, klar.
Ja, ich sehe es auch eher wie Pascal. Also ich muss auch immer daran denken, als wenn du halt im Krankenhaus liegst und es wird halt was, ein Eingriff gemacht, und der Arzt erklärt dir halt einfach so, damit du beruhigt bist, ne, was passieren wird und so. Nur hier ist es halt super schlimm und alle haben keinen Bock, und er bringt das halt dann mit den PowerPoints und beziehungsweise mit dem Overhead-Projektor so, ja, dann machen wir das. Und dazu kommt noch eben, dass die ihn eh nicht verstehen. Er macht's ja auf Deutsch.
Ja, genau.
Oder vertue ich mich, aber das auf Englisch?
Nee, er macht's auf Englisch.
Ne? Das heißt, Englisch. Englisch, ja? Okay, ja. Sorry, ich hätte gerade gedacht, das wäre auf Deutsch gewesen. Das wäre noch lustiger gewesen. Aber
was dem Japaner aber auch nicht weiterhilft.
Wollte ich gerade sagen, Japaner hilft's dann eh nicht. Aber ja, es ist halt total skurril, und er müsste es halt nicht machen, weil er ein Geisteskranker ist. Aber genau das ist wiederum der Punkt. Deswegen passt es ja so gut. Er hält sich ja trotzdem für einen sehr guten Arzt. Er hält sich ja trotzdem für ein Genie. Und deswegen macht das auch Sinn, dass er das so voll erklärt. So, ja, ist voll durchdacht. Und guck mal, es ist alles wissenschaftlich voll akkurat. Und ja, und die Patienten, Anführungszeichen, würden am liebsten einfach nur würden ihn einfach nur am liebsten umbringen, wahrscheinlich. Von daher, ich finde das ich muss auch immer schmunzeln, und es ist halt insgesamt, um noch mal die Frage davor zu beantworten, Horror und so weiter. Horror finde ich, es ist ein Horrorfilm, aber ich finde es nicht erschreckend oder so groß. Ich finde es eher skurril generell. Die ganze Idee ist einfach skurril, weil einfach vorher auch noch keiner drauf kam, und es ist einfach im zweiten Schritt dann eben, da stimme ich Pascal voll zu, habe ich auch nicht viel hinzuzufügen, es ist einfach natürlich widerlich. Es ist quasi, wenn du dir die Anatomie dann des Ganzen vorstellst, ist natürlich einfach eklig. Und es ist halt, es geht um Exkremente, es geht eben um Fäkal, es geht um Intimbereich, so, ne? Das ist einfach natürlich für die Vorstellung schon reicht. Es ist einfach eklig und unangenehm, und das reicht ja dann auch schon. Darauf zielt ja eben auch alles ab, wie Pascal auch gesagt hat. Aber ja, ist für mich auch, also Horror richtig erschreckend oder grauenvoll, sage ich mal, in dem Sinne finde ich es nicht. Ich finde es skurril, ein bisschen dadurch, dass es so drüber ist, auch ein bisschen lustig in dem Sinne, also in Anführungszeichen lustig, aber vor allem eben eklig.
Ja, das wäre tatsächlich meine Frage quasi im Prinzip gewesen, ob das jetzt, gut, der Film hat ja, wie wir am Ende wahrscheinlich resümieren werden, ist jetzt ja kein Splatter-Film in dem Sinne, das ist eben das, was ich meinte mit Schulhof-Legende, der klingt ja halt so, als wäre das urste Splatter-Film, ist es natürlich nicht, aber ich würde ihn jetzt trotzdem mal in die Kategorie Fun-Splatter, da geht er tendenziell, der erste Teil zumindest aus meiner Sicht fast schon so ein bisschen hin, aber da können wir nachher nochmal drüber diskutieren. Mir ist gerade aufgefallen, gibt's eigentlich irgendeinen Nachweis im Film darüber, dass Dr. Hyde wirklich ein Doktor ist, oder ist es vielleicht auch einfach nur so ein Gerd Postel-Verschnitt, habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich schon, dass er zumindest irgendwas in die Richtung gelernt und Abschluss hat oder so, weil ich finde schon, dass er, also sein ganzes Verhalten, sein ganzes Auftreten passt einfach so zu einem Arzt irgendwie.
Seine Empathie ist nicht gerade vorhanden.
Na, passt ja auch zum Arzt. und ich finde halt einfach trotzdem halt eher von allen drei Filmen, jetzt ohne mal vorzugreifen groß, aber nur mal von allen drei Filmen ist der erste der, wo die Operation irgendwie auch alles sehr korrekt aussieht, sage ich mal, oder noch am ärztlichsten, ist es ein Wort. Er führt das in dem Film halt, er erklärt es ja auch sehr korrekt und so weiter, anatomisch, und er weiß, was er tut. Also ich habe schon das Gefühl, dass er hier in dem Film wirklich einen Doktor spielt, der das halt handwerklich alles kann, der das gelernt hat, der Operation durchführen kann, ist halt hier nur missbraucht. Aber eben, es wirkt hier ja alles sehr, in Anführungszeichen, sage ich mal, sauber und korrekt durchgeführt, in dieser Welt zumindest. Von daher, ob er jetzt wirklich ein Doktor ist, ist nicht bewiesen natürlich, aber ich würde es ihm hier in dem Film auf jeden Fall irgendwie abkaufen.
Bestätigen nicht auch die beiden oder einer der beiden Polizisten später noch einmal, dass er ein Chirurg ist? Sagt er nicht sowas? Mir war so.
Ich weiß nicht, ich hätte normalerweise, wenn sowas möglich in so einem Film ist, sieht man ja immer, wie die Kamera mal einmal so über so Doktortitel oder Urkunden an der Wand entlang schwenkt.
Ach so.
Und das ist hier eben nicht so wirklich passiert, deswegen.
Hätte zu seiner Eitelkeit gepasst, auf jeden Fall. Ich bin nämlich tatsächlich jetzt, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, Pascal, ob das wirklich gesagt wird, aber wenn du dich erinnern kannst, vielleicht dann.
Mir war, als wenn sie bei ihm klingeln, dass er dann sagt, so, ja, es ist mir auch unangenehm, und wir wissen ja, dass sie auch so eine herausragende Persönlichkeit sind, weil er irgendwie anscheinend zumindest, soll es so suggeriert werden, so eine legendäre Persona im Bereich der halt siamesischen Zwillinge, die halt auseinander zu operieren ist, so auf diesem
Kampf. Wird ja passen, er hat ja auch dieses Riesenbildnis da im Wohnzimmer.
Ja.
Habe ich wirklich tatsächlich gerade vergessen, weil ich zu sehr auf den Rest fixiert war, aber möglich, ja, gut möglich. Aber wie gesagt, ich würde es ihm hier abkaufen aufgrund des Skills, den er hat, sage ich mal.
Lindsay kann sich in der Folge befreien und wird auch direkt wieder, ich liebe das, das sind halt für mich die stärksten Momente des Films, als Laser dann immer so wütend deutsch redet, bist du wahnsinnig und so, das ist einfach, man kann es gar nicht imitieren, deswegen, liebe Zuhörerschaft, entschuldigt bitte das, aber auf jeden Fall rastet er vollkommen aus und verfolgt sie natürlich auch sofort, das ist dann ein bisschen cheesy schon auf jeden Fall, fast auch ein bisschen lächerlich wirkend. Und es mündet dann in diese Szene am Pool, in der Lindsay dort im Pool sich versteckt und Hyde, der natürlich clever ist und das Verdeck schließen will, aber letztendlich das nicht dazu kommt, weil der Strom ausfällt. Und dann versucht Lindsay, Jenny zu befreien, und sie schaffen es sogar nach draußen, aber werden dann von Hyde mit dem Betäubungsgewehr getroffen. Und es folgt dann die von André schon angesprochene OP, und die gehört dann definitiv auch zu den härteren Szenen des Films, die auch wirklich gut getrickst sind, muss ich sagen.
Bevor wir da weitermachen, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil du gerade gesagt hast, auch die der Verfolgungsjagd lächerlich und so weiter. Ich finde die eigentlich ganz, ganz cool oder lustig auch, weil ich finde, Dr. Hyde ist bei dir so gelangweilt genervt.
Also, ja.
Er ist halt so, ihr kommt eh nicht weg, so, ich hab euch. Jetzt mach's doch nicht schlimmer, also zögert's doch nicht hinaus, ich will jetzt endlich hier meine geile OP machen, nerv mich doch nicht. Auch dann, wenn da halt das Verdeck dann zugeht und er ist dann so
Scheißdreck.
So ganz so viel Sand halt, so, weil er weiß, haha, hab dich, dann geht's Strom aus, er so, oh nee, und geht dann so raus und die Kamera bleibt aber drauf, er ist schon aus dem Raum rauf und so hörst du so, oh, so ein Scheißdreck. Das ist halt schon, ich finde das irgendwie geil, wie süffisant genervt er ist, weil er einfach weiß, so, ich krieg dich eh, ich will hier meine OP machen, ich habe auch noch was zu tun, so, jetzt zögerst du nicht hinaus, so, ich mag das irgendwie, irgendwie hat das was.
Ja, er ist quasi wirklich exakt so, wie man sich jemanden vorstellen würde, der halt mit drei Mäusen im Labor irgendetwas machen will und die eine Maus entkommt halt, und man ist dann halt so gar nicht dieser Angst bewusst, dass die entkommen könnte und er vielleicht auffliegen könnte, sondern einfach nur dieses, oh Mann, ich habe doch eigentlich jetzt, wie du gesagt hast, ne, ich habe noch was vor, jetzt muss ich hier erstmal eine Viertelstunde diese dumme Maus irgendwie suchen.
Ja, genau. Finde ich irgendwie, ich mag das irgendwie, ist irgendwie gedacht, das was die Szene.
Ja, das sind auf jeden Fall, sind die Highlights des Films, das ist einfach so. Aber hier gibt's dann halt auch mal optisch ein bisschen expliziter was, wenn Heiter dort die Zähne seiner Patienten entfernt und die Hintern aufschneidet und wir dann auch das Ergebnis sehen und dann eben Heiter sich eben auch wie Frankenstein so ein bisschen aufführt und zunächst sperrt er ja seinen Tausendfüßler, seinen Menschlichen dort ein, in so einer Hundehütte sozusagen, oder in so einem Hundezwinger. Und da muss man natürlich dazu erwähnen, in der Reihenfolge, dass der Japaner ganz vorne ist, was natürlich auch smart ist, weil den versteht ja in dem Sinne sowieso keiner, also kann auch ganz vorne sein. Aber ich glaube, auch das hat sich Heiter vielleicht sogar ein bisschen, das passt nämlich nicht so ganz zu Andres Theorie, hätte er sich vielleicht anders überlegen sollen, weil ich glaube, der Japaner ist schon sehr nervig für Heiter. Und da war es vielleicht nicht unbedingt so eine gute Situation, ihn ganz nach vorne als einzigen Sprachmündigen dort zu installieren.
Ja, aber ich sage ja, vielleicht gerade deswegen, damit sie es nicht absprechen können. Damit der Kopf nicht irgendwie sagt,
ja, also,
wir machen jetzt das und das und das, damit zumindest die beiden Mädels sich verständigen können, sondern eben der Kopf versteht keiner. Das heißt, der ist ja in dem Sinne handlungsunfähig, beziehungsweise ja. kann nicht den Ton angeben und sagen, komm Mädels, wir fliehen jetzt oder so, sondern ja, die wissen.
Aber auf den Geist gehen kann eben trotzdem noch ganz schön.
Das tut er ja auch. Das hätten die Mädels aber genauso können. Von daher, also rein sprachlich, dass eben sich keine Absprache erfolgen kann, macht sogar Sinn.
Ich mochte es aber total, wie der Japaner sich immer beschwert hat über seine Gesamtsituation, obwohl man kein Wort verstanden hat, ja. Aber man hat ihn einfach gefühlt, fand ich. Er wusste einfach, naja, was gut, ist das hier für eine Scheißsituation? Wie komme ich hier rein?
Im O-Ton hat er Untertitel, der Japaner.
Tatsächlich, meine Blu-ray hat keine Untertitel. Ich habe nicht ein Wort.
Ich habe auch gelesen, dass das, ich weiß jetzt, dass das in vielen Versionen so ist, dass der nicht untertitelt wurde.
Ja, ich habe tatsächlich, kann ich dir kein einziges Wort sagen, was der Japaner gesagt hat. Für mich war das quasi so, dass ich in der Rolle der anderen Figuren war. Ich habe ihn einfach nicht verstanden, weil ich hatte keine Untertitel auf der deutschen Anker Blu-ray.
Weird, okay.
Ich hatte aber das, was Pascal sagt, das stand auch in der IMDb tatsächlich, dass es da verschiedene Versionen gibt.
Ich habe halt die UK-Version und da ist sie halt auf Englisch untertitelt, ja.
Ja.
Aber es ist auch nur nicht zur Sache, wie du sagst, er beschwert sich halt die ganze Zeit. Er sagt hier, was für eine Scheiße und hör auf und versucht halt mit den Mädels teilweise auch zu reden, die nicht verstehen und ja, also genau das. Es ist nicht wirklich, also auch wenn man ihn nicht versteht, ist es eigentlich egal, weil er ist einfach nur wütend und will halt weg, aber es nützt ja nichts.
Wie fandet ihr das generell jetzt, die Sequenz nach, also bei der OP und nach der OP, so vom Ekelfaktor her? Ohne jetzt darauf einzugehen, wie denn das nachher beim Spaziergang aussah und wenn die ersten, sag ich mal, biologischen Dinge vorgehen im Körper dieses Tausendfüßlers, aber generell die Effektarbeit und wie hat euch das gefallen optisch?
Ich fand, es ist gut gemacht, du hast ja auch gesagt, gut getrickst, würde ich dir zustimmen. Ich finde immer wieder tatsächlich diese OP-Szene, ja, die ist schon mit am explizitesten, was der Film da zu bieten hat. Ich bin trotzdem immer wieder, aber wahrscheinlich einfach wirklich, weil auch in mir, in meinem Kopf sich noch so verankert hat von damals, dass der Film krass ist. Und ich habe jetzt auch zum zweiten Mal gesehen und mir ist jetzt halt wieder aufgefallen, der ist dann halt in diesen Momenten, so krass ist er dann halt nicht. Es ist halt wirklich nur eher das, was passiert, nicht wie es gemacht wird, das ist gut getrickst, aber halt jetzt nicht auf irgendeine Art und Weise unverhältnismäßig extrem krass gorig oder ja, deswegen war ich da auch wieder so ein bisschen unterwältigt und ja, dann nachher das Produkt, wie es aussieht, ist schon ja, verfehlt dann halt seinen Zweck nicht, also der ist, kann ich auch schon mal sagen, die beste Umsetzung eines menschlichen Tausendfüßlers, was die Darstellung angeht, sag ich mal, innerhalb dieses Franchises, meiner Meinung nach.
Übrigens tatsächlich nicht 100% medizinisch akkurat, obwohl Tom Six sich ja quasi einen Chirurgen als Beirat geholt hat, aber das Ergebnis ist tatsächlich nicht akkurat. Aber das muss man ja mal erwähnen.
Das ist fantastisch. Das ist wahrscheinlich immer genau wie wenn irgendwelche Videospielentwickler sagen, ja, wir haben uns hier noch Experten gesucht und deswegen ist das, wir haben mit Psychologen zusammengearbeitet, wahrscheinlich hat er mal irgendwo irgendwer jemanden angerufen und gesagt, so wie Tom Six dann hier gesagt hat, so kannst du dir vorstellen, dass sowas irgendwie funktioniert? So, hä, ja, klar.
Es ist halt cool. Es ist halt so, es funktioniert halt als Tagline für den Film, André, ne? Also ja. Wenn du es als Untertitel auf jede DVD-Hülle oder auf jede Blu-ray-Hülle schreiben kannst, 100% medizinisch akkurat, das macht ja schon mal so als Wortwitz schon was her.
Ja, absolut, klar. Es unterstreicht auch nur die Skurrilität und den Gag, ja, absolut. Ansonsten, ja, stimme ich Pascal zu. Gerade, das ist ja der Moment dann eben, wenn die all die Internetforen-Legenden dann im Hirn martern und man denkt, oh, jetzt geht's los, jetzt muss ich weggucken. Und dann denkst du ja, okay, ist ist schon abartig und so, aber so hart ist es eben tatsächlich gar nicht, das Gezeigte, sondern ist es dann eher wieder, was der Kopf draus macht, ne? Wenn der Kopf noch weiter spinnt, so die sich diese ganze Prozedur auch noch mal vorstellt, ist es natürlich krass. Und es ist natürlich so der Key-Moment des Films natürlich, wo das passiert, was der Titel verspricht. Aber eben, ja, es ist eben nicht so krass und extrem visuell, wie man es vermutet oder wie es gerne gehandelt wird. Und von daher so, ja, es ist hart, es ist gut gemacht, aber es ist eben bei weitem nicht so krass und extrem, wie man es A erwarten würde und B gerne immer wieder hört. Aber ja, ansonsten trotzdem gut gemacht. Und ja, das ist natürlich der Schlüsselmoment des Films, wo dann endlich das umgesetzt wird, was man die ganze Zeit natürlich schon erwartet oder weiß, dass es irgendwann kommen wird.
Es ist natürlich hier im ersten Teil, finde ich, und das macht den ersten Teil für mich auch noch wirklich zum Teil auf jeden Fall noch sehenswert, ist, dass der so ein bisschen eben spielt mit der Vorstellung. Und das finde ich mit der eigenen Vorstellung, das, was er dann in der nächsten Passage macht, wenn Dr. Heiter dann draußen mit seinem Tierchen Gassi geht im Garten und die Menschenkette dort auch wie einen Hund behandelt. Er versucht irgendwie, den Japaner dazu zu bringen, dass er die Zeitung durch den Garten trägt und so weiter. Und beim nächsten Spaziergang ist es dann eben so, dass Katsuro eben sein großes Geschäft verrichten muss und schon das, die Tatsache, dass er dort anfängt, ja, man sieht es ihm halt einfach an, dass er muss, und das macht dann schon mit dem Zuschauer schon auf jeden Fall was, auch wenn man natürlich erstmal in dem Sinne auch wieder hier nichts explizit sieht, aber allein die Vorstellung dessen, was dort gerade passiert in diesem Tausendfüßler, ist so ekelhaft, muss ich sagen, und dann auch am Ende kombiniert sehen wir ja noch, dass wer war jetzt nochmal Mittelteil? Jenny, ne? War, glaube ich, der Lindsay, ne? Na, eine von den beiden Damen auf jeden Fall. Ist ja dann auch schon aufgrund der OP so ein bisschen angenagt gesundheitlich. Man sieht auch diese Szene, in der ihre Wange, ihre Narben dort alle eitern und Dr. Heiter dann auch noch so Eiter rausdrückt da und so Wundflüssigkeit.
Wundsekret.
Ja, und da muss ich sagen, das ist zum einen natürlich visuell ekelhaft, aber in der Szene, in der Katsuro eben mal groß muss, auch in der Vorstellung dann einfach auch ekelhaft. Und ich finde, das ist aber das, was der Film gut macht, dass er im Gegensatz zu dem, was wir später noch besprechen, Teil 2, das eben nicht zeigt in dem Sinne, sondern einfach noch nur anhand von der Mimik von Katsuro zum Beispiel und einfach wie
Ein paar Geräuschen,
das aber darum, das fand ich dann einfach absolut ekelhaft. Und da hat der Film seine Wirkung auf jeden Fall nicht verfehlt.
André? Ja, stimme ich komplett zu. Ja, absolut. Wie gesagt, man hört so ein paar kloakische Geräusche, sag ich mal. Und das reicht dann auch komplett. Und eben natürlich dann wie der Japaner, der Katsuo, dann, er weiß, er muss sein Geschäft verrichten. Er will es natürlich nicht, verkrampft dann irgendwie, sein Gesicht ist will es zurückhalten, aber so der Körper nimmt halt seinen Lauf, ne? Und dann die Reaktion auch natürlich von, ich weiß auch gerade nicht genau, wer in der Mitte war, eine von den beiden Mädels, die Reaktion natürlich auch da, wie dann das Ganze ankommt, und das ist wirklich, wie gesagt, der Kopf macht da genug und die Bilder dazu reichen, ohne zu explizit zu werden, aber es ist schon, das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr ekelhaft und verfehlt dann auch die Wirkung natürlich nicht, die Six da auch beabsichtigt.
Ich finde ja, du bist ja auch ein bisschen Kenner des japanischen Splatter-Kinos und des Sickos, sag ich mal. Ich fand, der ganze Film, vor allem auch seine Idee, haben mich total daran erinnert, dass das eigentlich ja fast japanisches Kino sein könnte, hier ein bisschen europäisiert irgendwie, aber so von allein der Grundgedanke des Films, dass es geht halt so in die Richtung irgendwie Guinea Pig und alle möglichen Sachen, brauchen wir jetzt ja nicht namentlich nochmal erwähnen, aber
absolut, die sind auch, vor allem sind die halt auch oft so anal fixiert tatsächlich.
Also, genau.
Es gibt Zombie-Filme, die bestehen daraus, dass Leute halt anal gebissen werden, so Anal-Zombies, genau. Also es gibt ganz viele japanische Filme, die in irgendeiner gewissen Weise oder in Szenen oder mit Ideen und Szenarien irgendwie Analfixierung haben. Weiß nicht, warum die Japaner da so gerade im Horror auch drauf stehen. Deswegen, das würde total passen, gebe ich dir vollkommen recht, ja.
Ja, finde ich total, habe mich total nett, weil das ist so, das kann man zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Natürlich so von der Inszenierung her und sowas geht das natürlich auch alles Richtung Hostel zum Beispiel. Aber ich fand so von, das hätten die Amerikaner halt nie gedreht. Also man merkt halt einfach, dass das woanders nur funktioniert. Und wahrscheinlich deshalb auch einer der wenigen Filme, die im Ausland zumindest von der Mundpropaganda erfolgreich waren, aber kein Remake bekommen haben in den USA. Da haben, würden sie sich, glaube ich, auch nicht
rantrauen. Da wollte sich keiner rantrauen.
Ja, aber das hat mich total erinnert, weil die Japaner sind ja dann doch schon ein bisschen, nee, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, krank ist ja Quatsch, das sind sie ja nicht, aber sie sind halt offener für besonders skurrile und vielleicht auch ekelhafte Sachen, die sie dort in solchen Filmen verarbeiten. Und das kennt man sonst aus dem westlichen Kino ja eigentlich nicht. Deswegen hatte mich das total erinnert an diese japanischen Sickos. Dann hatten wir bereits erwähnt, auch zwischenzeitlich, dass dort die Herren von der Kripo kommen. Und auch bei denen fand ich es auch wieder lustig, auch was für ein Eindruck da auch Heiter wieder hinterlässt. Das sind zwei Kriminalpolizisten dort. Aber Heiter rastet auch wieder komplett aus und auch so eindrucksvoll fand ich, dass das ja, dass er sich da auch von den Behörden quasi da nicht irgendwie in sein Konzept sprechen lassen will. Und das muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ach so, genau, er geht ja dann runter, um irgendwie nochmal zu gucken. Nee, sie wollten einen Durchsuchungsbefehl durchsetzen und gehen ja dann erstmal nochmal, glaube ich, ne? Die beiden.
Ja, also er sagt halt, haben Sie einen? Er sagt, nee, ich kann aber sofort einen holen. Dann sagt er, ja, ohne kommen Sie hier nicht rein quasi. Also ohne darf er das Haus nicht durchsuchen. Und sie jagt sie halt eben nochmal weg und die Zeit will dann Heiter natürlich nutzen, um den Tausendfüßer zu verstecken, der aber dann merkt, der ist halt abgehauen. Und bevor wir weitermachen, ganz kurz nämlich dann auch zu der Szene. Ich finde es krass hier in der Szene, wie, also als auch die Polizisten dann auftauchen, dann sollte man meinen, dass halt Heiter, wenn er auch schon sagt, also Pascal, wie gesagt, wenn da auch so eine Line kommt von wegen, wir wollen ihre Zeit nicht stören und überhaupt, wir wissen ja, wir viel beschäftiger Mann sind und so. Also wenn die auch schon mit der Erwartungshaltung so dahin kommen. Ich finde es krass aber, dass Dr. Heiter in dieser Situation nicht cool bleiben kann. Denn er rastet hier relativ schnell auch aus und er wirkt halt sehr unsicher, ist sehr hektisch, also er spielt hier nicht den Cool Guy wie am Anfang mit den Mädels. Man merkt schon, dass er mit den beiden Polizisten dann da im Raum doch nervös wird. Das vergesse ich auch immer in dem Film.
Ja, vor allem, er wird ja dann, dadurch, dass er ja dann später noch den einen Polizisten dort hier sagt, sie trinken das jetzt aus und wie er dort mit zitterndem Glas vor ihm steht.
Genau, das meine
und quasi
ich.
Ne? Also, den körperlichen Konflikt auch erzeugt, ist er ja in diesem Moment wirklich kurz davor, seinen ganzen Plan zu versauen.
Genau, er snappt richtig so, er dreht richtig frei und hat Angst und wird sehr laut und impulsiv und gerade in dem Moment mit dem Polizisten sollte er natürlich eigentlich eher cool bleiben, um halt keinen Verdacht zu erregen. Das schafft er aber eben hier einfach nicht. Und das finde ich jedes Mal, bin immer wieder erstaunt, weil er einfach am Anfang lernt man ihn so kennen, dass er eben sehr reserviert sein kann und sehr cool das spielen kann, um eben diese Falle aufzubauen. Aber dieses Pokerface kann er halt hier bei den Polizisten nicht aufrechthalten. Das, weiß nicht, irritiert mich immer wieder, weil man ihm das eigentlich so zutrauen würde, dass er natürlich hier den gestandenen Doktor raushängen lässt, ne, der man bitte in Ruhe lassen soll. Aber das schafft er halt nicht.
Ja, ich finde das auch ganz spannend tatsächlich, dass auch mit Abstand die vielschichtigste Figur. Und ich bin mir auch mal nicht sicher, ob er. Also einerseits kann man natürlich das Gefühl bekommen, dass er einfach mit der Autorität das Problem hat, dadurch, dass er ja auch von seiner sehr arroganten Warte aus immer mit den anderen Menschen interagiert und hier einfach nicht glücklich damit ist, dass halt hier jetzt jemand kommt und sagt, wir müssen jetzt mal mit ihnen sprechen und wir haben hier zumindest einen begründeten Verdacht, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und andererseits kann es aber auch natürlich schon wieder ein bewusst gewähltes Mittel gewesen sein, einfach nur weil halt, so wie ich es halt auch erinnere, die fangen ja per se erstmal relativ devot an, die Polizisten. Die kommen ja nicht rein und sagen so, hier, wer sind sie? Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen uns umschauen, sondern die sind ja schon sehr vorsichtig. Und es wirkt manchmal auch so ein bisschen, oder zumindest finde ich das auch eine Möglichkeit, dass er halt bewusst aggressiv versucht, halt drüber zu gehen, um die halt quasi zu verscheuchen. Aber er ist ja auch ab dem Punkt eigentlich schon, auch mit jeder Lösungsstrategie, die er jetzt hat, und das ist er sich ja auch eigentlich bewusst zu dem Zeitpunkt, das sind ja keine langfristigen Lösungsstrategien mehr. Auch das Glas Wasser, das er den Polizisten anbietet, das ist ja auch kein, ich meine, was ist denn sein Plan? So, wenn er jetzt auch noch zwei Polizisten mit in die Sache reinzieht, wenn er die nicht quasi anders los wird, dann ist ihm wahrscheinlich auch bewusst, dass das dann eine Frage der Zeit ist, bis die nächsten Polizisten hier auftauchen. Mhm. Und so viel Wasser kann er gar nicht den Leuten geben, bis halt irgendwann halt sein Keller voll. es ist halt dann tatsächlich schon mal, also ich weiß auch nicht, wie viel sich Tom Six da gedacht hat.
Ja, wahrscheinlich nicht vielleicht, so viel, aber.
Ja, wahrscheinlich nicht so viel, aber es ist trotzdem ganz interessant, mal drüber nachzudenken, was er jetzt halt hier versucht überhaupt noch. Ich habe immer so das Gefühl, dass er eigentlich nur versucht, sich ein bisschen Zeit zu kaufen, um halt länger mit seinem Tausendfüßler zu spielen, aber sich schon bewusst ist, dass das ein Spiel auf Zeit ist und dass er das jetzt hier nicht ewig durchziehen.
Gebe ich dir schon recht, hast du schon recht. Ja, ja, klar. Er ist ja relativ ausweglos. Ja, wenn er die Polizisten ausschaltet, kommen immer Verstärkungen und
ja.
Abwimmeln wird er sie anscheinend nicht können, ohne dass sie das Haus sich suchen. Also bleibt es halt nur, es zu verstecken und dann ist er ja weg. Und ja, er wird halt immer in der Situation ja immer nervöser und immer aufgeregter. Und ja, ja, gebe ich dir recht.
Aber es ist, finde ich, auch die Sequenz, die sich da anschließt, die ich mal als mitunter langsamste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte bezeichnen würde, als sich der Tausendfüßler quasi frei macht und Heiter verletzt, um dann einen Fluchtversuch zu starten, der wirklich sehr, sehr behäbig ist, sag ich mal, aber durchaus sich auch einer gewissen Spannung nicht entbehrt, auch wenn wir irgendwie natürlich, glaube ich, als Zuschauer, so ging es mir zumindest auch beim ersten Mal schon, nicht das Gefühl haben, dass das hier eine positive Auflösung geben wird. Und das macht der Film ja dann auch nicht. Aber ich fand es auch gut, dass Katsuro, das habe ich jetzt auch tatsächlich nicht rausgehört, aber das musste ich dann rauslesen, dass er wohl, glaube ich, dann auch sagt, dass er es eh verdient hätte zu sterben, weil er irgendwie mal in der Vergangenheit auch irgendwas angerichtet hat. Ich weiß nicht mehr. Könnt ihr dafür mehr zu sagen? Ich hatte, wie gesagt, keine Untertitel. Aber das ist auch der Grund, warum er sich dann umbringt, weil es eh egal ist.
Ja, also erstmal, beziehungsweise davor kommt ja noch, also die Verfolgungsjagd ist langsam, das habe ich nicht gesagt, weil dem Dr. Heiter eben da die Achillessehne durchgeschnitten wird, im Skalpell.
Ja.
Und der kann ja dann auch nur kriechen, das heißt, der Tausendfüßler kriecht weg und er hinterher. Und genau, und dann kriecht er nach oben und da im Zimmer sagt er sagt, glaube ich, sowas von wegen irgendwie, ich bin eh unwürdig und ich kann nicht mal irgendwie meine Familie richtig ernähren und ich bin ein scheiß Mensch und so. Also genau, also er hat da nicht gerade den Lebensfrust. Also sie hat einen Japaner sich geschnappt, der hat also auch schwer mit seinem Leben zu kämpfen und wählt dann eben hier den Freitod tatsächlich als Tausendfüßlerkopf, genau.
Ja. Die Herren von der Kripo kommen dann wieder, nachdem sich Katsuro quasi dort umgebracht hat und Heiter bringt dann eben beide um, wird aber selbst tödlich von einem Kopfschuss getroffen, was ja okay ist, wir hegen ja keine Sympathie mit Heiter, aber es kommt dann trotzdem noch zu einer Szene am Ende, die, auch wenn jetzt die Figuren, die wir hier haben, die quasi unsere Antagonisten sind, also die beiden Damen, wir haben jetzt nicht unbedingt eine Connection zu denen aufgebaut und fiebern jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit dem mit, aber es ist schon ein sehr bemitleidenswertes Szenario, was sich da ergibt, weil Katsuro hat sich getötet, also das Vorderteil des Tausendfüßlers und das Hinterteil ist auch gestorben durch diese Infektion, die da ist, die wir besprochen haben, die in der Szene dargestellt wurde, als Heiter dort Heiter drückt den Eiter aus.
Wow.
Draußen und jetzt ist quasi das Mittelteil noch am Leben, aber in einer ausweglosen Situation, weil das Vorder- und Hinterteil eben tot ist und
Und der Doktor, der es genäht hat.
Und das ist schon, ich will jetzt nicht sagen, nochmal ein trauriger Abschluss, aber ein fieser Abschluss des Films, muss ich sagen, durchaus der komplette Showdown hat mir eigentlich relativ gut gefallen, muss ich sagen. Also der hatte Spannung mit drin, der hatte auch fiese Momente mit drin und eigentlich auch ordentlich Tempo, würde ich eigentlich positiv resümieren, das Ende. Pascal?
Ja, also jetzt so zum Ende, ich muss sagen, die beiden Kommissare, die reißen mich immer wieder ein bisschen raus, weil ich finde, da ist auch dann so das schauspielerische Talent eher so Tatort-Niveau.
Waren es nicht sogar zwei deutsche Tatort-Schauspieler?
Ich weiß es gerade nicht. Mit Sicherheit. Also ich habe mal geguckt, ein bisschen was haben die so an TV-Filmen in der Vita stehen, aber ja, da kann auch auf jeden Fall ein Tatort gut dabei gewesen sein. Ja, ich finde, das reißt immer ein bisschen raus. Das ist leider immer, das wirkt wieder so ein bisschen, wirken die so ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem Film. Halt gerade im Gegenüber zu Dieter Laser. Davon abgesehen, ja, gefällt mir das Ende eigentlich auch wieder ganz gut. Aber auch nur okay. Also ich find's in Ordnung. Ich find's jetzt nicht überwiegend spannend. Es ist halt natürlich, der Film endet hier auf einer sehr deprimierenden, auf einer sehr traurigen Note, wenn man so will. Es gibt kein Happy End. Es gibt der Restfunken Hoffnung, dass halt so schnell Verstärkung eintritt, weil man jetzt von den beiden Polizisten nichts mehr gehört hat, dass sie in der Mitte ja vielleicht noch irgendwo überleben hätte können, dass jemand sie halt findet und sie dann da rausoperiert, bevor sie auch stirbt. Aber that's it. Und ja, kann ich mit leben, finde ich jetzt nicht schlimm, passt irgendwie zum Film, aber ist jetzt auch nichts, aber das ist halt auch kein Film, der jetzt irgendwie auf einem krassen Finale enden muss, weil das ist gar nicht das, was den Film ausmachen soll, so. Ja.
Ja, ja, André, du kannst gerne über das Finale reden und dann auch gerne schon mit deinem Fazit anschließen zum ersten Teil.
Ja, ich finde das Finale eigentlich auch ganz, ganz gut. Ich mag eigentlich die Verfolgungsjagd eben, weil sie trotz der Langsamkeit irgendwie schon spannend ist, wenn er da hinterher kriecht und so. Was ich jetzt mal auch nicht so gut finde, ist halt die Polizisten generell, wie sie agieren. Die sind schon auch wieder sehr doof, ne? Also der eine wird halt der hat ja so ein kleines Schwimmbad da eben, wo auch die mit der Poolszene haben wir vorher gesehen, der wird abgeknallt und fällt dann eben ins Wasser. Dann kommt der andere rein, Dieter Laser. Ich sage immer Dieter Laser, ich find's auch viel geiler, wenn man Dieter Laser nennt. Also die Amis nennen die bestimmt Dieter Laser, oder? Wenn die über den Film sprechen.
Es gibt ein Interview mit ihm zur Premiere des ersten Films in den USA und dann fragt er tatsächlich der Journalist, is your name really Dieter Laser? Und dann sagt er, ja, yes, that's my real name. Also die finden das auch witzig. Ja,
ich finde es total cool. Ich finde, er hätte sich offiziell auch einfach Dieter Laser nennen sollen. nee, ich finde hier Dr. Heiter sitzt dann da schon in der Ecke, der Polizist kommt halt rein, übersieht ihn quasi, stellt sich dann so richtig blöd auch so schön wie auf dem Präsentierteller da auf die andere Seite vom Pool und er braucht halt nur zweimal abdrücken und er ist auch tot, kriegt zwar selber auch die Kugel ab, aber die Polizisten verhalten sich schon echt arschdämlich, muss man sagen. Naja, auf jeden Fall, das zieht mich ein bisschen raus, der Selbstmord von dem Asiaten da als Kopf, ist, finde ich, hart, wie er sich ja die Kehle aufschneidete auch, das ist echt schon ziemlich, ziemlich krass. Und dann eben die Endpointe mag ich eigentlich ganz gerne, weil die ist richtig bitter und die passt einfach auch zu dem Film, weil der ist ja schon sehr menschenfeindlich und sehr, sehr misanthropisch, der ganze Film, die Idee. Und von daher finde ich dieses bittere Ende dann da, sie da alleine, alle tot, inklusive ihren Centipede-Mitstreitern, das ist schon sehr, sehr böse. Und ja, zum Fazit generell. Ich finde ja, der erste Teil ist einfach ein Film, der lebt durch die Idee, das haben wir gesagt, ja auch, der macht einfach etwas, was es vielleicht die wenigsten sich überhaupt vorstellen könnten, einfach als und setzt es auch einfach um, ohne Kompromisse, nennt es auch so, macht da keinen Hehl drum, was dieser Film zu bieten hat. Er nennt ihn nicht irgendwie, keine Ahnung, die Verwandlung und bietet dann sowas, sondern er nennt ihn einfach The Human Centipede, fertig, aus. Das gibt's halt hier. Komm damit klar oder nicht, oder guckst sie an oder nicht, und bietet ja auch dann im Endeffekt genau das. Ich finde halt die ganze Stimmung des Films wäre schon einfach sehr, sehr böse und abartig, und ich halt hier eben Dr. Heiter, Dieter Laser ist halt wirklich super, der trägt den Film auch ganz klar, obwohl er eben der Antagonist ist, aber der hat so viel Charisma und so viel Energie in diesem Film und ist einfach so eine Persönlichkeit, dass man ihn natürlich, auch wenn er halt natürlich ein abscheulicher Mensch ist, ein abscheulicher Charakter ist, man will ihn schon verfolgen, man will wissen, was er tut und warum und überhaupt. Und von daher, es klappt alles sehr, sehr gut. Die anderen Charaktere bleiben halt relativ blass, auch schauspielerisch eben, und sind dann doch eben im Endeffekt nur Beiwerk. Ja, und dann natürlich die ganze Ausführung selbst ist halt wirklich schön eklig, ohne aber unnötig explizit zu sein oder irgendwie da eben auf Teufel komm raus ran zu zoomen an irgendwas, sondern es bleibt halt doch vieles dem Zuschauer überlassen im Kopf, und das reicht, es funktioniert. Die Bilder, die man hat, und die Sounds und so weiter, und alleine eben der Anblick und die Vorstellung reichen, um da genug Kopfkino rodeln zu lassen, und das ist wirklich alles sehr unschön und eklig und drüber einfach. Von daher, man schwankt so zwischen echt schmunzeln, angewidert sein und generell Abneigung gegen alles, was man sieht, und trotzdem ist es irgendwie so faszinierend, dass man es dann doch verfolgt einfach. Und von daher, so, der ganze Film bietet natürlich gar nicht so richtig viel. Es dreht sich schon alles um diese eine Operation, um dieses Gimmick, sag ich mal, natürlich. Aber ich finde einfach, der Film macht da sehr viel richtig, mit dem auch nicht sonderlich großen Budget eben, was er da hatte. Funktioniert es auch alles ganz gut. Das sieht halt aus wie ein besserer Fernsehfilm oft, aber ich finde, das Look and Feel passt einfach generell zu dem Film. Ist halt alles sehr reduziert, was aber ja auch eben zu diesem Haus eben passt da von Dr. Heiter. Und von daher, ich habe jedes Mal wieder so einen skurrilen Spaß mit dem Film, wie gesagt, so eine Mischung aus süffisantem und ironischem Kichern und Lächeln über manche Dinge und dann wieder angewidert sein über andere. Und das funktioniert bei mir. Und ich finde halt dafür, dass er das so stringent und konsequent durchzieht, so dass dafür, das halte ich dem Film zugute. Und von daher kriegt der Erstteil von mir eine 3 von 5, so. Wenn man natürlich generell schon beim Plakat, wie gesagt, und bei der Idee sagt, bloß nicht, dann weiß man ja eben genau, wovon man, dass man nicht gucken muss. Von daher finde ich es auch sehr fair, dass der Film einfach einem direkt auch sagt, was Phase ist. Und das klappt bei mir irgendwie immer wieder von allen Betrachtungswinkeln aus gesehen.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben, gehe ich mit. Im Endeffekt eigentlich fast immer ein bisschen enttäuschend, wenn wir eben in Betracht ziehen, was man so vorher über den Film gehört und gelesen hat, dann ist er dann doch eigentlich relativ zahm, aber ich mag einfach seine Art und Weise, dass er halt sich eben, wir hatten es eingangs irgendwie so ein bisschen an den Sickos orientiert, so ein bisschen Frankenstein mit japanischem Provokationskino connected und das Dieter Laser hat mir jetzt heute vergessen, wir haben es glaube ich schon mal irgendwann erzählt oder auf Twitter gepostet auch, Dieter Laser ist ja verstorben im Frühjahr und der liefert hier wirklich eine eindrucksvolle, teils auch cringige Performance ab, die aber diesen löchrigen Film irgendwie zusammenhält, weil er mit seiner Performance auch einfach ablenkt von den Schwächen des Films und der hat ein paar Szenen bei, die auch durchaus zum Würgen anreizen, wie auch die Figuren im Endeffekt. Aber in der Summe ist der dann doch verdaulicher als gedacht, aber das macht ihn irgendwie auch besser als gedacht. Er ist handwerklich sauber inszeniert, hat 2, 3 gut gemachte Special Effects. Das Einzige, was ich mir ein bisschen gewünscht hätte, und das würde dich jetzt überraschen, André, aber ich hätte mir tatsächlich einen noch humorvolleren Tonfall so ein bisschen gewünscht, der das Ganze eben dann doch mehr noch Richtung Funsplatter zieht. Da verschenkt er für mich ein bisschen Potenzial. Aber in der Summe muss ich auch sagen, ist das echt ein netter Film, der auch genau die richtige Länge hat, der nicht nervt, den man einfach mal so gucken kann und der auch halb so schlimm ist, wie gedacht. Also da gehe ich auch mit und gebe 3 von 5. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du sagst, dass du gerne im Horrorfilm
mehr Spaß haben würdest.
Ja. Ja, das ist tatsächlich, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Aber ich bin grundsätzlich bei euch. Ich sehe es auch so, für mich hat der Film halt an allererster Stelle, was den Film ja verdaulich macht für mich, ist halt natürlich die Performance von Dieter Laser. Ich finde, die ist auf jeden Fall sehenswert, die macht Spaß, die ist cool, die hält mich am Ball. Muss sie aber auch tatsächlich, weil ich halt dann davon ab tatsächlich sagen muss, so die Idee, ja, aber die Idee ist halt hier genauso, wie man sie sich vorstellt. Da kann ich jetzt dem Film natürlich nichts vorwerfen. Das ist halt, André, du hast es auch gesagt, das ist konsequent. Der Film macht da eigentlich keine Kompromisse. Aber gleichzeitig ist es dann halt auch wieder so, ich denke mir, ja, okay, es ist halt irgendwo diese eklige Idee. Es ist halt irgendwie dieses, wo man sich denkt so, wow, okay, krass, wie ist denn jemand auf diese Idee gekommen? Das ist ja eklig, das ist ja heftig, das ist ja skurril. Aber so darüber hinaus ist ja das tatsächlich dann halt das auch gewesen. Und wenn ich halt einmal halt quasi das, ja, gedanklich verarbeitet habe, dass es halt hier um diese Idee geht und ich dann damit, mich das nicht mehr wirklich schockt und nicht mehr wirklich irgendwas bei mir erzeugt, dann geht das halt, also ist das jetzt bei mir auch beim zweiten Mal halt sehr emotionslos so an mir vorbei gegangen. Da habe ich dann nicht mehr gedacht, oh krass, jetzt wird baut er hier gleich einen Tausendfüßler. Das ist ja einfach nur heftig. Das ist ja cool, spannend, aufregend. Fand ich halt, sind halt alles Emotionen, die bei mir nicht noch einmal entstanden sind. Ich glaube, das war beim ersten Mal, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ein bisschen mehr der Fall. Hat jetzt hier tatsächlich für mich verloren beim zweiten Mal. Das ganze Konzept fand ich da nicht mehr so spannend. Und davon abgesehen, ja, der Film sieht aus wie ein etwas besserer TV-Film. Stimme ich zu. Da ist jetzt halt wahrscheinlich aus dem Budget noch mit das Beste draus gemacht worden, wobei mit Sicherheit auch es da noch Regisseure gibt, die in der Hinsicht da ja talentierter sind als Tom Six, die dann noch mehr raus hätten holen können, aber das ist schon okay. Schauspielerische Leistung eher nicht so okay, jetzt von Dieter Laser halt natürlich abgesehen. Ansonsten hat er auch, ja, keine Ahnung, hat der Film wenig, wo ich jetzt sag, das möchte ich nochmal irgendwie in den Vordergrund stellen, das finde ich richtig stark. Ich bin dann am Ende bei 2,5 von 5 Sternen. Ich kann ihn schon irgendwo gucken. Ich habe da tatsächlich auch meine Schmunzelmomente. Ich habe dann hier und da auch die Szenen, die ich irgendwo quasi schon stark finde. Aber jetzt so richtig durchgehend am Ball halten tut er für mich nicht. Ich habe schon gesagt, in entscheidenden Momenten bin ich dann halt eher unterwältigt, bin ich halt eher, ja, enttäuscht, hätte mir wieder mehr erwartet, dafür, dass der Film halt quasi schon so einen Legendenstatus innerhalb der Popkultur innehält, ist das dann halt leider zu wenig, was wahrscheinlich einfach diese Diskrepanz ist zwischen auf der einen Seite dieser Hype und diese skurrile Idee und dann halt dieser eigentlich doch relativ kleine Film, so dieses kleine Stück Film, was halt versucht damit ein bisschen rumzuspielen, was dem dann, ja, in meiner Wahrnehmung irgendwie nicht gerecht wird.
Ja, und nach der durchaus, zumindest auf dem Heimkinomarkt durchaus in den Ländern, in denen er ungekürzt erhältlich war, erfolgreichen First Sequence sollte Tom Six 2011 dann die Full Sequence drehen mit The Human Centipede 2. Ein Film, den er in Farbe gedreht hat, der dann aber später zu einer Schwarz-Weiß-Version abgeändert wurde, weil er angeblich zu gory und zu brutal und zu ekelhaft war. Das sind natürlich auch immer so Aussagen, die kommen dann aus der Produktion selbst. Ob das natürlich tatsächlich der Grund war oder nicht, sei mal dahingestellt, da der Film auch in seiner, in dieser Form, in der er dann letztendlich hat, sowohl im Ausland als auch im Inland massive Probleme hatte. Also in Deutschland ist er halt nicht rausgekommen, in Österreich gibt's eine Uncut-Fassung davon. Selbst die Version aus England wurde massiv gekürzt teilweise. Also von daher, ja, weiß ich nicht, hätte der wahrscheinlich in Farbe auch keinen Unterschied mehr gemacht. Und die Farbfassung gibt's ja dann mittlerweile auch schon. Die hat er rausgebracht, um zumindest das deutschsprachige Publikum noch mal extra mit ihrem Gore-Hounding zu befriedigen.
Ich hab halt mal durchgesappt, kann ich ja später was im Fazit zu sagen.
Ja, gerne. Bevor wir auf den Film eingehen, kurz der Trailer, bitte.
Hey, I hope you're not time-wasting, you. I've got a dozen people waiting to look at this place. Hey, come on, let's get this lease signed, eh?
Here today because your mother is very worried about you.
He keeps on talking about a centipede with 12 people. What does that mean?
The centipede can be considered a phallic symbol. Centipedes are very aggressive creatures.
Ian, please!
Their bite can be very painful.
What are you looking at?
Maybe he's connecting the pain that a centipede inflicts with the psychological and sexual abuse inflicted on him by his father. There's nothing to worry about. I'm sure it's just a passing phase. Hmm?
What is this? 100% medically accurate. One digestive system? Is this a perverted film you've been talking about?
This isn't right, Martin. What you're doing is wrong.
I'm doing it! It's a film! You even sent me to film!
Der Film hat auf Letterboxd tatsächlich die doch ziemlich unterwältigende Durchschnittswertung von 1,8 von 5 auf der IMDb 3,8 von 10. Pascal, worum geht's in der Fortsetzung?
Der als Nachtwächter arbeitende Brite Martin Lomax ist ein geradezu besessener Fan von Tom Sixes Film The Human Centipede. Nachdem die Pflege eines tierischen Tausendfüßlers und das Basteln von Fanalben ihm nicht mehr ausreicht, um seiner Liebe zum Film Luft zu machen, beginnt er selber mit der Jagd potenzieller Opfer, die er in seinen eigenen menschlichen Tausendfüßler integrieren will.
Ja, Martin Lomax, gespielt von Lawrence R. Harvey, der tatsächlich in seiner Audition zum Film auf Anfrage von Tom Six einen Stuhl vergewaltigen sollte, spielt hier Martin Lomax, Pascal hat's gesagt, ist ein ziemlich, doch schon ein bisschen widerlicher, ekliger Wachmann, der im Parkhaus seine Nachtschicht hat und auf seinem Laptop eben den Film Human Centipede auf seinem Laptop guckt. Das heißt, wir haben hier dann auch die Einführung gleichzeitig einer Metaebene zu verzeichnen, weil eben dieser Film auch in dieser Welt des zweiten Teils existiert. Und Martin ist auch großer Fan von Human Centipede. Und ja, es macht ja schon relativ am Anfang, gibt der Film ja durchaus, was Gewalt angeht, Vollgas, als da ein Pärchen in seiner Tiefgarage da so ein bisschen Ärger macht und er die beiden brutal verletzt mit Pistole und Brechstange. Und dann sehen wir das Sammelalbum zu Human Centipede, das Martin angefertigt hat. Und dadurch lernen wir auch so ein bisschen kennen, dass er eben großer Fan ist und dass er den Film auch ziemlich oft tatsächlich guckt. Und ja, André, die Hauptfigur Martin ist ja schon, sage ich mal, ja, keine unbedingt ansprechende Figur vielleicht, mit der man irgendwie irgendwelche Sympathien oder so aufbauen kann. Aber es, glaube ich, in der ersten Szene wird doch schon klar, dass das nicht nur der Antagonist ist, sondern gleichzeitig auch unsere Hauptfigur des Films ist. Und die redet dann auch teilweise noch gar nicht und ist halt auch wirklich einfach ein ekliger Typ. Wie fandst du das? Wie findest du generell Martin und wie findest du den Auftakt des Films?
Also kann man ja direkt sagen, ne, der redet ja im ganzen Film nicht. Also er ist ja ein normaler Charakter. Und ich finde halt direkt, also A, die Meta-Ebene, ich wusste es gar nicht, weil ich habe den jetzt auch im Zuge der Podcast-Vorbereitung zum ersten Mal gesehen. Ich kannte halt bisher echt nur den ersten. Die Meta-Ebene kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das hier Phase ist. Da war ich erstmal so, okay, weil ich das immer, also ja, also A, wir kennen sowas halt. Es ist jetzt nicht mehr wirklich clever, sage ich mal, auch wenn es 2011 war, aber clever ist es jetzt nicht oder neu. Ich fand es aber erstmal okay, erstmal gucken, was sie damit wirklich auch machen. Und ja, schnell wurde halt klar, ne, dass er halt hier so als, ja, er ist zurückgeblieben, so ein bisschen kann man sagen, ne? Also er ist ja ein einfacher Typ, offensichtlich eine geistige Behinderung, würde ich immer attestieren. So in die Richtung soll das ja bei ihm gehen. Eben, das ist schon ein sehr verhaltensauffälliger Typ.
Er wohnt ja auch noch zu Hause und ist ja, glaube ich, auch locker schon über 30, wenn nicht gar 40 Jahre alt.
Ja, also auf jeden Fall hat er auf jeden Fall Probleme, das merkt man halt, ne? Also er spricht halt nie, er ist, glaube ich, auch einfach von seinen Handlungen und so weiter und seiner Weise, wie er sich gibt und so weiter, er ist definitiv nichts, hat sich nicht normal entwickelt, sage ich mal. Und Gründe dafür werden ja auch noch so ein bisschen klarer dann im Verlauf der ersten Filmhälfte, was seine Vergangenheit angeht und so weiter. Und ich fand erstmal so generell das Look and Feel so bei ihm. Und als man dann merkt, so, okay, alles klar, anscheinend feiert er halt Human Centipede ab und jetzt nicht so wie wir hier im Podcast, sondern auf eine Weise, die gefährlich ist und mit eigenem Album, wo er sich da irgendwie alles auch schon aufzeichnet, wie das klappt und so. Und man merkt ja schnell, dass er da anscheinend eine sehr krankhafte Faszination zu hegt, womit natürlich Tom Hicks eben so Richtung anspielt, natürlich auch Beeinflussung von Medien, ne, und wie das auf den Zuschauer wirkt. Und ja, dass er dann auch direkt dann loszieht da und die diese Parkhauskunden da abmeuchelt, durchaus hart, da wird schon klar, wo der Hase langläuft. So. Und durch diese, ich fand tatsächlich diese Schwarz-Weiß-Optik gibt dem Film direkt schon so eine, also die ganze Optik ist sehr ja, auch sehr, im Grunde wie der erste, aber teilweise den Look noch verstärkt, auch wieder sehr menschenfeindlich. Es wirkt halt sehr kühl natürlich, ne?
Hat dich das auch so ein bisschen an Budgereit erinnert?
Ja, aber halt handwerklich nicht so stark natürlich, ne?
Also ja.
Budgereit ist ja gerade, was Kamera angeht, sehr stark, mit vielen Detailaufnahmen, und der weiß ja genau, wie er die Kamera positioniert, um da auch so ein filmästhetisches Bild immer zu erzeugen, ganz egal wie abartig die Szenerie ist, also auch bis bei Nekromantik oder so, und er weiß immer genau, wie die Kamera stehen muss, und das Ganze irgendwie wirkt, als ob es auch in einer Kunstgalerie stehen könnte, da hat er ja einfach ein Händchen für. Das ist halt hier doch alles sehr plakativer, sage ich mal. Aber vom Look and Feel, wie gesagt, es ist so ein chromatisches Schwarz-Weiß, ne? Es ist ja sehr starkes, dunkles, kräftiges, die Schwarzwerte sind sehr, sehr hoch, so du hast
sehr einen kontrastreich,
hohen genau, kontrastreich dadurch. Das hat eine Wirkung, finde ich, und das macht auch direkt unangenehm irgendwie. Also das hat schon eine Wirkung. Also ganz gleich, ob es jetzt als Zensurmaßnahme gemacht wurde oder als Stilmittel, ich finde, es hat eine Wirkung. Und von daher fand ich den Anfang erstmal gar nicht so, ja, eigentlich ganz gut sogar. Also ich, die Metaebene war ich noch so, okay, mal gucken, was er daraus machen will. Rein als, okay, ich will zeigen hier, ne, oder plakatives, harte Filme machen Menschen mit schwachem Geist irgendwie aggressiv oder eignen zur Nachahmung, so, das war mir dann erstmal zu wenig, aber ich habe es erstmal hingenommen. Aber der Auftakt auch mit dem Morden und so weiter, das war schon erstmal relativ hart, fand ich, ja.
Pascal, der Film zeigt ja eigentlich im Grunde auch schon in seiner Einführungsphase, dass er eben den Spaßfaktor, den Teil 1 hatte, hier gar nicht mehr nutzen will und deutlich düsterer, ja fast nihilistischer, fast misanthrop agiert im Vergleich zum Vorgänger. Wie hat das auf dich gewirkt, auch im Vergleich zum ersten Teil, dass sich die Tonalität dann doch deutlich gewendet hat?
Ja, ich finde das ziemlich krass. Ich habe den jetzt ja auch zum zweiten Mal gesehen. Ich hatte da aber als auch eine lange Zeit zwischen. Also ich glaube, ich habe den 2014 habe ich ihn gesehen zum ersten Mal. Und mir ist er halt so in Erinnerung geblieben, also diese Tonalität ist mir halt mehr in Erinnerung geblieben, als tatsächlich nachher, sagen wir mal, die Gewaltspitzen, die da noch stattfinden. Oder die Ekelspitzen. Einfach so dieses grundsätzliche Gefühl von, wie du gesagt hast, oder wie ihr beide schon gesagt habt, dieses kühle, trostlose, misanthrope, unangenehme, ja, so diese Menschenfeindlichkeit, die da halt auch drin steckt, was André auch gesagt hat, das ist so extrem. Und ich habe tatsächlich, es wusste ich gar nicht, dass das tatsächlich auch, aber ich hatte mal das Gefühl, das ist ein Stilmittel, dass der Film in Schwarz-Weiß ist. Ich wusste, die Theorie, dass das auch daran liegen kann, dass der sonst zu brutal ist, war mir gar nicht bekannt. Und ich hatte halt, also jetzt, es ist schwer, es einzuschätzen, wie ich es mag, weil ich finde es irgendwie effektiv. Der Film schafft es auch, dieses depressive Feeling auf mich zu übertragen in dem Moment. Also der Film schafft schon, mich da reinzuziehen. Das ist ja erstmal gut, weil ich offensichtlich das Gefühl habe, dass der Film das auch möchte. Spaß empfinde ich dabei natürlich nicht. So, also es ist halt jetzt kein Dieter Laser, der mich dann irgendwie noch amüsiert. Das ist halt alles schon sehr, sehr, ja, sehr trist und sehr trostlos. Der Martin ist halt so auf seine Art und Weise. Also es gibt da natürlich schon die Momente, wo ich denke, okay, das ist jetzt wieder so ein bisschen, also dieses extrem Trostlose schafft es manchmal halt nicht tatsächlich so zu beeindrucken, wie trostlos es ist, dass ich darüber wieder lachen muss, wo ich so denke, so wow, das ist jetzt, okay, das ist sowas, das ist schon wieder auf eine gewisse Art und Weise beeindruckend.
Ja, vielleicht auch, weil wir natürlich als Vergleichspunkt hier natürlich eben Dieter Laser hatten. Hier haben wir Lawrence R. Harvey, der vorher noch nicht so großartig was gemacht hat, bei dem sich auch so ein bisschen ja die Geister dran scheiden an seiner Leistung. Ich kann mich zum Beispiel an die Kritik von der Roger Ebert-Seite erinnern, die das dann doch eher als lächerlich dargestellt haben und das ist einfach wie so ein ekliger Typ von der Straße ist, der halt sich selbst spielt. So im Grunde von, ich muss sagen, André, ich war eigentlich relativ angetan. Ich weiß gar nicht, ob es an seiner schauspielerischen Leistung lag, weil ich die gar nicht eigentlich so herausfordernd in dem Sinne fand, weil natürlich hier die Abwesenheit von Dialog natürlich schon einiges beeinflusst in der Performance. Ich glaube, es ist einfach vielleicht seine, ja, muss man zugeben, man kann es auch so sagen, einfach seine Optik, die Optik des Schauspielers, die einfach perfekt auch in diese Rolle reinpasst, so blöd es auch klingt. Aber ob es jetzt tatsächlich seine schauspielerische Leistung war, würde ich mir auch in Frage stellen. Aber ich finde, er funktioniert ähnlich gut wie Dieter Laser im ersten Teil.
Ja, absolut, weil er auch natürlich als in seiner Statur und die er hat und überhaupt, also er ist natürlich jetzt nicht der typische Hollywood-Schauspieler so, ne? Also was so das Aussehen angeht, ne? Also es ist natürlich eher klein, sehr, sehr mehrgewichtig, ne? Also generell sind sehr unförmige Körperhaltung und so weiter, aber das passt alles sehr, sehr gut eben, ne? Zu diesem abstrakten Charakter, zu diesem Charakter, der halt auch einfach keine Lebensqualität hat oder generell im Leben halt offensichtlich nicht viel erreicht hat. Und das macht er halt sehr gut und er hat auch keine Probleme damit, das alles so offen zu zeigen. Ne? Also er ist oft auch unbekleidet und
ich glaube, ihm fehlt auch das Gefühl einfach dafür, ne?
Dem Charakter meinst du jetzt?
Ja.
Ja, ich rede jetzt vom Schauspieler.
Ach so.
Wirklich. Ne, also er hat offensichtlich auch keine Probleme als Schauspieler, da wirklich sich so zu präsentieren in seiner wirklich vollsten Blöße und sitzt ja auch immer absichtlich dann da, wirklich so mit der Bauch hängt fast am Knie und er, also das ist ihm ja alles nicht zu schade und das macht er halt sehr gut, weil er setzt halt das ein, den Körper, den er hat in dieser Situation, das funktioniert, das ist für den Charakter und für die Szenerie halt sehr hilfreich einfach, weil ihn das halt ich meine, wir haben natürlich ein gewisses Bild von Menschen oder wir haben eine gewisse Meinung, wenn wir so einen Menschen sehen, der dann da irgendwie in seiner völlig verlotterten Bude, achtet offensichtlich auch null auf sein Äußeres, da sitzt eben und gleichzeitig weiß man irgendwie schon, dass er auf jeden Fall Hang zur Gewalt hat und Co. und eben auch hier schon zum Mörder wurde, dann schließt sich halt ja schnell ein Bild und so weiter und das ist halt optisch alles in Zusammenhang mit dem Schauspieler und seiner ganzen Körperspannung, Körperhaltung und dem Aussehen generell in der Maske, ergibt das halt ein krasses Bild und das macht er auf jeden Fall gut, ja.
Ja, der Film geht ja dann so ein bisschen, meines Erachtens leider, so in diese Küchenpsychologie über. Also wir sehen ja dann, dass Martin so eine Lagerhalle dort anmietet und er auch schon mehrere Leute dann entführt, die er dort einsperrt sozusagen. Und er selbst ist eben bei seiner Mutter zu Hause, wohnt mit ihr zusammen. Die behandelt ihn natürlich auch so, wie man das von so einem eher doch oberflächlichen Film erwarten konnte. Sie fragt, hast du schon wieder eingeschissen, sagt sie, glaube ich, irgendwie zu ihm. Und die ganze Verbindung zwischen den beiden ist einfach nicht sehr familiär. Alles andere als warmherzig, selbst kaltherzig wäre sehr positiv formuliert. Und wir sehen dann auch so eine Anspielung, die so ein bisschen an seine Vergangenheit, glaube ich, auch erinnern soll, aber auch so ein bisschen so an seine Sexualität, die auch so ein bisschen Richtung Pädophilie übergeht. Wir sehen dieses Babygeschrei in seiner Vorstellung und das hatte mich alles so ein bisschen, auch wenn es natürlich jetzt nicht visuell dargestellt wurde, kam man mir doch ein bisschen an ein paar Erinnerungen an Serbian-Film hoch irgendwie, in diesen paar Sekunden, in der diese Vision oder diese Eingebung von ihm da vorhanden ist. Mhm. Aber generell ist das ein Setting, das ist halt ein bisschen, war mir zu oberflächlich, der versucht das alles sehr, sehr wenig subtil zu erklären. Wir haben ja dann diese Szene, in der dieser Doktor da ist, Dr. Sebring, um mit ihm zu reden, aber Dr. Sebring ist halt auch wieder so eine Figur, das ist ja wieder so ein Film, wo alle Figuren irgendwie so out of place wirken. Da gibt's keine normale Figur geführt in diesem Film, die irgendwas zu sagen hat. Dr. Sebring steht halt selbst, der ist halt selber pädophil, nee, nicht pädophil, der ist, na doch, ich weiß, nee, pädophil war er nicht, aber was ist er eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Naja, also er steht auf sehr junge Frauen oder sehr junge Mädels schon. Ja,
aber also auch auf Martin.
Nicht Kindesalter, aber er ist halt auch schon ein sehr schmieriger Typ einfach, ne?
Ja, und er steht halt auf Martin, ne? Komplett auch. Und da gibt es ein Gespräch zwischen denen und es ist alles ein bisschen weird, auch ein bisschen eklig. Dann sehen wir, wie Martin auch einen Tausendfüßler in seinem Terrarium da hält im Wohnzimmer und dass die Mutter genervt ist weil Martin die ganze Zeit immer von Human Centipede redet und von Tausendfüßlern und dass er das selber machen will und so weiter. Und dann haben wir zumindest, das wird ja hier, glaube ich, auch schon angedeutet, dass er ja auch auf die Hauptdarstellerin aus Teil 1, auf Ashlyn Jenny steht und dass er quasi so ein, ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, so ein Fake-Casting sozusagen arrangiert hat, indem er dort bei den Agenten angerufen hat von den Schauspielern aus dem ersten Teil, um vorzugaukeln, dass er castet für den nächsten Tarantino-Film. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Erstmal generell zu diesem Setting hier zu Hause vielleicht. Und vor allem zu dieser unnötigen Szene, Pascal, aus meiner Sicht unnötigen Szene, völlig bescheuerten Szene, mit diesem Hooligan-Nazi-Typen da aus einer Etage höher. Auch völlig unnötig, ne? Auch so, ja. Auch wie er natürlich soll er ja so ein bisschen eben so Nazi-Typen darstellen, aber auch die Wortwahl, dann nennt er ihn Spasti und der Mensch und so. Das ist alles so ein bisschen so für das Schockgefühl, was Tom Six hier macht. Aber nicht irgendwie, man hat nicht das Gefühl, dass er das irgendwie sinnvoll zu einer Story zusammenknüpfen kann, oder?
Ja, nee, genau. Das, also dieses Sinnvolle zu einer Geschichte zusammenknüpfen, überhaupt nicht. Wenn man dann halt auch da überhaupt großartig von der Geschichte reden kann. Das ist eigentlich mehr, um noch mehr dieses, ja, diese, assige Umgebung halt auch noch mal, der die ein bisschen zu charakterisieren, ist, glaube ich, halt auch der Hooligan da einfach, damit man noch mal merkt, so, ja, die leben halt irgendwo in einer Wohnung, die halt nicht geil ist mit Nachbarn, die halt auch so einen Fick geben darauf, die halt die Musik laut aufdrehen und dann halt, wenn jemand irgendwie sich beschwert, runterkommen und dich zusammenschlagen. Und die Mutter ist halt dann auch nochmal da, einfach nochmal maximal feindselig halt auch, ne? Ist ja dann auch einfach nur dieses Hinterhältige, dass sie dann quasi sagt so, ja, mein Sohn, der hat sich beschwert so. Oder jetzt lass doch mal den Mann des Hauses raushängen jetzt. Obwohl sie natürlich selbst weiß, dass sie kennt ja ihren Sohn wahrscheinlich sehr gut und dass das relativ aussichtslos ist, dass er jetzt, sagen wir zumindest, bis er dann snappt und durchdreht, aber dass er jetzt einfach nur versucht, da sich dem gegenüberzustellen, das ja funktioniert halt nicht. Ist aber, wie du gesagt hast, ich find's auch überflüssig, weil das ist auch so der Punkt des Films, wo ich mir denk so, okay, das brauche ich alles gar nicht. Ich dachte, ich gucke jetzt hier Human Centipede 2. Ich meine, es ist okay, aber diese ganze, auch was du gesagt hast, diese Küchenpsychologie, meine Interpretation nach waren das Flashbacks, die er hatte, irgendwie so in seine Kindheit, wie er von seinem Vater missbraucht
wurde, glaube ich. Ja, genau, ganz genau, ja.
So habe ich das verstanden. Dieses Pädophile habe ich da jetzt noch gar nicht so gesehen. Aber auch das alles, es ist für mich so, ey, ganz im Ernst, dieses Meta-Ding, okay, mach das, mach ihn zu einem Fan von Human Centipede, damit kann ich leben, das ist dann irgendwie nochmal, dann hast du dem nochmal ein extra Gewürz gegeben, dem Film, dass es sich so, dass man nicht nur sagen kann, oh, jetzt sind es 12 Leute, aber alles das davor, ich find's nicht extrem schlecht, aber ich find's auch nicht super spannend und ich brauch das nicht unbedingt und ich glaube, das ist jetzt auch so der Bereich, dass zumindest nochmal eine Szene, die ich dann tatsächlich dem Film auch übel nehme, wo ich jetzt ja sonst sag, ich will jetzt auch gar nicht so den Spieß heraushängen lassen und sagen so, ah, und Tom Six, du kranker Typ, was machst du denn hier? Ich meine, wenn das jetzt so mit allem, was sonst passiert, bin ich ja per se erstmal okay, muss mir nicht gefallen. Aber dass man jetzt hier wirklich an dieses Set, an diesen Dreh und halt in diesen Film noch ein echtes Baby mit einbaut, also dieses von der schwarzen Familie, die dann noch später dann auch von ihm überfallen wird, das ist mir dann tatsächlich zu geschmackslos. Weil ich so denke, das ist ja ein echter Mensch, der jetzt quasi seine erste Filmrolle unfreiwillig.
Ja, vor allem, was muss das für eine Mutter sein, ganz ehrlich?
Ja, was ist das für eine Mutter, die sagt so, ja klar kann mein Baby bei Human Centipede 2 mitspielen. Ist doch witzig. Steht dann später in seiner IMDb. Finde ich, das ist mir dann tatsächlich, das finde ich irgendwie übergriffig für einen Menschen tatsächlich, ihn in so einen Film zu stecken, der noch nicht mal reden kann. Das fand ich nicht geil.
Ja, gehe ich mit.
Ja, aber hast du vollkommen recht, Pascal, ne? Also das ist, mit Martin jetzt, was du als Flashback meintest, Chris, also das ist ja nicht Martin, der da spricht oder der an seine eigene irgendwas in der Handlung denkt, sondern das ist ja, das sagt ja auch dann der, also kommt im Gespräch mit dem Doktor ja raus, dass Martin eben als Kind von seinem eigenen Vater vergewaltigt wurde. Mhm. Und daher hat er vermutlich ja auch diverse Störungen. Und man hört quasi dann, das fand ich auch echt, muss ich sagen, das fand ich relativ düster und echt bitter. Man hört dann quasi den Vater reden, der auch so sagt, so von wegen, ah, du bist ja noch nicht mal 3 oder sowas. Oder?
Ja.
Du bist ja grad, mhm. Das fand ich schon echt hart, ey. Und ich muss auch sagen, also deswegen, ich, ihr habt zwar jetzt auch nicht gesagt, dass ihr es scheiße fandet, aber bis dahin fand ich den Film eigentlich tatsächlich noch sehr, sehr, sehr stimmig, sag ich mal. Also natürlich ist das eine, wie gesagt, Küchenpsychologie, um natürlich den Charakter zu rechtfertigen, warum er denn so ist, wie er ist, na klar, ne, also ist jetzt auch nichts Neues, aber so fand ich von der Stimmung her und so weiter war das schon alles sehr, sehr düster und das ist ja auch, also ja, kannst du ja so erzählen, ne? Also dass er ein Missbrauchopfer war, erklärt, warum er vielleicht im Leben auch eben einfach nicht viel erreicht hat, er ist offensichtlich davon geschädigt von diesen Erlebnissen und ja, vielleicht ist die Mutter ja auch so, weil sie nicht eingreifen konnte und nicht eingegriffen hat oder so, vielleicht hat sie dadurch eben auch einen Snap bekommen und ist eben nicht mehr ganz auf der Höhe, so, also du merkst auf jeden Fall, dass diese Familie krass gebrochen ist und eben einfach schwere Probleme hat mit allem quasi. Und naja, und so Sachen mit dem Hooligan und so weiter, das sind halt, du brauchst halt ein paar Charaktere, die eingeführt werden, wo du weißt, okay, landen nachher halt im Tausendfüßler, ne? Also das ist halt eher so ein Mittel zum Zweck. Ich fand aber eben bis dahin so fand ich zumindest halt den Aufbau von eben Martin als Charakter, war das noch okay, weil es ist alles jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es macht bis dahin alles noch irgendwie schlüssig Sinn, warum er so ein absolut trauriges und gleichzeitig eben dann auch gewalttätiges Leben irgendwie führt, was dann mit ihm da passiert eben ist.
Richtig widerlich wird's dann, fand ich, und das, ja, war für mich einer der negativen Höhepunkte des Films, als Martin sich dann mit Schleifpapier selbst befriedigt, während er sich eben Human Centipede 1 anguckt und ja, weiß ich nicht, könnt ihr ja gleich mal sagen, was ihr von der Szene gehalten habt, aber das ist so eine Szene, die brauche ich halt einfach in einem Film nicht, der mich irgendwie unterhalten soll. Fand ich komisch, fand ich scheiße. Im Lager hat Martin ja mittlerweile eben diese schwangere Frau auch, die Pascal schon beschrieben hat. Und es wird ein bisschen vertieft mit diesem Fake-Casting, mit dem Tarantino-Film. Und dass sich die Schauspieler erstmal eher negativ zurückgemeldet haben, außer eben die Agentin von Ashton Jenny, die eine positive Rückmeldung gibt. Und dann fällt mir gerade ein bisschen schwer, so ein bisschen über diese einzelnen Szenen zu reden. Man hat ja dann diese Sequenz, in der Martin seine Mutter erwischt, wie diese ihn quasi umbringen will. Also er ist gerade irgendwie im Badezimmer oder sowas und seine Mutter denkt, dass er im Bett liegt und schläft und sie will ihn dann erstechen und stellt dann fest, dass er gar nicht im Bett liegt. Und die Mutter ist auch so unerträglich nervig, aber auch wieder gleichzeitig so komplett überzeichnet. Natürlich soll das irgendwie so dieses Umfeld darstellen, was Martin auch zu dem macht, was er denn letztendlich ist. Er tötet sie ja dann auch noch mit der Brechstange und dann auch wieder in diese Tiefgarage erwischt er dann eben diesen einen Typen und den Dr. Sebring und eine Prostituierte und die bringt er ja dann auch alle oder bringt sie nicht um oder verletzt sie teilweise, doch Sebring richtet er sogar hin, glaube ich dann, ne? Und das ist alles ein bisschen mir zu viel gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist alles sehr düster natürlich, aber es ist auch so extrem pessimistisch. Aber auch nicht gut eben, ne? Das ist halt einfach nicht gut inszeniert, das Ganze, fand ich, so dass es mich irgendwie auf eine beeindruckende Art und Weise irgendwie mitnehmen könnte. Das kann ja auch so ein Film durchaus anrichten. Eben, da gibt ja Filme, die haben Gewaltszenen, die sind auch unerträglich, aber die machen was mit einem, die lassen einen irgendwie nachdenken. Aber bei diesem Film hat man die ganze Zeit irgendwie immer das Gefühl, dass es Tom Six eben nur um den Schockeffekt geht. Und das ist einfach mein permanentes Problem, was ich mit diesen ganzen Szenen habe. Auch wenn man ihm zugutehalten muss, dass er eben auch in dieser Sequenz, die ich gerade beschrieben habe, dort jetzt nicht immer komplett mit der Kamera draufhält und auch ein paar Szenen im Off geschehen lässt. Aber generell, das stört mich einfach. Er macht alles, was er inszeniert, hat er nach meinem Gefühl nur gemacht, um ihn zu schocken. André, würdest du da mitgehen oder siehst du das ein bisschen milder?
Nee, absolut. Der ganze Film ist ja wirklich Shock Value. Das kann man auch schon mal so generell sagen. Der ist halt deutlich mehr auf Grafisches und noch mehr Extreme ausgelegt als der erste, ganz klar. Das mit dem Schleifpapier ist halt, ja, es ist nur eine Szene, die nochmal unterstreichen soll, wie krank Martin ist. Das weiß ich aber vorher und spätestens in 10 Minuten später weiß ich erst recht quasi. Also die ist halt auch so ein bisschen unnötig. Es zeigt einfach nur nochmal, wie extrem seine sexuelle Lust an diesem Film und vor allem eben an dieser Schauspielerin hier eben ist. Ich finde es übrigens auch so krass, dass die dann wirklich da mitspielt als sich selbst. Also was hat Tom Six gesagt? Hast du noch mal Bock, im Centipede zu stecken? Ja, klar. aber gut, also das will er so unterstreichen, wie krass er auf sie abfährt. Und natürlich muss er ja als
Die Schauspielerin lebt bis heute davon, die tingelt ja auch über viele Conventions.
Ja, natürlich,
ist halt die,
klar.
Ist halt die aus dem menschlichen Tausendfüßler, ne?
Ja, natürlich, absolut, klar. Bei so einem Kultfilm ist es ja auch verständlich dann irgendwie. Und wird es bestimmt genug geben, die das auch annehmen. Ja, jedenfalls halt hier, die Szene ist für mich halt wirklich einfach nur maßgebend dafür. Es soll halt zeigen, wie krank er ja ist und wie krankhaft er da hinterher hechelt, diesem Film und dieser Schauspielerin. Von daher, ja, ist eklig, es muss nicht sein, aber ja, wie gesagt, fügt der Figur Martin weder was hinzu, noch nimmt was ab, weil, wie gesagt, dass er absolut gestört ist und das lernen wir ja dann spätestens ein paar Minuten später dann erst recht kennen. Ich muss auch sagen, das Ganze mit diesem Tarantino-Casting, das ist für mich dann wiederum der Stilbruch des Films, weil ich da jedes Mal drüber lachen musste, irgendwie, wenn das erwähnt wurde, weil das irgendwie so dumm ist. Also, so ein Fake-Casting, also, sorry, die Filmbranche ist so connected, du kennst halt die Leute, du weißt, wer da anruft, also wenn er irgendeinen random Dude anruft, so.
Vor allem, der Typ redet ja auch nicht mal. Das ist halt auch wieder so ein Logikloch im Film. Wie macht er denn das?
Zumindest zeigen sie es nicht, ne? Vielleicht redet er dann off. Aber halt, ja, wenn er sagt, ich caste für Tarantino, dann stellst du das erstmal sicher, dann validatest du das irgendwie als Agent und checkst halt, wer dahinter steckt und so. Wie gesagt, die Filmbranche ist connected, die weiß, wer da am Start ist. Da fährt nicht irgendjemand einfach mal random hin und sagt, oh, Tarantino hat mich gerufen. Das passiert halt nicht. Und ich find's halt, auch warum er gerade Tarantino nehmen muss. Das ist dann irgendwie ist halt so ein cooler Insider-Gag wahrscheinlich oder so, keine Ahnung, finde ich dumm. Reißt total raus, nimmt dann tatsächlich von dieser ganzen nihilistischen, pessimistischen Grundsatz dem Feeling, er nimmt das immer was weg. Und wenn der Film was gut macht, dann, du sagst es eben gerade quasi, zwar für dich macht es schlecht, aber ich finde dieses durchgehend, ich habe hier keinen Spaß, weil es ist schon so hart und düster, dass es mir keinen Spaß macht, das ist ja auch eine Eigenschaft, die einen Film gut machen kann. Und ich finde schon, dass der Film das schafft. Du hast bei dem Film keinen Spaß größtenteils. Und das ist schon fast immer. Und das ist schon krass, finde ich, dass er das so aufbauen kann. Und das reißt mich, hat mich da sehr rausgerissen, dieses immer mit diesem Tarantino und Quatsch. Das fand ich dämlich einfach. Das nimmt auch einfach, das bringt einen Gag rein, der gar nicht passt. Und das ist dann so off record irgendwie, das hat mir nicht gefallen. Und wie gesagt, mit der Mutter, die ihn dann da töten will, und er killt sie ja dann auch später selbst, ne? Also er bringt ja seine Mutter dann um, die dann da irgendwie mit einem gedrückten Schädel bei ihm auch am Essenstisch sitzt und so. Und das sind alles natürlich so Szenen im Mittelteil, bevor es dann überhaupt noch, also wir kommen ja gleich erst zu dem harten Part, zu dem wirklich harten Part, wo er immer noch mal hier und da reindrücken will, um zu zeigen, so, guck mal, wie krass das alles ist. Und ich meine, dass Martin dann irgendwie da auch anscheinend ja fast so ein, ist ja fast auch für ihn wie so ein Befreiungsschlag, als seine Mutter killt, ne, die ihn ja dann doch irgendwie da anscheinend ja auch über Jahre dann auch mitmalträtiert hat auf eine gewisse Art und Weise und so. Und ja, dann wird's so ein bisschen fast Texas Chainsaw Massacre, wenn er mit ihr dann zusammen da am Essenstisch sitzt und er pfeift sich irgendwie ein Brot rein, während die Mutter mit eingeschlagenem Schädel da sitzt. Und so, das ist halt alles, es ist schon alles wirklich sehr auf, eben wie gesagt, auf grafischen Schock ausgelegt, diese Tristesse aufrechthalten und dann eben auch hier die Morde eben wieder in der, ich finde das ja auch natürlich, muss man auch sagen, ist halt auch wieder so ein Filmlogik-Ding. Er killt halt so viele Leute in diesem Parking-Lot, in dieser Garage. Das müsste auch mal wer mitkriegen, ja? Also irgendwer muss ja auch wissen, dann Verwandte, Freunde, dass die halt unterwegs waren. Da müsste auch mal die Polizei langsam aufschlagen, wenn da ganze Zeit irgendwie 15 Leute sterben in der Woche. Ist halt auch Schwachsinn so, ne? Also von daher, es gibt schon vieles, was da den Film sicherlich bricht, ja.
Ja, der Film vermittelt auch einfach kein gutes Zeitgefühl. Also ich weiß auch ehrlich gesagt immer nicht, über wie viele Tage das dann da alles passiert. Weil auch ich weiß zum Beispiel, das Baby im Auto wird zweimal gezeigt, da kommt er irgendwann später nochmal hin. Das kann jetzt auch nicht so ewig lange da alleine im Auto rumgeschrien haben. Ja, das macht der Film tatsächlich leider auch nicht so gut. Ich habe auch immer das Gefühl, irgendwie, warum ist es so einfach für ihn? Warum fällt ihm das so leicht? So als dieser Freak, der wird so krass als Freak charakterisiert.
Der auch nichts kann, ne? Genau. Super einfältig ist, ja, genau.
Ja, und dann kann er erstmal er mietet es ja nicht, er bringt ja den Typen um, von dem er es mieten möchte, aber trotzdem, ihm wird das alles ein bisschen zu sehr irgendwie zu leicht gemacht.
Ja, und André hat es schon angekündigt, und dann geht's ja erst richtig los sozusagen, dann wird's wirklich ungemütlich, nachdem Martin dann eben Ashton noch für das Casting abgeholt hat und sie zur Lagerhalle bringt und sie natürlich in keinster Weise skeptisch ist, dass das Casting dort in, naja, wer den Film kennt, weiß, was.
Und der Fahrer auch nicht redet die ganze Zeit und super creepy aussieht. Ja.
Und er schlägt sie dann K.O. und dann sehen wir eben, wie Martin seinen Tausendfüßler erstellen will. Und onscreen schlägt Martin seinen Opfern die Zähne raus. Das ist unfassbar brutal, muss ich sagen. Auch sehr widerlich. Da war ich dann auch schon wieder dankbar, dass das Ganze in Schwarz-Weiß stattgefunden hat. Aber das hat die ganze Sache irgendwie nicht entkräftigt, muss ich sagen. Und dann entfernt er die Bänder aus den Knien sozusagen, die Kreuzbänder, damit die Opfer nicht fliehen können. Auch das passiert vollkommen visuell explizit. Sehr, sehr brutal. Und dann eben die Arsch-zu-Mund-Behandlung, die wir ja schon bestens kennen. Und das Ergebnis kann sich jetzt rein optisch tatsächlich sehen lassen. 100% medizinisch akkurat wahrscheinlich eher nicht. Aber es
ja, also dann, hier können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass Martin kein Doktor
ist. Nein. Wäre aber ein guter Twist gewesen. Achso, hatte ich eigentlich vorhin schon, das hatten wir schon erwähnt, ich wollte noch bei erwähnen, haben wir es erwähnt, dass Martin sexuell missbraucht wurde von seinem Vater? Ja, das hatten wir erwähnt.
Das habe ich erzählt, genau.
Ja,
weil genau. Du das mit diesem Flashback so ein bisschen übersprungen hast, deswegen habe ich es noch, also Pascal hat es nochmal aufgegriffen.
Genau, und sein Vater ist ja im Gefängnis, genau deshalb. Und deswegen hasst die Mutter ihn ja auch so sehr, ne? Genau, aber zurück zu der Sequenz hier. Und es hört dann auch nicht auf, es ist dann wirklich jetzt von hier an wirklich durchgehend einfach sehr schwierig auszuhalten für den Zuschauer. Er hat ja dann quasi sein Objekt der Begierde dort und das will natürlich auch nicht fressen, das Insekt, und dann nutzt er einen Trichter und verabreicht das Essen und spritzt dann später auch noch Abführmittel, um den ganzen Prozess so ein bisschen zu beschleunigen. Und diese gesamte Verdauungssequenz, die am ersten Teil wirklich nur angerissen wurde und dadurch seinen Shock-Value hergezogen hat, hier wird die unendlich lang gezogen und es ist alles sehr, sehr ekelhaft. Es kommt ja teilweise dann auch die Exkremente rausgeschossen. Es gibt ja dann, und das muss ich wirklich Tom Six dann auch, muss ich sagen, das ist dann auch ein richtiger Dick-Move von ihm, dass er dann das auch noch Schindlers Liste parodiert, indem er dann mal kurz einen braunen Farbsegment dort einspielt mit den Exkrementen dort, um an die rote Farbe in Schindlers Liste zu erinnern. Völlig daneben aus meiner Sicht. Aber
hat er das gesagt oder vermutest du das jetzt?
Naja, das ist eine Anspielung darauf. Also was soll sonst sein? Der Film ist komplett schwarz-weiß, hat eine kurze Sache, die farbig ist. Das ist Schindlers Liste halt, ne? Und das Ganze ist dann aber auch gleichzeitig wieder, es ist so ekelhaft und so drüber, aber auch gleichzeitig wie eine schlechte Comedy, über die man nicht lacht. Also ich konnte damit ehrlich gesagt nichts anfangen, außer eben, dass die Spezialeffekte, und das muss ich dem Film halt wirklich anrechnen, sehr ekelhaft und sehr gut gelungen sind tatsächlich. Das will ich dem Film hier nicht abstreiten. Aber generell hat mich das gar nicht mehr abgeholt. Pascal, wie sah es bei dir aus?
Ja, tatsächlich ein bisschen anders. Ich muss sagen, der Film schafft das dadurch, dass er halt vorher so auf diesem hohen Niveau diese Trostlosigkeit, dieses Nihilistische aufrechterhält, hat sich das bei mir dann in dem Moment, wo es halt zur Sache geht, und da bin ich aber auch ehrlich, der Film natürlich jetzt, also spätestens jetzt, komplett darauf setzt, einfach nur noch widerlich und abartig zu sein. So, das ist halt, aber dann halt auch auf 110% gedreht, du hast es sehr gut beschrieben, was da alles passiert, und das ist halt so, ja, auf der einen Art natürlich so schrecklich und so schlimm, aber dann halt auch so, keine Ahnung, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber für mich ist das dann, ich kann es jetzt auch nicht genießen, ich feiere das in dem Moment nicht, aber es ist für mich irgendwie der lockerere Part, weil das ist so ein bisschen das, wofür ich in Anführungszeichen gekommen bin, weil, ich meine, wenn ich den Film schon einlege, dann es ist halt, im Endeffekt geht's ja auch um diese junge Zentipede.
Ja, verstehe ich, klar.
Und es ist schon so, dass ich dann irgendwo ein bisschen in dem Ding bin, wo ich denke, okay, alles klar, jetzt sind wir hier, jetzt kommt das, jetzt kann ich mich ein bisschen ekeln, jetzt kann ich ein bisschen und das war fies mit denen, wenn er die Bänder da aus den Beinen zieht und wenn er die Zähne ausschlägt. Das ist jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie jetzt jeden Tag reinziehen muss, was ich halt mega geil finde oder weswegen ich halt hinter solchen Filmen her bin. Aber wenn ich mir jetzt den Film als Ganzes angucke und er halt vorher sehr lange dieses ganz Traurige halt aufrechterhalten hat, so dieses Gefühl, das ich dann da halt bei habe, ist jetzt auch nicht per se schlecht, aber es ist halt so dieses sehr Trostlose, und dann ist das jetzt für mich der in Anführungszeichen lockerere Part, so seltsam wie das auch klingt. Ja, deswegen funktioniert das dann so in Kombination für mich ein bisschen besser, aber nichtsdestotrotz bleibt das natürlich reiner Shock-Value, reine Provokation, reines, ich muss einfach noch mal auf den ersten ganz viel draufsetzen, das muss alles noch krasser sein, deswegen sind es jetzt 12 und nicht 3. Und die schwangere Frau fand ich komplett überflüssig, die hätte es nicht gebraucht, das fand ich auch wieder scheiße. Das hätte ich tatsächlich nicht gebraucht, aber ja.
Ja, was der Film dann mit dem Baby macht, das können wir ja gleich noch besprechen. Wie hat es auf dich gewirkt, André? Konntest du damit vielleicht aus Gorehound-Perspektive noch irgendwas anfangen?
Pascal hat es eigentlich alles sehr gut gesagt. Natürlich ist es jetzt ab dem Moment hier wirklich alles nur noch Shock-Value und eben, wie du sagst, für Gorehounds und ja, für Leute, die gerne ihre Grenzen ausloten und sich gerne auch neuen filmischen Herausforderungen stellen, wenn es um Gewalt und so geht. Es ist alles natürlich extrem, es ist extrem brutal, es ist extrem explizit. Es ist zudem eben gut gemacht, das kommt noch dazu. Also die Effekte, ich sag gerade eben was mit dem, wo der da immer die Knie aufschneidet und darunter die Sehnen rauspackt, ey, das hat es mich echt gekribbelt. So, wirklich krass gemacht. Und was ich auch noch eben krass fand, was wir gerade gesagt haben, er ist halt kein Doktor, er ist halt ein offensichtlich geistig etwas zurückgebliebener Typ halt, der noch nie in seinem Leben irgendwas von Chirurgie gehört hat. Ich finde es halt auch so krass, wie erbarmungslos sie es auch darstellen, dass er sich ja auch verschneidet, ne? Also er macht ja auch Fehler natürlich dabei, weil er das nicht kann, und bringt dabei ja dann aus Versehen auch noch Leute um. Das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. Das fand ich halt auch nochmal echt krass, weil das so nochmal unterstreicht, dass ihm auch Menschenleben wirklich so gar nichts wert sind. Menschenleben sind ihm halt völlig egal. Er ist wie so ein Kleinkind, das eben einen Bausatz zum Spielen hat, dann geht er halt kaputt, dann nehme ich den nächsten. Zum Beispiel, als er dem einen da irgendwie halt irgendwie dann auch die Arschbacken da aufschneidet, um dann da eben diese Lappen da zu nähen, wo der nächste dann dran getackert quasi wird, schneidet er einmal halt einmal zu viel und zu tief und dann verblutet er halt einfach und der und so, dann regt er sich auch richtig auf. Ne, dann ist er richtig trotzig und schreit halt rum und ist wütend, dass das nicht klappt, und dann braucht er halt wieder einen neuen Menschen, so. Und das fand ich halt auch so krass, wie der Film das so absolut bösartig und eben menschenfeindlich darstellt, dass er auch so wirklich 0,0 Empathie hat für Menschenleben, so. Und ja, ist halt wirklich einfach krass. Und wie Chris gesagt hat, alles, was der Film im ersten Teil wirklich nur angedeutet hat und gerade so ein gewissen Ekelfaktor, der bei viel im Kopf eben stattfindet, spielt, geht der halt hier voll drauf. Und das ist gut gemacht, technisch, aber es ist auch einfach wirklich schwer mit anzusehen teilweise. Und es ist wirklich drüber und es ist wirklich abartig bis ins Mark, sei es Gore, sei es Blut, sei es eben Exkremente. Und ja, auch gerade dieser Durchfallszene, das da hinten rausballert, dann eben am Ende, das ist ja fast schon, das war mir auch fast schon zu cartoonesk irgendwie wiederum. Also das war so eine, ja, skurril, fast schmunzlige, skurrile Szene, obwohl alles da drumherum eben komplett abartig und pervers ist irgendwie. Also das ist schon echt eine echte taffe Sequenz, das Ganze, ja.
Ja, und es wird ja dann noch deutlich härter, würde ich mal fast behaupten. Also zumindest folgt für mich dann der kontroverseste und negativste Höhepunkt des Films, als Martin dann das Ende des Tausendfüßlers, also die Frau, die dort am Ende ist, das war ja auch die Hauptdarstellerin, ne? Das war ja, glaube ich, sogar Ashton Jenny, oder?
Nee.
Ach so, oder sie war ganz vorne, ne?
Die ist vorne, meine ich.
Ja. Stimmt, sie war ganz vorne, ja. Aber dennoch ist eine Frau ganz am Ende. Und Martin bindet sich dann Stacheldraht um seinen Penis und vergewaltigt dann eben das Ende des Tausendfüßlers. Und ich muss sagen, das war dann schon wieder Serbian-Film-Niveau, muss ich sagen. Das war für mich dann, ich will jetzt ja auch nicht ein Spießer sein oder sowas, aber das brauche ich halt, wie gesagt, in Filmen. Ich bin da eh, was so Vergewaltigungsszenen und sowas angeht, sehr anfällig bei Filmen, das muss ich mir nicht angucken. Und ich fand, das war auch hier an Abartigkeit für mich kaum noch zu übertreffen. Da fand ich die Sequenz, als die totgeglaubte schwangere Frau aus dem Leichensack plötzlich erwacht und ins Auto flüchtet, ihr Baby gebärt und dort quasi mit dem Gaspedal das Baby dann, was da drunter liegt, zermatscht, fand ich dann schon fast wieder eher ein bisschen ja, komischer, will ich jetzt nicht sagen, aber im Vergleich zu der Vergewaltigungsszene doch fast schon erheiternd. Wie fandet ihr die beiden Momente? Ist das Grenze erreicht oder wie Pascal eben gesagt hat, dafür sind wir gekommen?
Also, dafür bin ich nicht gekommen. Das möchte ich an der Stelle einmal klarstellen. Für beide Sachen nicht. Wir hatten ja schon mal eine artverwandte Diskussion vor zwei Episoden bei It's the Killer. Und aber diese Argumentationskette lässt sich hier meiner Meinung nach, also zumindest die ich und ich glaube André war da auch eher etwas bei mir, die wir aufgezogen haben, die lässt sich hier dann nicht mehr aufstellen. Das ist halt Quatsch so. Das ist halt das, was der Martin da an der Stelle macht, ist halt, reiht sich einfach nur in das ein, was Tom Six von Anfang an versucht, halt krass schlimme Dinge zu zeigen. Aber das ist halt jetzt dann an einem Punkt, wo ich wo ich dann spätestens auch sag, so, nee, bitte nicht, so finde ich kacke. Ich weiß, es ist nur ein Film. Ich weiß, da ist so, jeder hat da vorher einen Vertrag unterschrieben. Das ist in dem Sinne nicht echt. Und der Film will mir auch nicht verkaufen, dass das, was Martin macht, cool ist. Der Film will mir Martin nicht irgendwie als verquerten Anti-Helden verkaufen, so. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich auch irgendwie nicht, ja, würde ich nicht mehr irgendwie Tom Six die Hand schütteln, wenn ich ihn sehe oder ihn dann direkt bespucken, weil ich ihn halt so als richtig schlimmen Menschen verachte. Aber das hätte ich hier in dem Fall trotzdem nicht gebraucht. Und das Gleiche gilt für die Szene mit der schwangeren Frau, die dann noch entkommt und im Auto ihr Kind gebärt.
Wie sieht's bei dir aus, Anne?
Gehe ich eigentlich mit, also genau. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man hier bei Horrorfilmen und Co., ich meine, wir reden auch über Rape and Revenge-Streifen, die ein eigenes Subgenre bilden und so. Vergewaltigungen im Horrorfilm sind ja jetzt auch keine Seltenheit. Es ist immer der Kontext, wie gerade gesagt, bei Itchy the Killer haben wir darüber gesprochen, wo es einen Kontext für die Gewalt an Frauen da eben gab, meiner Meinung nach. Und der fehlt eben bei dem Film hier dann in dem Sinne komplett natürlich. Aber gleichzeitig bin ich auch bei Pascal eben, Martin ist halt ganz klar hier der Antagonist, der Abartige, den man nicht feiern soll. Und ja, deswegen ist es immer halt, du kannst halt auch immer schwer sagen, so, wenn er vorher Leuten die Arschbacken aufschneidet und den Mund an den Arsch näht und sonstiges Grausames so die Knie zusammennäht, dann ist das irgendwie besser oder schlechter, als dass er der Frau vergewaltigt. Es ist alles schlimm, was er tut. Natürlich ist aber die Darstellung gerade hier, es ist natürlich, man merkt, wie wir gesagt haben, so ab diesem Moment setzt der Film bis zum Schluss nur noch rein auf Shock Value. Es gibt keine Handlung mehr und man merkt halt ganz klar, dass Tom Six hier versucht hat, einfach nur immer die nächste Szene noch grausamer zu machen als die davor. Und dann ist in seinem Kopf halt okay, ganz am Ende ist eine Frau. Martin ist eh total, ist sexuell, sein Sexualverhalten ist eh komplett gestört. Was man ja an der Szene dann wieder mit dem, mit dem Schmirgelpapier da gesehen hat. So. Und es reicht dann eben auch nicht Tom Six, dass er diese Frau am Ende des Tausendfüßlers, die gerade übrigens auch Durchfall hatte durch den Einlauf, auch noch dann jetzt noch zusätzlich vergewaltigt, sondern er muss sich dann auch noch, weil es natürlich noch extremer sein muss und wieder rauskommen muss, dass Martin der absolut gestörteste Mensch der Welt ist, muss er sich auch noch Stacheldraht um den Penis eben vorher wickeln, was das Ganze natürlich A, noch mal abartiger macht. Wie gesagt, man kann es schwer mal aufwiegen, Grausamkeiten aufwiegen. Aber natürlich ist das noch mal eine Weise, das hinzuzufügen, dass das Ganze einfach noch ekelhafter, schmerzvoller und abartiger macht. Dazu dauert dann diese Vergewaltigung auch durchaus lange, muss man sagen. Das ist echt bösartig, brachial anzugucken. Einfach, das dauert keine 10 Sekunden. Das sind locker halbe Minute oder vielleicht sogar länger. Das ist wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Und ja, und das mit dem Kind dann, mit dem Baby, das ist halt dann nochmal nochmal eine Spur drauf. Ich muss noch irgendwas machen, ich habe mal das Gefühl bei Tom Six, dass sein Gedanke ist, okay, wenn das jetzt noch nicht gereicht hat, dann habe ich aber jetzt noch einen Ass im Ärmel, so, um noch den letzten dann irgendwie vom Sofa fallen zu lassen. Muss aber sagen, diese Babyszene da im Auto, das ist fast schon grotesk albern. In seiner Abartigkeit. Also, ein Kind zu töten ist ja generell immer im Film noch mal eins der höchsten Tabus natürlich. Wie ist natürlich hier passiert? Also A, das Kind flutscht ja dann irgendwie, also die Frau ist hochschwanger, sie rennt ins Auto, das Kind flutscht ja quasi aus ihr raus, landet im Fuß- und Innenraum. Und weil sie so halt in Panik ist vor Martin, vor dieser Situation, drückt sie ohne zu gucken. Also sie kriegt quasi gar nicht mit, dass das Kind aus ihr rausgefallen ist. So reagiert sie so ein bisschen und hämmert dann mit dem Fuß eben aufs Pedal. Und man sieht eben tatsächlich aber auch nur in so einem Millisekundenbruchteil, da hat er zumindest jetzt nicht irgendwie noch ausgeweitet, sieht man eben, wie das Pedal dann das Baby zermatscht. Es ist halt auch schwachsinnig, denn der Instinkt einer Mutter gegenüber dem neugeborenen Baby wäre, glaube ich, in dem Moment so riesig, auch trotz der Situation, trotz des Abartigen, was sie gerade erlebt hat, dass das meiner Meinung nach nicht passieren würde, dass dann man dann rücksichtslos da quasi auf das Baby tritt. Das macht in meinem Gedanken keinerlei Sinn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, das würde einer Mutter nicht passieren, egal in welcher Situation, sie würde da nicht dann, weil, ne, du kriegst das schon mit, wenn dein Baby gerade aus dir rauskommt. Von daher, ich finde, diese Situation ist einfach schon so grotesk albern, so widerlich sie dann auch ist. Aber ich finde diese Szene komplett hanebüchen. Die macht keinen Sinn. Also komplett. Die ist wirklich nur da, nochmal um einen draufzusetzen. So wie gesagt, der Letzte, der jetzt noch nicht gekotzt hat, jetzt seid ihr dran. Finde ich wirklich absolut schwachsinnig.
Ja, total. Und es ist dann so, dass der Tausendfüßler sich dann trennt sozusagen in einzelne Parts und Martin dann aus Verzweiflung bis auf Ashlyn quasi alle Glieder dieses Tausendfüßlers dort tötet. Und Ashlyn kommt noch eine eklige Szene, die zum Glück dann nicht weiter großartig visuell ausgeführt wird, aber zumindest etwas Genugtuung mit sich bringt, als Ashlyn dann Harvey diesen Tausendfüßler in den Hintern verfrachtet. Ehe sie dann ebenfalls getötet wird, aber da hat man zumindest noch mal so ein bisschen Genugtuung und dann kommt das Ende dessen letzte Einstellung. Wir sehen, wie Martin wieder in seinem Kabuff dort in der Tiefgarage sitzt und den Abspann des Films wieder schaut und es bleibt ja quasi dann offen, ob die Handlung sich wirklich zugetragen hat oder nur in seiner Vorstellung. Wie fandet ihr diese Auflösung, Pascal?
Habe ich mir tatsächlich ja relativ nutzlos. Also ich hätte jetzt auch tatsächlich einfach gerechnet, wieder mit einem Ende, wie eigentlich im ersten, das theoretisch ein Anti-Happy End im Sinne von halt, ja, niemand überlebt, jetzt ist ja, ich hat tatsächlich für mich wenig, also aber auch so ein bisschen wie im ersten Teil, hat für mich jetzt wenig Einfluss auf mein Gesamtseherlebnis des Films. Ist mir relativ egal. Ich kann es nicht besser beschreiben.
Generell wird ja auch, zumindest könnte man ja meinen, dass der Film so ein bisschen auch einen Kommentar auf Gewalt abgibt und auf den Konsum zum Beispiel von Horrorfilmen und welche Wirkung das auf seine Rezipienten hat und dass es vielleicht gewaltsames Verhalten fördern könnte. Wie war das jetzt für dich umgesetzt, André, auch hinsichtlich der Metaebene? Du hast es ja anfangs angesprochen, das hat dich schon ein bisschen überrascht und du warst gespannt, was der Film daraus macht. Findest du, dass man das noch als ironischen Kommentar vielleicht seitens von Top Six so werten kann oder wie ist es für dich gelungen, die Umsetzung?
Nee, finde ich, hat der Film nicht gut gemacht. Wie gesagt, du kannst es machen, aber es hat im Film ja tatsächlich sonst wirklich, es hat ja nicht wirklich den Mehrwert. So, er nutzt es ja nur als Aufhänger, um einen Menschen, der anscheinend ja eh einfach wirklich ein krankhaftes Verhalten an den Tag legt, eine Idee zu geben, wie er es ausleben kann. Und ja, wie gesagt, dass er das dann natürlich in seinem eigenen Universe irgendwie macht und das dann als Anlass nimmt. Ja, okay, aber so richtig was rausziehen tut er ja nicht. Wie gesagt, im Endeffekt also Martin ist ja, wie gesagt, vorher schon auf jeden Fall verhaltensgestört, auffällig, wie auch immer. Er beginnt ja dann auch diese Morde eben recht schnell am Anfang. Und wie gesagt, bis auf, dass er den Film halt abfeiert und das irgendwie nachmachen will, gibt's ja auch keinerlei wirklichen Kommentar darauf. Und alles Weitere passiert dann auch quasi ohne den Film dann weiter auch da in Bezug zu nehmen. Also es ist ja wirklich nur als Auslöser, warum Martin jetzt unbedingt auch so einen Tausendfüßler bauen will. Und aber so einen richtigen Kommentar darauf oder wirklich irgendwie eine Message oder ein Learning oder irgendwas daraus, er zieht ja nichts daraus, ne? Und von daher finde ich die Grundidee, also du kannst es halt machen, aber es hat im Film finde ich jetzt nicht den hohen Stellenwert eigentlich. Es ist eigentlich für mich nur ein Gag. Oder ein Aufhänger, weil er halt irgendwie die Story wieder dahin lenken musste. Von daher finde ich jetzt nicht, dass der Film da. Ich finde, man kann ihm jetzt nicht so gut heißen, dass er jetzt eine tolle Medienkritik ist oder so. Das finde ich jetzt nicht.
Du hast ja ein bisschen noch in die Farbfassung reingeschaut. Mhm. Was hat das für einen Unterschied gemacht?
Gar nicht so krass, wie ich dachte, tatsächlich. Also der Film, also finde ich, der Film wirkt tatsächlich wirklich in Schwarz-Weiß deutlich düsterer und pessimistischer. Also das gibt dem, ich habe am Anfang ein bisschen geguckt, also ich wollte ihn halt nicht nochmal komplett gucken, ne? Ich habe die Schwarz-Weiß-Fassung komplett geguckt und ich hatte keinen Bock, den nochmal komplett zu gucken. Dafür ist er mir dann doch echt nicht reichhaltig genug irgendwie vom Schauwert. Ich habe am Anfang ein bisschen geguckt und also allein in dem Parkhaus fehlt's einfach so, es fehlt direkt so eine gewisse Stimmung. Also diese Schwarz-Weiß macht da schon was Positives für den Film. Weil dann sieht's halt doch aus irgendwie wie ein normaler Film. Und er wirkt dann auch nicht so düster und er wirkt auch nicht so anti direkt. Und auch ein bisschen insgesamt einfach nicht so, ein bisschen billiger fast schon. So, also deswegen, ich war da dann schon echt positiv eingestellt, so rein von der, vom Look and Feel, so dieser Schwarz-Weiß-Fassung. Und ja, dann habe ich halt vor allem dann mal eben in die ganze, ne, unsere, dann eben in die Centipede-Szenen da reingespult, weil ich dann mal wissen wollte, eben wie die Gewalt dann auch wirkt. Und ja, schon, das muss man sagen, also gerade jetzt auch hier dann wieder Knie aufhebeln und Co. Und wenn dann wirklich auch Blut da überall rumsuppt, das wirkt schon noch mal eine ganze Ecke krasser. Wie gesagt, auf eine andere Weise, weil es dann einfach nur grafischer wird. Es fehlt so ein bisschen diese Stimmung, auch allgemein. Es gibt ja so eine, immer wenn wir uns in einer Lagerhalle befinden, gibt es so eine Weitwinkelkamera, die einfach den ganzen Raum so zeigt, ne? Und ich finde dann auch im Schwarz-Weißen hat das sowas von so einer räudigen Überwachungskamera irgendwie, wo du halt auch manchmal nicht so alle Details erkennst. Und es wirkt so ein bisschen auch so ein bisschen alt, so ein bisschen altertümlich. Und irgendwie hat das was. Und in der Farbfassung, wie gesagt, auch hier, es ist optisch, nimmt das dem Film schon was. Er wirkt weniger künstlerisch. Das, was wir vielleicht so auch für ihn so ein bisschen Budgerei assistiert haben, sag ich ja. Er wirkt weniger künstlerisch dadurch, was im Endeffekt dann aber gleichzeitig, sag ich ja, den Gore schon auch nochmal krasser wirken lässt. Also gerade wenn es dann wirklich in Detailaufnahmen Zähne rausschlagen, Knie aufschneiden, Arschbacken abschnibbeln. Klar, das wirkt dann schon in Farbe mit Blut und allem drum und dran dann nochmal ein bisschen krasser irgendwie. Muss aber halt im Endeffekt sagen, rein jetzt wirklich für den Film gesehen insgesamt, finde ich, hat die Schwarz-Weiß-Fassung dann aber trotzdem die Nase vorn, weil er dann zumindest diese Stimmung erzeugt bekommt. Und das schafft er, finde ich, in der Farbfassung, ohne jetzt ganz gesehen zu haben, aber finde ich, wirkt das nicht so.
Ja, also ich finde, dass hier für diese Fortsetzung ist Tom Six so ein bisschen die Kontroverse um seinen Vorgänger so ein bisschen zu Kopf gestiegen, und er hat dann hier mit dem zweiten Teil so einen nihilistischen Albtraum abgedreht, aber verpackt in einem aus meiner Perspektive katastrophal schlechten und auch geschmacklosen Film. Also der Hauptdarsteller Lawrence Ahavi, haben wir gesagt, der kann hier durchaus glänzen für diese Rolle, die er spielen muss, wie Dieter Laser eben, aber er kann die Unzulänglichkeiten im Gegensatz zu Dieter Laser des Films eben nicht verbergen und nicht darüber hinwegsehen lassen, und mir hat der Film auch im Vergleich zum Vorgänger absolut keinen Spaß gemacht, also weder die erste Hälfte mit der Küchen- und Hausraumpsychologie, dieses Drama, was er da so ein bisschen entspinnen will, das könnte für mich nicht eindimensionaler sein. Und die zweite Hälfte besteht dann im Grunde eigentlich nur noch aus Ekel und Gewalt, hat aber eben, erzeugt bei mir keine Form von Empathie oder Sympathie, obwohl dort die Figuren dort pausenlos erniedrigt werden, aber sie spielen halt im Film keine andere Rolle als eben diese der gepeinigten Leute. Also es gibt dort keine Charaktereinführung großartig. Selbst bei Ash und Jenny hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, und dann hätte man mit ihr vielleicht irgendwie mitfiebern können, aber man fiebert nicht mit. Es wird einfach Shock-Value aneinandergereiht. Für mich sogar in einigen Szenen dann eben schon, wie eben auch bei Serbian-Filmen, einige Grenzen überschritten. Andere Momente waren dann wieder aufgrund ihres Ekels schon irgendwie fast unfreiwillig komisch. Und ich habe eben die Stärken des Vorgängers, die eben ja abseits des Hauptdarstellers im Vorgänger auch ein bisschen vorhanden waren, habe ich hier nicht wieder erkannt eben. Also die Schwarz-Weiß-Optik, da gebe ich André recht, hatten wir auch schon ausführlich hier analysiert, die verstärkt den düsteren und menschenverachtenden Charakter des Films, und auch die Splatter-Effekte sitzen. Da kann ich dem Film keinen Vorwurf draus machen, aber das macht den Film im Grunde trotzdem nicht besser, weil er keinerlei Spannung hat, kein Grusel, keine Unterhaltung und auch keine Story, die irgendwie auch nur im Ansatz mein Geist oder irgendwie mein Gehirn anregen könnte, auf welche Art und Weise auch immer. Und ich fand, das war echt schwierig, den Film auch bis zum Ende durchzuhalten, gerade jetzt auch beim zweiten Mal, obwohl ich wusste, was passiert und was mich erwartet. Ich finde den ja ziemlich böse und auch ziemlich schlecht mit einem eingebauten Würgereiz. Ein Film, der mir am Ende letztendlich nichts als schlechte Laune mit auf den Weg gibt. 1,5 von 5, nur aufgrund der Effekte und der Atmosphäre. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Grundsätzlich ähnlich. Ich kann mit der Geschichte tatsächlich auch nicht viel anfangen. Ich finde auch aus der Metaebene, die da aufgemacht wurde, wurde gar nichts geholt. Es ist einfach nur ein Gag geblieben. Es ist einfach nur ein, vielleicht um halt nochmal so ein paar Menschen, die dann tatsächlich sonst das noch nicht so mitbekommen haben, um denen irgendwie zu zeigen, hier, schaut mal, das ist doch witzig. Ich hab's halt am Anfang schon gesagt, ich finde, der Film hat halt diese, tatsächlich, ich finde sie beeindruckend, diese nihilistische Stimmung, von der wir hier immer wieder sprechen, die ist schon irgendwo effektiv. Ich finde, das ist schon eine gewisse, erfordert schon eine gewisse Leistung, das so aufrechtzuerhalten und das so rüberzubringen. Deswegen für mich wirkt er halt tatsächlich schon eher immer so ein bisschen wie so ein verqueres Kunstprojekt. Also wie so eine Art Film, der halt erst versucht, einen ganz lange am Boden zu halten und sich dann in so einer komplett stumpfen, das haben wir gesagt, komplett stumpfen, eindimensionalen Gewaltorgie auflöst. Und dafür finde ich den Film irgendwie interessant. So. Aber wirklich unterhalten und gefallen tut er mir nicht. Und da, ohne jetzt so viel mehr Worte zu verlieren, ich habe dem Film jetzt 2 von 5 Sternen gegeben. Ich finde halt irgendetwas, eine gewisse Faszination strahlt der Film für mich aus, aber jetzt als wirklich guten Film oder als unterhaltenden Film kann ich ihn nicht bewerten und würde ich auch nicht empfehlen.
André.
Ja, insgesamt halt der Film.
Kannst du noch? Bist du schon ausgelaugt?
Ja, bei der Filmreihe, glaube ich, ist man irgendwann automatisch ausgelaugt. Nein, ich finde den zweiten Teil tatsächlich, bei dem ist es ja so, wenn man über den halt im Internet so redet wie über den ersten, hat man halt da auf jeden Fall mehr Recht als, ne, als beim ersten. So, der wird seinem Ruf halt auf jeden Fall gerecht. Und das ist ja auch in dem Sinne dann okay. So, also wer Bock halt auf sowas hat, der kriegt ja auch die volle Dröhnung eben. Ich finde, ich rechne dem Film halt, wie gesagt, an, dass er es schafft, eine Atmosphäre zu erzeugen, die wirklich peak unangenehm ist, die absolut Tristesse ist, die pessimistisch ist, die nihilistisch ist. Wie gesagt, das muss auch erstmal schaffen. Und ich finde, das schafft der Film. Und da tut natürlich das Schwarz-Weiß sicherlich was dazu. Und es ist trotzdem nicht die beste Cinematografie aller Zeiten, aber es schafft das durchaus. Und wie gesagt, der Film will ja auch offensichtlich wirklich nicht viel Spaß machen. Und das ist, wie gesagt, wenn ein Film die Intention des Films das ist und er schafft das, ist es ja positiv. Von daher, das gebe ich ihm. Das kriegt er hin. Ich finde halt, also Martin als Charakter, wie gesagt, ist sicherlich platt. Er macht's aber eben, also der Schauspieler macht das sehr, sehr gut, weil er einfach das Ganze schon so verkörpern kann, wie es nötig ist. Man weiß halt, dass er ist halt so ein richtig schmieriger Typ. Er ist definitiv nicht ganz richtig im Kopf, wie es dazu gekommen ist, erfahren wir eben auch. Er hat halt eine schlimme Kindheit gehabt. Das ist auch durchaus düster und auch bitter und so weiter. Aber eben, es ist natürlich ein bisschen weit eine Rechtfertigung, um seinen Charakter zu formen, aber natürlich rechtfertigt seine Handlungen dann im Endeffekt natürlich überhaupt nicht. Aber es wird ja auch ganz klar gemacht, dass er der Böse und der Antagonist eben im Film ist. Von daher ist es in Ordnung. Er kriegt ja dann auf jeden Fall da die genug Referenzen, damit man zwar versteht, wie es gekommen ist, aber er wird ja auch nicht beschönigt. Von daher ist es in Ordnung. Und ich finde, so bis zu der im ersten Drittel so, das hat mir alles noch ganz gut gefallen. So, auch wenn es platt ist, auch wenn es Küchenpsychologie ist, aber es funktioniert irgendwie. Und es ist alles halt wirklich die Wohnung halt eben mit der Mutter. Das ist alles halt schäbig und schmierig und dreckig. Und irgendwie hat das passt zur Atmosphäre und das funktioniert für mich noch irgendwo. Man muss aber einfach dann natürlich auch sagen, dass der Film dann eben ab der Hälfte, wenn es dann wirklich in diese Human Centipede-Geschichte eben, was der Film wiederum verspricht, natürlich reingeht, ab da setzt ja auch wirklich jegliche Handlung eben einfach auch aus. Ab da ist es egal. Ab da gilt halt wirklich nur noch Gore, Schocken, einfach nochmal alles auf die Spitze treiben, was man im ersten nicht gemacht hat. Und das ist halt gleichzeitig, wie gesagt, einmal für Gorehounds sicherlich spannend, weil er einfach dann doch das liefert, was vielleicht viele dem ersten gerne attestiert hätten. Aber für mich reicht das dann einfach eben nicht mehr, weil, das hat Chris auch so schön gesagt, es gibt halt keinerlei Charakterentwicklung, keinen Aufbau. Es geht dann wirklich nur darum, namenlose Menschen halt durchzufoltern und das alles möglichst abartig. Und das ist dann halt fürs Shock-Value da, aber es löst in mir halt nichts aus. Auch wenn die Bilder krass sind, du mal und vielleicht doch mal irgendwie mal kurz weggucken musst bei manchen Szenen. Im Endeffekt halt trotzdem habe ich keinerlei Gefühl damit, weil es passiert ja nichts mit Figuren, die ich jetzt irgendwie vorher kenne. Ich habe keine Ahnung, ob die Familien haben. Ich weiß nicht, wie es denen vorher ging. Ich kenne nichts von denen. Und das ist mir dann im Endeffekt halt einfach zu egal, dass ich denn als Film sagen kann, okay, das funktioniert noch irgendwie. Und dazu kommt dann eben auch einfach, dass er so krass übertreiben muss, dass es, einer von euch hat jetzt auch gesagt, dass es fast schon lächerlich abstrus wird. Und das nimmt dann gleichzeitig schon wieder was von dieser eigentlich guten Atmosphäre, die er aufgebaut hat. Von daher funktioniert das für mich dann hinten und vorne irgendwie dann nicht mehr. Und und das war es ja dann auch wirklich vom reinen Inhalt des Films. Also deswegen, er eilt, wie gesagt, seinem Ruf voraus und wird dem sicherlich gerecht. Das ist dann das Positive, die Effekte sind gut. Und das muss man ihm auch lassen. Es ist wirklich alles gut inszeniert, so abartig es ist. Und da erreicht er schon, was er möchte. Aber rein als Film natürlich ist es einfach dann nichts Ganzes und nichts Halbes und wirkt halt auch in dem Sinne nicht nach, rein von der emotionalen Seite eben. Von daher, als Film kann man das ziemlich vergessen. Ich gebe ihm noch 2 von 5, weil er eben die Optik hat, weil er diese Stimmung erzeugen kann und weil eben auch die Effekte dann wirklich das, was er erreichen will, das Effektgewitter kann er abliefern. Das gebe ich ihm alles noch. Aber eben rein als Film. Er hat auch, glaube ich, so, also er, der erste Teil hat ja gut funktioniert, weil er außer der Idee dann trotzdem noch was geboten hat irgendwie, trotzdem eine Geschichte eben erzählt. Und so skurril eben Dieter Laser dann auch dann war, hat er das ja eben wirklich auch getragen, haben wir ja gesagt. Und das schafft der zweite eben aber nicht mehr. Er schafft es eben um diese ganze Ekel, diesen Ekel, die Gewalt drumherum, schafft er es eben nicht, noch irgendwas anderes zu machen, was den Film dann auch zum Tragen bringt. So. Und das ist ja halt das Problem.
Ja, 2015 gab es dann tatsächlich noch den Film, den vermutlich niemand mehr benötigt hat, nämlich die Final Sequence, The Human Centipede 3. da gab es ein paar Streitigkeiten wohl im Vorfeld zwischen Tom Six und Dieter Lase, also beziehungsweise schon nach dem ersten Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie beide mit der künstlerischen Ausrichtung der Reihe nicht ganz einig waren. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund vielleicht, warum Dieter Lase in keine Rolle im zweiten Teil mehr vertreten war. Der macht ja wieder einiges anders. Deswegen würde mich interessieren, bevor wir darauf eingehen, was er anders macht, was habt ihr, jetzt muss ich erstmal nachfragen, André, ich gehe davon aus, wenn du Teil 2 jetzt zum ersten Mal gesehen hast, hast du auch Teil 3 zum ersten Mal gesehen.
Genau.
Wie war es bei dir, Pascal?
Den habe ich auch zum ersten Mal.
Okay, dann hätte mich jetzt interessiert, hattet ihr Erwartungen und hattet ihr Vorstellungen von der Ausrichtung der Tonalität, wie es in einem möglichen dritten Teil weitergehen könnte? André, vielleicht zuerst.
Ich habe einen Trailer damals gesehen und ich wusste, dass es irgendwas mit dem Gefängnis ist und ich habe mir jetzt allein, da ich einen zweiten nicht kannte, wusste ich ja auch nicht, ne, kann das irgendwie zusammenhängen. Ich wusste halt nur, dass eben die Telase auch wieder dabei ist, den zweiten nicht dabei, das wusste ich alles. Sonst wusste ich eigentlich gar nichts und ich habe jetzt auch nicht große Erwartungen gehabt. Ich dachte einfach eben, ja, okay, das Einzige, was ich wusste, ist, es wird noch größer, ne? Also noch mehr Centipede quasi.
To America.
Genau, ja, es muss halt noch irgendwie aufgeblasener sein und noch irgendwie größer und alles noch mehr drüber. Mehr Centipede. Ich wusste, dass ich kannte nur das Plakat, wo diese riesen Centipede eben auch drauf ist. Es wird alles noch mehr Dimensionen annehmen, aber mehr wusste ich wirklich gar nicht.
Bei dir, Pascal?
Ich wusste tatsächlich auch wenig. Ich wusste nicht einmal, ich habe auch weder damals Trailer gesehen vor 5 Jahren, noch wusste ich jetzt, dass Dieter Lase hier tatsächlich noch einmal auftaucht. Man sieht ja immer die Filmografie. Ich habe schon immer gesehen, dass bei beiden Schauspielern jetzt der dritte nochmal dann halt auftaucht. Aber ich habe immer gedacht, dass das bestimmt wieder so ein Meta-Gag ist, dass man ihn so wie bei Halloween 3, dass das da am Fernseher läuft und dass der deswegen immer den Eintrag dann in Wikipedia oder auf Letterboxd hatte. Aber dass die jetzt hier wirklich die Hauptrollen spielen, wusste ich nicht. Und was das für ein die Tonalität, von der wir gleich sprechen werden, davon wusste ich auch nichts. Hätte ich aber auch nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein.
Dann hören wir doch mal, bevor wir in den Film hineingehen, kurz in den Trailer rein.
Bringing back medieval torture methods. Hey! Hey! Human beings!
Our prison has the highest violence rates, legal and medical costs, than any other institution in the U.S. correctional system. Things will have to change fast. I think I have a solution.
No more prison fights. No more assaults on guards. No more disrespect. We've got to make a human centipede of our prisoners. They will literally be on their knees begging for your mercy. It's brilliant. Mr. Tom Six, creator of these films, claims that it's 100% medically accurate.
I don't speak with a stupid filmmaker about his poop fetish.
What do you think, Doc?
It looks medically accurate. I don't see why someone couldn't survive a lifetime.
Peace on earth, goodwill to men.
This is a violation of human rights. It's certainly a violation of federal ethics. You insane freaks who get the death penalty.
This is beyond medieval torture, beyond castration, the ultimate correction. First human prison centipede.
This is exactly what America needs.
Zur Vollständigkeit, der Film unterbietet seinen Vorgänger, was die Durchschnittswertung angeht, nochmal auf Letterboxd. Dort hat er im Durchschnitt 1,4 von 5 Sternen bekommen, auf IMDb 2,7 von 10. Ansonsten haben wir es schon erwähnt, Hauptdarsteller ist Dieter Lase wieder mit an Bord, auch Lawrence Ahavy, der Hauptdarsteller aus dem zweiten Teil, ist hier an Bord und er wird ergänzt um Hollywood-Legende Eric Roberts und um Pornodarstellerin Brie Olsen, auf die wir dann auch im weiteren Verlauf gleich noch eingehen werden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass man den, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie es ist. Also ich habe halt die UK Blu-ray, die ist auch tatsächlich uncut. Ist, glaube ich, einziger der drei Filme aus UK. Und dementsprechend habe ich auch keine deutsche Synchro, aber es gibt so ein Video, das, ich weiß jetzt nicht, Pascal, du hattest dieses, glaube ich, auch angesehen, vom Massengeschmack TV, wo Dieter Laser zu Gast war und in der sie, glaube ich, über die deutsche Synchro-Fassung gesprochen haben. Und die sollte ja von dem berüchtigten, André wird's auch zu bestens kennen, berüchtigten Nebellaser Paradise angefertigt werden, die ja sich in den letzten Jahren eher so ein bisschen darauf verständigt haben, Bootlegs anzufertigen. Deswegen war mir immer tatsächlich gar nicht klar, dass das tatsächlich der offizielle deutsche Verleih war, zumindest für die österreichische Version. Ich dachte immer, das wären auch Bootlegs, weil der Film ist tatsächlich auch im Mediabook zum Beispiel rausgekommen und das war so schlecht aufgemacht. Da dachte ich immer, das kann gar nicht echt sein, aber war wohl wahrscheinlich. Und man hat dann wohl kein Geld ausgeben wollen seitens Laser Paradise für die Synchro-Fassung, wenn ich das richtig verstehe, Pascal.
Ja, er hat dann, es ist ganz witzig, wie er das erklärt, warum der Film so lange nicht auf dem deutschen Markt kam, beziehungsweise ja, Dieter Laser beschreibt das dann so schön, dass er sagt halt, es gibt diesen Verleih, er erwähnt ihn da nicht namentlich. Der klappert jetzt halt gerade Studios ab, die die Synchro halt anfertigen können und versucht halt, die, wie sagt er, irgendwie so ein bisschen anzugeilen, dass die halt erstmal das machen und am Ende, hat er aber schon selbst gesagt, ist der quasi, hat er den Verleih beschuldigt, dass die am Ende eh nicht bezahlen werden. Das ist halt so skurril, weil er quasi selbst halt einfach so in dieser Dieter Laser Art ja, halt das so trocken sagt hat. So, er sagt halt so, ja, das sind halt Gauner so. Also die Verleiher von dem Film, in dem ich mitspiele, sind halt Arschlöcher so. Deswegen kauft den Film auf Englisch. Ist eh, es ist auch so cool. Er sagt dann, ey, das ist eh, das ist Baby-Englisch.
Ja.
So, das versteht jeder.
Ja, ja, das ist
so,
ja, ja.
So locker sagt er das halt. Das ist halt einfach, diese Art ist sehr, sehr sympathisch tatsächlich. Ja, es ist wohl ganz witzig. Und ja. Ja, weil er steckte da halt auch noch drin, weil er natürlich, wäre ja auch Quatsch, warum sollte Dieter Laser, der spricht jetzt ja hier in diesem Film Englisch, aber warum sollte sich da nicht selbst auf Deutsch auch synchronisieren?
Ja, er sagt auch, er kann das ruhig auch sagen, was er dort sagt, weil er eh bezahlt wurde, genau, für seine Rolle natürlich und das dann alles schon mit im Vertrag mit drin ist. Aber ich muss sagen, seine Ehrlichkeit, auch wenn er natürlich, muss ich zugeben, ich habe jetzt von ihm des Weiteren noch keine Interviews gesehen und kenne ihn deswegen menschlich und charakterlich auch nicht, aber er hat mich schon so ein bisschen tatsächlich an seine Dr. Heiter-Rolle so ein bisschen erinnert. Aber vor allem mochte ich die Ehrlichkeit, die er dort so ein bisschen, trotz seiner auch seines skurrilen Auftritts dort, seine Ehrlichkeit mochte ich, die hatte mich dann auch so ein bisschen an Uwe Boll erinnert. Einfach mal, dann bekommt man halt auch einfach mal so einen Eindruck, wie das dort abläuft im Filmgeschäft, von Dingen, die man eben sonst vielleicht nicht so mitbekommt. Von daher fand ich es auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Aber, Pascal, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant ist, ist der Inhalt des Films, wenn es denn einen gibt. Magst du kurz zur Tat schreiten?
Bill Boss ist Leiter eines Staatsgefängnisses im Wüstenstaat Arizona und hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen, sowie mit den negativen Schlagzeilen, die seine Vollzugsanstalt in Regelmäßigkeit produziert. Seine eigene Verrücktheit und sein grausamer Umgang mit seinen Insassen trägt nicht dazu bei, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Zusammen mit seinem Steuerberater Dwight Butler entwickelt er einen perfiden Plan. Inspiriert durch die Human Centipede-Filme planen sie, aus allen Gefängnisinsassen selber einen gigantischen menschlichen Tausendfüßler zu schaffen, der alle ihre Probleme lösen soll.
Ja, Teil 3 spielt also im Gefängnis mitten in der Wüste in Amerika. Dieter Laser spielt Bill Boss, den Leiter dieser Gefängniseinrichtung oder der Gefängnisanstalt, man kann sagen, glaube ich, grob zusammengefasst, ein rassistisches, homophobes, misogynes Arschloch. Lawrence Ahavi spielt seinen, ja, Finanz-Steuerberater dort an seiner Seite. Pornodarstellerin Brie Olsen ist die Sekretärin. Auch hier muss man schon sagen, das ist dann wieder so, ja, habe ich auch direkt ein schlechtes Gefühl bei gehabt, auch als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Also nicht, dass ich Brie Olsen irgendwo ja vorher schon kannte.
Natürlich nicht.
Woher auch? Natürlich nicht.
Wow.
Aber da siehst du, okay, da wird eine Pornodarstellerin gecastet und für einen richtigen Spielfilm und dann muss sie trotzdem letztendlich mehr oder weniger nur das machen, was sie auch in ihren sonstigen Werken schon tun musste. Und das fand ich halt schon, allein das zeigt mir auch, dass da auch immer so ein bisschen in diesen in der Art des Humors, die Tom Six scheinbar besitzt, auch immer so ein bisschen bitterer Ernst und Wahrheit drin da steckt und fand ich auch hier nicht so gelungen. Und sie muss ja dann auch in der ersten Szene quasi direkt allerlei Widerlichkeiten über sich ergehen lassen. Muss man nicht so machen. Wir haben dann einen Gefängnisrundgang, der dort stattfindet und wir lernen die Anstalt kennen, wir lernen die Insassen kennen und alle Begebenheiten da drumherum und da wird auch eigentlich relativ zügig die Ausrichtung des Films so ein bisschen klar, der spätestens eben bei diesem Gefängnisrundgang zeigt sich, dass der Film sich wieder null ernst nimmt, also wieder so ein bisschen, ja, ich will sagen, fast sogar unernster nimmt, als es der erste Teil getan hat. Alles soll hier so ein bisschen witzig sein, alles soll hier so ein bisschen drüber sein, aber ich fand das tatsächlich eher ein bisschen zu gewollt und es hat bei mir nicht gewirkt. Ich habe so ein bisschen für mich verglichen wie so ein Trauma-Film, der nicht von Trauma ist, aber wie ein Trauma-Film sein will und mit katastrophalem Ergebnis drumherum. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Wie gesagt, am Anfang wird die Tonalität klar. Das Ganze soll humorvoller sein, kam bei mir nicht an. Wie hat es bei euch gewirkt zu Beginn? André?
Ja, mit Trauma-Vergleich fand ich gut. Genau, es ist halt wirklich wie so ein Trash-Film, der aber nicht funktioniert und der nicht lustig ist und der ja, also offensichtlich wollte Tom Six hier einfach noch was ganz anderes machen, nach so einem halb satirischen ersten, der aber trotzdem natürlich den Effekt erzielen sollte, zu schockieren. Dann der zweite, der halt wirklich die Leute einfach nur auf alle Ewigkeiten sich übergeben lassen sollte. und dann ist halt der dritte halt hier, der das Ganze irgendwie so als Trash, hyperaktives Trash-Spektakel irgendwie nochmal aufzieht.
Mit Meta-Ebene natürlich, nicht zu
finden. Wieder mit Meta-Ebene, die kann er anscheinend nicht sein lassen, tritt ja noch selber auf, hier auch, das hören wir später noch.
Manch einer würde sagen, vielleicht ist es sogar ein Werbefilmchen. So oft wieder gewisse DVDs in die Kamera gehalten.
Für seine Reihe, ja, stimmt. Ja, ja, also von daher, da, also da drei verschiedene Filme, drei verschiedene Tonalitäten zu machen, cool, kannst du machen, aber musst es halt auch gut machen können. Und offensichtlich hat er da eben dieses absichtliche Trash, hyperaktive Trash-Ding, Inszenierung einfach nicht auf dem Kasten. Und deswegen muss man direkt sagen, dass die ganze Tonalität, die der Film halt hat und wie er eben Charaktere inszeniert, was er für Dialoge abfeuert, wie er auch, ja, sag ich mal, also der Film hat keine Logik, generell, mit allem. Also der macht einfach, was er will, ohne Konsequenz, ohne dass das in irgendeiner normalen Welt funktionieren würde. Und das ist einfach alles zu drüber, also in jeglicher Hinsicht. Alles in diesem Film ist so drüber, dass es dich anstrengt. Und es ist weder cool, noch lustig, noch ja, noch spaßig mit anzusehen, noch spannend. Es ist einfach, der Film springt dir so mit dem Arsch ins Gesicht, wortwörtlich. Und das macht halt überhaupt, das ist völlig überfordernd. Direkt nach den ersten Viertelstunde eigentlich schon. Und ja, wie gesagt, aber ich fand den Trauma-Vergleich sehr, sehr passend. Aber für Leute, die den Film nicht kennen, ist es sehr treffend, die vielleicht irgendwie oder halt generell so, wie gesagt, stellt euch den trashigsten Film vor, den ihr kennt, der so einen auf eben auf lustig machen will in seiner einfältigen Art. So ist der Film, nur er kann es halt nicht. Also er ist halt nicht lustig dabei. So ist Human Centipede 3, ja.
Ja, das ist leider auch eben die Pascal, die so ein bisschen, du denkst erst, oh cool, Dieter Laser ist wieder dabei, dann kann es ja vielleicht bergauf gehen, aber es ist, ja, ich weiß nicht so recht, also es gibt ja dann auch die Szene, als er dieses Paket bekommt mit dieser getrockneten, what the fuck, Klitoris aus Afrika, die für Kraft und Stärke sorgen soll, so aber auch wie er mit Daisy, also der Sekretärin, die von Brie Olsen gespielt wird, umgeht und Laser ist, während das im ersten Teil sein Schauspiel halt wirklich sehr treffend war, auch mit seinem Zynismus und so, das hat alles perfekt gepasst, ist es aus meiner Perspektive und André hat es ja hier quasi auch schon ein bisschen, ohne jetzt auf Laser einzugehen, schon so ein bisschen in die Richtung auch gebracht, es ist einfach unglaublich nervig, finde ich. Und es ist so dieses Overacting, er geht halt überhaupt nicht raus. Jedes Wort, was er sagt, ist irgendwie gefühlt eine Beleidigung. Es geht unter die Gürtellinie. Es ist schlecht gespielt. Ich muss sagen, das war für mich fast mit die größte Enttäuschung des Films. Weil ich damals, als ich den bekommen habe, den dritten Teil, dachte ich, oh cool, Dieter Laser wieder mit dabei. Aber das Gegenteil ist letztendlich im Ergebnis der Fall. Es war scheußlich.
Also wir können das ja auch wirklich mal wirklich benennen. Also das, wir reden da noch gerade sehr human drüber. Also Dieter Laser einmal A ist wirklich, als ob man
den spielt wie unter Drogen.
Als ob man den Pep in den Arsch gespritzt hat, ja. Aber dann wirklich 18 Drehtage am Stück der jedes Wort von ihm ist geschrien, jedes, der brüllt die ganze Zeit. Ich denke, ich habe ganze Zeit Angst gehabt, so jetzt nicht unehre den Toten, so Rest in Peace Dieter Laser, aber ich hatte wirklich beim Gucken Angst, dass der gleich tot umfällt, weil der so drüber ist, weil der schreit, dem alle Adern in seinem Körper sind permanent irgendwie angespannt, als ob er wirklich gleich Bluthochdruck hoch
20 hat. Wobei körperlich, muss man sagen, sehr fit ist für das Alter.
Ja, absolut. Er ist schon noch sehr ripped für sein Alter, muss man sagen, ja. Man bedenkt halt, vor fünf Jahren war es ja quasi, bevor er auch dann leider...
Ich glaube, es war auch sein letzter Film leider, ne? Fast ja, so schon wie bei Donald Pleasance
damals. Er hat leider... 6. Leider keinen guten Abschluss gefunden, ja. Nee, aber wirklich, das ist beängstigend, wie er spielt. Und aber leider nicht auf eine gute Art, so. Er ist wirklich permanent am Schreien, seine ganzen Adern stehen die ganze Zeit raus, als ob er irgendwie die ganze Zeit Bluthochdruck hat. Er ist nur am Brüllen. Und dann aber eben, wie du sagst, Chris, eben nur Beleidigungen, dann eben hier gegenüber der Sekretärin ganze Zeit irgendwie, ja, komm mal blasen und hier du Fickstück und
es wirkt doch improvisiert, fandst du auch?
Ich will das jetzt gar nicht alles rezitieren, aber halt wirklich, es geht nur darum, dass er sie halt, sie muss jeden Tag unter seinem Schreibtisch hängen und er belästigt sie, wo es nur geht und ja, spricht ganze Zeit eben, benutzt das N-Wort sehr, sehr häufig und beleidigt quasi alle Minorities, die es in diesem Gefängnis irgendwie gibt und andersfarbigen und also nicht weißen Personen werden auf die schlimmste Art und Weise permanent beleidigt. Und das ist wirklich auch das, also A, es ist nicht lustig, weil es auch es gibt keine Fallhöhe für diesen Charakter. Er ist einfach ein Stück Scheiße so, aber es ist auch nicht cool, es ist viel zu viel. Und dazu eben noch sein absolut egozentrisch manisches Spiel dabei. Und das halt eben nicht nur in einer Szene, sondern permanent, den ganzen Film durch, 100 Minuten. Wie gesagt, das ist monsteranstrengend. Ich war nach 15, 20 Minuten war ich schon massiv genervt. Und das von einem Schauspieler, wegen dem ich im ersten Film super fand. Also das ist, weiß ich nicht, was die mit ihm gemacht haben.
Das rückt es ja auch ganz in die Ursprungsfrage. Pascal, wir kommen sofort zu dir, die war ja an dich gerichtet.
Pascal, ich wollte es gar nicht so ausholen, aber ich wollte das jetzt mal wirklich, für Leute, die den Film nicht kennen, ich wollte das mal auf den Punkt bringen, weil das wirklich, das glaubst du halt auch nicht, wenn du das nicht gesehen hast.
Es ist ja so, dass, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Achso, dass es für mich sogar die Leistung aus dem ersten Teil so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt hat, muss ich sagen. Aber das ist vielleicht jetzt eben untergegangen. Ich hatte dich zwischendurch auch gefragt, André, ob du auch das Gefühl hattest, dass da teilweise viel improvisiert wurde in diesen fürchterlichen Dialogen. Das hatte ich zumindest. Aber da du jetzt so viel geredet hast, gebe ich das direkt an Pascal, dass er seinen Eindruck schildern kann.
Ist in Ordnung.
Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich die Leistung von Dieter Laser einschätzen soll, weil im Endeffekt am Ende des Tages kann es ja immer sein, dass das genau das ist, was Tom Six wollte, so. Oder ihm war es vielleicht auch einfach egal. Und vielleicht hat er auch einfach nur schlechte Anweisungen gegeben, um rüberzubringen. Also
ich glaube, er hatte einen Freifahrtschein, der durfte, glaube ich, machen, was er wollte am Set.
Ja, wahrscheinlich. Ich kann es mir auch vorstellen.
Ich sag mal so, du brauchst ja um so einen krassen, egozentrischen Darsteller wie Dieter Laser auch zu beherrschen, musst du ja auch einfach ein guter Regisseur offenbar sein, ein guter Drehbuchschreiber natürlich. Ich glaube, das ist halt Tom Six offensichtlich auch nicht so. Und ich glaube, vielleicht er beherrscht ihn auch einfach nicht. Also, und ich kann mir gut vorstellen, wie du sagst, gut möglich, dass er gesagt hat, hier, das ist die Art Charakter, die du sein sollst, sei mal so. Beleidige mal alles und sei ein Wichser. Danke. Und das war's dann wahrscheinlich.
Ja. Naja, es ist super schräg. Ich wollte auf jeden Fall nur mal sagen, also ich stimme zu, dieses extrem drüber gespielte von dieser Laser, das ist halt wirklich, es ist anstrengend hoch 10. Es zermürbt einen quasi nahezu. Es ist unangenehm, weil es halt so plakativ ist, wie es nur sein kann. Ich finde es immer jetzt, ist es Quatsch. Aber wenn man jetzt ganz krampfhaft versuchen möchte, hier irgendwie irgendeinen Sinn oder eine Moral in diesem komischen Quatschfilm zu finden. Wie wir gesagt haben, der zweite kann ja auch so ein bisschen ein Kommentar darauf sein, wie brutale Filme quasi die Jugend oder die Menschen verrohen. Dann könnte man hier noch eine natürlich komplett übertriebene Kritik an das Gefängnis- und Strafvollzugssystem der USA drin versteckt finden wollen. Aber es ist halt auch sehr wahrscheinlich Quatsch. Und deshalb, bietet der Film da irgendwie auch wenig Grundlage für alles, was er da in diesem Gefängnis erzählen will.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, weil du sagst, dass der Film könnte hier eine Richtung reinbringen, die das Ganze wirklich interessant macht, indem er diese Thematiken bespricht. Er zeigt auch diese Foltermethoden. Und das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Wir kennen das aus Guantanamo, Waterboarding etc. Die Situation in US-Gefängnissen kennen wir. Der Film behandelt, zeigt letztendlich Faschismus, Rassismus, selbst sogar, wenn du so willst, sogar diese Genitalverstümmelung, die er da zeigt. Aber er hat also das Potenzial, vielleicht was draus zu machen, einen kritischen Kommentar, einen gesellschaftlich relevanten Kommentar abzugeben. Und der lässt es halt vollkommen unausgespielt. Und das ist das Traurige daran. André, du wolltest sagen.
Nee, ich wollte es quasi unterstützen, genau, deine Aussage, genau das. Also, wenn wir sagen, beim zweiten hat er es halt verkackt, diese Medienkritik auszuspielen, dann hat er hier halt die Gefängniskritik nicht ausgespielt. Also, wenn das wirklich eine Intention war von Top Six, das will ich auch noch so leicht anzweifeln, ohne der Top Six nahe treten zu wollen, aber ich halte ihn jetzt nicht so für den mega smartesten Menschen, dann hat er aber damit keine Wirkung erzielt, sage ich mal, weil das auch hier wieder, dann wäre es ein Aufhänger, aber im Film hat das eigentlich spielt es im Grunde keine Rolle, weil alles andere Shock Value, Inszenierung, diese hyperaktive Inszenierung, alles steht ja über dem. Und es gibt auch wieder im Endeffekt, es gibt ja keinen Kommentar darauf. Es wird ja dann trotzdem auch wenn so stehen gelassen. Und von daher, also auch dann, wenn das eine Intention war, dann kann er das nicht inszenieren, was er da ausspielen möchte.
Ja. Es wirkt auch einfach wie ein faules Setting in der Hinsicht, da hat sich vielleicht ein Tom Six gedacht, fuck, ich möchte einen dritten Film machen. Ah, wir brauchen jemanden, der ist böse und der muss halt irgendwie auch Zugang zu diesen Menschen haben, die er dann in diese 200 Menschen lange Centipede reinpackt, so. Und natürlich gibt's auch nicht so viele Settings, die einem das erlauben, weil, wenn wir jetzt an Martin aus dem zweiten denken, 200 Leute hätte er dann vielleicht, dann wird's dann irgendwann wirklich komplett lächerlich.
Ja, das stimmt, da ja. 200 ja.
Und das ist natürlich Gefängnis auch ein easy way out, ne? Sagst du halt, okay, Gefängnisse, die sind in den USA ein bisschen cray-cray, so, die sind eh ein bisschen verrückter, dann lass doch so irgendwo in so einem Südstaaten einen Gefängnistyp machen, der hat halt dann auch direkt Zugriff auf 200 Leute, die er quälen kann, so.
Ja, stimmt, ja. Das ist ein guter
Wahrscheinlich
Gedanke,
ist das
ja.
eher der Grund.
Total. Ja, und dann haben wir Governor Hughes, der hier gespielt vom perfekt frisierten Eric Roberts ist. Der kommt in den Knast, um sich einen Eindruck zu machen von den fürchterlichen Zuständen dort. Und ihm lege natürlich nichts näher, als Bill Boss Platz zu machen und die ganze Anstalt umzustrukturieren. Und an dieser Stelle finde ich, dass der Film auch unglaublich schon jetzt unglaublich langatmig und auch langweilig ist. Ich finde, der ist auch so, also dafür, dass der nur Bullshit-Dialoge hat, hat er extrem viele Dialoge und es ist unfassbar langweilig. Da war ich schon fast vor, als denn Roberto Lazzaro dort on screen und explizit von Dieter Laser entmannt wurde und ihm der Hoden entnommen wurde. Das war dann fast, naja, ich finde, es war immer noch eklig, aber es war irgendwie vielleicht, ja, weiß ich nicht. Auch witzig war es irgendwie auch nicht. Aber es war ganz gut getrickst.
Es passiert mal so halt mal was, außer
ja,
Dieter genau. Laser, der irgendwo im Raum rumläuft, ein bisschen besäuft.
Vor allem auch dieses Set. Es ist halt diese eine Kulisse dort, nur dieses Büro und unten dieser eine Gang mit dem Gittertor im Gefängnis gefühlt. Und es ist so langweilig.
Ja,
sehr
minimiert.
So, ja, so dröge auch. Und dann kommt halt wieder diese, du hast es eben schon ja auch angedeutet, wie Boss quasi mit seiner Sekretärin umgeht. Und dann kommt auch diese so blöde, wieder unnötige Szene, die auch so sexistisch ist, als Brie Olsen Laser dort diesen Blowjob gibt, da geführt minutenlang und dann auch noch das Sperma schlucken soll und man das ja auch noch sieht und so. Und da habe ich mich gefragt, was soll dieser Dreck in dem Film? Also es ist doch halt so ein Quatsch, so unnötig, ne? Also ich weiß
das
nicht.
Das, was ich ja meine, es ist halt auch wieder da.
Kontext.
Tom Six kann keine Figuren schreiben einfach. Wir haben schon innerhalb der ersten 15 Minuten gelernt, dass der Typ der größte Wichser ist und homophob und rassistisch und misogyn und einfach ein Scheißkerl. Wie wir auch im ersten nach 15 Minuten wissen, dass Martin Mörder, im zweiten wussten, dass Martin Mörder ist nach 5 Minuten. Aber ja, Tom Six macht da halt nichts draus. Er bleibt einfach genau so, das Gleiche zeigt er halt einfach beim ganzen Film ohne Kommentar, ohne Auflösung. So, er ist halt so. Und das zeigt er aber immer wieder ausufernd und ja, als Zuschauer ist es halt so, ja, ich weiß es jetzt langsam und es ist einfach nur noch unangenehm.
Aber er will dir doch nur sagen, dass es so schlimme Männer gibt. Das wollte er nur so ausdrücklich darstellen, indem er das alles to the max in einer Person ausreizt. So Quatsch.
Deswegen müssen wir es dann noch mal sehen.
Ja, ja, 10.000 Mal.
Krankenhausbett liegt.
Ja, das kommt ja noch. Da kommen wir später zu. Auf jeden Fall ist es, aber ging es euch auch so, es ist halt so, er hat halt versucht, diese konstruierten Schockmomente einzubauen, die auch sehr gewollt wirken, einfach nicht mal irgendwie nicht mal schocken tatsächlich dann, weil sie eben keinen Kontext haben, aber gleichzeitig so unglaublich viel Langeweile, oder Pascal?
Ja, absolut. Und ich habe halt das Gefühl, Naja, ist halt einfach so. Da geht dann halt auch mit Tom Six auf der, nach diesem zweiten Teil gehen dann natürlich auch die Ideen aus, was du an Grausamkeiten noch machen kannst. Dann hast du klar, du gehst über den Ansatz Foltermethoden. Ja, cool. So ist jetzt halt aber im Vergleich zu dem, was wir im zweiten gesehen haben, erst einmal auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht in den besten Momenten kann das mal ganz kurz dem das Wasser reichen. Jetzt auch nicht, dass ich aber auch, das soll nicht so klingen, als wäre es halt irgendwie das, wo man dann sagt, so, ja, Mann, richtig geil. Aber wenn einem halt auf der Ebene die Ideen ausfallen, habe ich das Gefühl, dann denkt sich halt ein Top 6, okay, was machen wir jetzt? Dann müssen wir versuchen, ihn wieder lustig zu machen. Und dann müssen wir ihn mal richtig witzig machen. Er ist halt gnadenlos nach hinten losgegangen, denn der Film ist nicht witzig, sondern wie wir gesagt haben, da sind wir uns dann schon mal alle einig. Der Film ist einfach nur nervig. Und die letzte Idee ist dann halt, ja, dann geht er halt so quasi in die niederen Gefilde und sagt, ja, dann machen wir ihn halt so chauvinistisch, eklig, sexistisch, dass das halt irgendwie, ja, da auf der Ebene
aber versucht, da kannst du auch was, Reibung da kannst erzeugen. Du auch was Positives das machen. Ich meine, wir haben ja auch schon ein bisschen öfter über Uwe Boll geredet und die Thematik ist ja auch langsam ein bisschen langweilig. Aber wenn ich da zum Beispiel am Postal denke, der ja im Grunde, André, du hast ja Postal auch gesehen, glaube ich, ne?
Ja.
Der im Grunde so ein bisschen ähnlich funktioniert, aber selbst der funktioniert, obwohl er von Uwe Boll gedreht ist, funktioniert tausendmal besser als das hier zum Beispiel.
Ja, also der ist halt Human Centipede 3 lustig. Also der, bei dem funktionieren zumindest die Gags. Und auch wenn man das gerade das Spiel kennt natürlich, ich meine, das Spiel ist auch extrem, aber in seiner satirischen Art klappt's eben. Und auch Postal ist natürlich platt und so, aber der hat ein paar ganz gute Gags und die klappen auch. Und der ist halt deutlich auch selbstreferenzieller. Ne? Uwe Boll spielt selber mit irgendwie da mit seinem Nazi-Gold und so.
Ja gut, Tom Six auch.
Ja gut, stimmt sogar, ja, aber okay, ja, ist korrekt, habe ich das schwerer zu vergessen, weil es auch völlig egal ist in dem Film. Aber ein Postal ist deutlich selbstreferenzieller und weiß auch einfach besser mit seiner eigenen Blödheit umzugehen. In seiner Albernheit ist Human Centipede 3 immer noch so nicht self-aware, dass er es trotzdem auch zu ernst nimmt. Also er will ja trotzdem mit seinen extrem harten Szenen dann irgendwie schocken und er will ja dann trotzdem auch, also er nimmt sich ja trotzdem irgendwie ernst in seiner in seiner bescheuerten Art, so. Das macht's, glaube ich, auch so, am Ende des Tages dann so auch so unwirksam. Also, wenn du das so drüber machst, dann musst du auch wirklich die Eigensatire mitbringen. Aber dafür ist er schon wieder dann teilweise zu ernst und zieht es dann doch zu konsequent durch. Das passt halt nicht zusammen.
Gehe ich vollkommen mit. Und vor allem, du hast halt bei Boll zum Beispiel auch das Gefühl, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, weiß man ja auch, dass er politisch sehr bewandert ist, sehr interessiert ist und auch gerne da wirklich gesellschaftskritische Kommentare abgibt in seinen Filmen. Und das hast du halt bei Top Six halt null, das Gefühl. Ja. Und das hat eine ganz andere Wirkung dann. Es kommt ja dann zu dieser Traumsequenz dort, in der quasi die Gefängnisinsassen den Big Boss sozusagen überwältigen und ihn nicht freikommen lassen wollen und dann quasi der Roberto Lazzaro, der vorher entmannt wurde von Boss, bekommt ein Loch in die Niere gebohrt, um anschließend dort von Roberto Lazzaro vergewaltigt zu werden und dann dachte ich schon so, Alter, wie kommt man auf solch eine Scheiße, wirklich, ganz ehrlich. Pascal, was ist das für Quatsch?
Keine Ahnung.
Sag mal's mal.
Ich weiß es nicht. Es ist halt einfach.
Also auch so unnötig lang wieder alles, aber wer kommt denn auf so einen Dreck? Wirklich.
Ja, was willst du machen? Weil alles andere wäre halt zu basic. Du brauchst halt irgendwie eine Idee. So, und tja, das war wohl die Idee.
Hör auf, Alter.
Ist halt mal was anderes.
Das habe ich so wütend gemacht, wirklich. Jedes Mal macht mich nicht gut. Das war jetzt auch nur das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe. Es macht mich so wütend, der ganze Film, wirklich. Und als dann Top Six selber noch auftritt, wir haben es eben schon gesagt, und auch wirklich selber ja auch null Verständnis von Schauspiel oder so hat, man merkt ja richtig, dass er Probleme hat, richtig nicht loszulachen und so. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen zur Werbeveranstaltung, weil ja auch dauernd diese DVDs von Human Centipede 1 und 2 ins Bild gehalten werden. Und wir sehen ja dann auch noch die Szene, die dann anschließt, als die Insassen quasi die Gefängnisinsassen sich die Human Centipede-Filme ansehen müssen und total angewidert sind. Also es wirkt dann ja auch wieder so schlecht einfach, ne? Das ist eine schlechte Metaebene, die da aufgemacht wird, die auch so unnötig ist für den Film, weil sie auch kein Gewinn ist für den Film, keinen Sinn macht im Film, wie André eben auch schon festgestellt hat. Also das ist einfach bescheuert, ne?
Ja, der einzige Gag, den ich dem dann noch, wo ich sag, okay, ganz, ganz kleiner Schmunzler ist halt, wenn dann Dieter Laser, wenn halt Tom Six halt sich übergeben muss, weil ihm das zu krass ist und Dieter Laser dann quasi den Regisseur von Human Centipede beleidigt und sagt halt so, ja, der hält ja nichts aus. So. Aber das war's dann auch. Da fängt's an und da hört's für mich auch wieder auf.
Ja. Furchtbar. Dann kommt wenigstens mal ein bisschen Action, aber das ist der Film, der zieht sich halt auch. Das ist auch viel zu lang, ne? Ich glaube 105 Minuten oder 100, auf jeden Fall über 100 Minuten mit dieser Knastrevolte dann und das SWAT-Team kommt zur Hilfe und das Gefängnis wird zurückerobert und dann will sich der Boss natürlich brutal an den Aufständigen rächen dort und dann kommt es eben zu der Szene, der noch unnötigsten Szene des ganzen Films, als eben Daisy, also die Sekretärin, ja dort quasi bewusstlos oder im Koma liegt in der Krankenstation und dann eben natürlich auch nochmal von Dieter Laser beziehungsweise vom Boss vergewaltigt werden muss. Warum? Und es gibt tatsächlich, ich habe noch was rausgesucht dazu, Dieter Laser hat sich dazu geäußert, ich zitiere es einfach mal, so Zitat Anfang, nein, das mache ich nicht, ich weigere mich, eine komatöse Frau zu gewaltigen und so weiter und so fort, aber was war meine Rettung? Ich habe den Typen so lächerlich gemacht, so eine feige, blöde Sau, dass kein Typ, der am Wochenende seine arme Frau, die Kassiererin ist, schlägt, weil er besoffen ist und frustriert, dass kein Rassist, kein Vergewaltiger und was es auch alles gibt, sich mit diesem Arschloch und diesem Vollidioten identifizieren mag, so dass es wieder von der politischen Inkorrektheit auf die Füße kippt und wieder total politisch korrekt ist, weil der Mann ist der Lächerlichkeit preisgegeben. So, was macht das Zitat jetzt mit euch, André, in Bezug auf diese Szene?
Alter Falter.
Muss ich mich dazu äußern?
Ja, gerne.
Ich meine, das bringt ja auch
Dieter Laser in den Kontext mit rein, der das ja begründet und ihn auch als Person vielleicht sogar ein bisschen beschreibt.
Ey, weiß ich gar nicht. Das ist, ich finde die Szene schon so abartig und nee. Also bei der Szene war es auch wirklich bei mir vorbei, weil das ist wie das Baby in Teil 2. Das ist so, er ist eh schon die ganze Zeit ein krasser Sexist und nötigt sie da quasi am Arbeitsplatz den ganzen Tag und nutzt sie für seine Gefälligkeiten da quasi und missbraucht sie. Und dann da wirklich da im Koma draufsteigen und er auch seine Sprüche dabei wieder. Weil der sagt dann auch ganz Zeit so einen Scheiß, so irgendwie, was sagt der dann? Er steht dann vorm Bett und sagt irgendwie,
ich bring dich noch im Koma zum Squirt.
Ja, genau das. Und aber auch als er vor dem Bett steht, sagt er auch irgendwie schon wieder, hier, wenn ich das sehe irgendwie, dann wäre ich schon wieder richtig hart und so. Und ich bin so, ach komm, Alter, das ist so unnötig asozial und widerlich und sexistisch wieder, weil es einfach auch nur für den Effekt da ist. Weil, wie eben schon gesagt, wir wissen es seit den ersten 3 Minuten, dass er so ist. Du musst es nicht immer wieder konsequenzlos auf die Spitze treiben, weil es ja auch hier im Film wieder niemanden gibt, der da irgendwie gegenhält, weil er kann ja quasi ganze Zeit frei machen, was er will. Und im zweiten Teil war das halt, wie gesagt, so, dass das ja einfach die ganze Stimmung so darauf abgezielt hat, dass du ja einfach reingezogen werden sollst in so eine krasse Antimenschlichkeit. Aber hier will der Film dir eigentlich die ganze Zeit verkaufen, dass du irgendwie eine gute Zeit haben sollst. Eigentlich, so von seinem, ich versuche Spaß zu machen, Faktor her. Aber dann dir die ganze Zeit sowas vor den Latz knallt, dann frage ich mich halt dann so, wer soll denn mit dem Film Spaß haben? Also, wie gesagt, du kannst Arschloch-Charaktere schreiben. Das macht ja auch ein Zahler, weiß, in seinen ganzen Filmen mit Dragged Across Concrete und so. Da sind auch halt Mel Gibson, ist ein krasser Rassist in dem Film, aber es kriegt halt eine Einordnung und einen Kontext. Du kannst ja Arschloch-Charaktere schreiben, aber du brauchst ja irgendeinen Pol in dem Film, einen Gegenpol, der das irgendwie einordnet, irgendeinen Kommentar darauf. Aber das passiert ja nicht, sondern du hast nur diese eine Figur, die ganze Zeit immer weiter eben diese Scheiße vom Stapel lässt und durchführt. Und es gibt keinen Kontrast. Es gibt nur hier den Steuerberater, der immer wieder sagt, ich liebe sie übrigens. Ja, das hat auch keinen Wert in dem Film irgendwie, wo ich mir denke, so, ja, quasi er ist halt eifersüchtig auf seinen Chef, der ganze Zeit die dralle Sekretärin vögeln darf oder was. Ach, das ist alles, Ende. Ich will gar nicht mehr.
Hattet ihr auch das Gefühl, dass ihr Brie Olsen einfach aus dem Film rausholen wollt?
Ja, wie du gesagt hast, so du holst so, du denkst halt so, okay, ich brauch, weißt du, wieder hier, ich muss mich immer in Tom Six reinversetzen, wie du auf selber so eine Scheiße halt kommst. Dann sitzt du da so, okay, ich will die Sekretärin, die ganze Zeit gebumst wird. Und was nehme ich denn da am besten? Ach ja, kleine Pornosteller, die kennen das ja. Das ist schon so, das ist so primitivstes Denken, ja. Weil du halt damit ja auch quasi dann in deinem Kopf auch schon wieder Sexarbeit dann quasi degradierst auf, ja, das sind ja eh nur Sklavinnen so. Es ist halt so abartig von vorne bis hinten. Komplett.
Hatte ich richtig Mitleid mit ihr, muss ich sagen.
Ja, komplett. Ist wirklich absolut scheiße.
Ja. Pascal, wolltest du dich noch dazu äußern? Vor allem zu der Aussage von Dieter Laser. Du kommst sie nicht raus.
Ja, oh Gott, Dieter Laser, keine Ahnung, ist natürlich halt, kann natürlich auch ganz schnell einfach, ja, kann natürlich auch eine rhetorisch geschickt formulierte Ausrede sein, einfach, um zu sagen, warum. Klingt so, aber ne? Andererseits ist er dann vielleicht auch ein bisschen recht. Ich meine, klar, wer identifiziert sich denn mit so einer Person? Also ich meine, wer halt, André hat gesagt, wer soll halt mit so einem Film Spaß haben? Wer das tut, ja, dann, das ist nicht gut. Also,
aber er rechtfertigt ja quasi nur, warum er in der Szene mitgespielt hat, aber er rechtfertigt die Szene ja nicht. Also sie hat ja immer nach wie vor keinen Sinn.
Ja, ja, eben. Also es klingt halt natürlich auch so ein bisschen so, als würde er sagen, halt Tom Six hat irgendwie das quasi verlangt und ich habe quasi, um das unabhängig vom Regisseur ja. und vom Drehbuch halt korrekt zu machen.
Das ist halt Quatsch. Ich meine, halt also du hast so Dieter Laser in dem Interview gesehen, macht der auf dich den Eindruck, als würde er irgendwas spielen, worauf er keinen Bock hat? Nein.
Nee, mit Sicherheit nicht. Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ob er da irgendwie, es ist schwierig. Also er wirkt auf jeden Fall nicht wie als jemand, der sich da irgendwie zu drängen lässt oder ja, auch dann da irgendwie vertraglich dadurch halt irgendwie sich genötigt sieht, sowas zu drehen. Keine Ahnung. Es ist schräg. Ich verstehe es auch nicht ganz. Aber ich, so gut kenne ich Dieter Laser jetzt auch nicht. vielleicht fand er es auch in dem Moment witzig, hat sich dann später an den Kopf gefasst und gedacht, als er den Film gesehen hat, als gar nicht so witzig.
Ja, will ich gerade sagen, vielleicht auch einfach wirklich gedreht, im Affekt, nicht darüber nachgedacht, ja. irgendwie den, irgendwie auch gar nicht den, vielleicht hat er auch im Set überhaupt nicht erkannt, was die Note vom Film wird. Das kam jetzt im Schnitt
dann raus. Aber dafür ist er aber schon ein viel zu erfahrener Schauspieler, glaube ich. Ja, das ist jetzt kein 20-jähriger Neuling.
Ja, stimmt, das ist auch wieder recht, ja. Ja, ist egal, wie du es nimmst, ist halt scheiße. Und wie du gerade sagst halt, so, beziehungsweise habe ich auch eben gesagt, wen willst du damit ansprechen? Und halt wirklich jetzt mal ganz im Ernst, wenn halt jemand vor dem Film sitzt und denkt sich, oh, geil, weißt du, und würde ich auch so machen, ja, dann hast du irgendwie, also ich meine, klar, wenn du es mal so genau nimmst, die Rolle, die Dieter Laser in dem Film spielt, das wäre so der Prototyp Trump-Supporter, so. Asozialer, misogyner Typ, Rassist, so, eigentlich alles das, was man so für so einen typischen Rechtsextremisten, Right-Wing-Wähler irgendwie erwarten würde, irgendwie so. Und wenn der vor dem Film jetzt sitzen würde und denkt sich, boah, geiler Charakter, das würde ich auch alles so machen, ja gut, dann hast du aber auch eine Zielgruppe angesprochen, die willst du halt nicht haben. Sollte man zumindest nicht haben wollen, wenn Tom Six die ansprechen will, Glückwunsch. Kann ich mir aber eigentlich, so weit möchte ich nicht gehen, dass ich mir das vorstellen möchte, dass er einen Film für diese Klientel macht. Aber wie gesagt, dann fehlt eben für die Zuschauer, wie gesagt, der komplette Kontext für diesen Charakter und der Gegenpol so. Er lässt es einfach alles stehen so. Und es gibt, und alle Charaktere, die das irgendwie hinterfragen, ansatzweise im Film, werden sofort erschossen. Also von daher, wenn das der Kommentar ist.
Oder eben im Koma vergewaltigt.
Oder im Koma vergewaltigt. Von daher, nee, also nee, einfach nein. Einfach nein.
Okay, lockern wir das Ganze ein bisschen auf. Es gibt ja dann zumindest doch das Ergebnis, dass wir am Ende die vielen Gefängnisinsassen dort als Riesentausendfüßler zu Gesicht bekommen. Und es gibt ja dann sogar eine menschliche Raupe ohne Gliedmaßen. Vielleicht lockern wir das und bringen es damit auch schon fast ein bisschen Richtung Ende. Hat das auf euch überhaupt noch gewirkt? Also für mich war es tatsächlich so, dass ich den Tausendfüßler zwischenzeitlich komplett vergessen habe. Also Human Centipede als Film, dafür hat das irgendwie für mich fast zu wenig eine Rolle gespielt. Sah natürlich cool aus, aber bestand letztendlich ja auch nur aus ein, zwei Totalen oder aus ein, zwei Shots, wo das ein bisschen zu sehen war. Die menschliche Raupe, ja, geschmacklos, ja, aber hatte dann auch keinen wirklichen Shock-Value für mich mehr. Also im Ende für mich verpufft im Nichts. Pascal?
Ja, ist auch dann, es ist, löst nicht das ein, was er einlösen müsste, wenn man jetzt quasi einen Zuschauer ansprechen möchte, der wirklich halt, wenn es dann, es gibt bestimmt die Zuschauer, es gibt natürlich die Zuschauer draußen, die sich denken, ich möchte zum dritten Mal den menschlichen Tausendfüßler sehen. Das ist witzig, das ist cool, das ist extrem. Gib mir mehr davon. Ich glaube, auch diese Art von Zuschauer werden hier enttäuscht, weil, wie du gesagt hast, ich habe es zwischenzeitlich auch wieder vergessen. Irgendwann dachte ich mir, ah, ja, ach ja, okay. Und im Endeffekt, ja, es ist vielleicht das einzig Ästhetische an dem Film ist halt diese zwei Totalen. Und auch mehr oder weniger das Filmplakat halt, weil es halt irgendwie schräg aussieht, so diese lange Menschenkette. Aber dann wird ja auch gar nichts mehr damit gemacht. So. Also außer, dass da halt einmal, die gehen einmal dran vorbei, dann wird, keine Ahnung, wie sein Name heißt, der Gouverneur von Arizona auf jeden Fall da dran vorbeigeführt, der schüttelt ein bisschen den Kopf. Und am Ende, ja, das Finale ist, können wir jetzt meinetwegen auch, kann ich auch direkt erzählen, ja. ist dann ja, ist ja auch Quatsch dann. Also im Endeffekt ist es so, der Gouverneur ist offensichtlich unglücklich damit, dass dieser hier Gefängnischef halt so einen Quatsch gemacht hat und denkt sich halt, ja klar, die beiden landen auf dem Stuhl und ich bin wahrscheinlich mein Amt demnächst los. Und die beiden machen sich Sorgen und am Ende kommt er zurück und feiert sie ab und meint, das ist genau das, was Amerika gebraucht hat. Und da, ich sag's von vornherein, wenn die Frage aufkommt, ich habe keine Ahnung, was das soll. No idea, warum das irgendwie jetzt ein cooles Ende sein soll, verstehe ich
nicht. Ja, ich würde deswegen fast, weil André wollte eben so ein bisschen revidieren oder Tom Six gar nicht unbedingt in diese Richtung schieben, würde ich tatsächlich schon machen. Tatsächlich, ich glaube nämlich, dass Tom Six, ich kenne ja auch ein paar Interviews mit ihm, der ist schon genau so ein Typ, von dem wir vorhin gerade gesprochen haben. Das passt schon alles ganz gut dahin in die Richtung.
Okay. Habe ich jetzt nicht so auf der Uhr gehabt.
Also kann er gerne korrigieren oder die Leute, die Zuhörerschaft kann mich gerne korrigieren.
Er kann gerne in den Podcast kommen und dazu Stellung nehmen.
Nee. Also Uwe gerne, aber Tom Six brauche ich hier nicht. Also ich würde ihn zumindest, also sagen wir es mal so, ich will jetzt ihn nicht festnageln drauf, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er durchaus auch privat ein paar Ansichten vertritt, die er durchaus in diesen Filmen oder in allen drei Filmen auch präsentiert. Formulier es mal so. Mhm. Ist kein Sympathieträger.
Ja, da würde ich mitgehen, ja.
Ja, genau. Also das Finale hat Pascal eben erwähnt, ist jetzt nicht eigentlich auch nicht mehr großartig der Rede wert. Ist ja nur noch wie am Ende, denn Bill Boss, also Dieter Laser, dort nackt im Wachturm steht und schreiend und tanzend den menschlichen Tausendfüßler begeistert beobachtet. Ich weiß gar nicht, was ich, also Positives kann ich hier nichts mehr herauskristallisieren. Ich finde, das ist audiovisuell auch vor allem der schwächste Film. Da sind wir jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen kurz, als ich davon geredet habe, dass der Film irgendwie gefühlt nur zwei Kulissen hat und die auch spärlich ausgestattet sind. Aber ich fand auch der hatte so einen soapigen Effekt, vor allem in diesen Büroszenen und auch der Farbfilter, der natürlich so ein bisschen dieses Wüstending
Der sah so scheiße aus, entschuldige das Wort voll, aber das...
Ja, darfst du gerne, ich wollte
dir nicht abgeben. Alter, war der scheiße. Ich finde der ganze, also optisch der ganze Film, dieser sieht ganz aus wie so ein schlechter Instagram-Sepia-Filter draufgelegt. Das lässt den Film noch viel billiger irgendwie erscheinen, als er ist, fand ich. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Ich unterstütze diese Aussage. Der Film sieht wirklich scheiße aus. Definitiv. Das ist halt dieses, wir machen jetzt hier einen auf, komm schon. Drogen, Lehrer.
Ja, Gott, Narko. Es ist spät. Irgendwas, was so. Könnte auch ein Narkos Kartell. Genau, sie hätten es auch irgendwie im Drogenkartell spielen lassen können. Also,
es soll halt warm und heiß aussehen, ne? Ja. Und Wüste und schwitzig, aber das ist halt dieses typische, ich brauche eine Stimmung für meinen Film, ich lege einen Farbfilter drüber. Das ist halt das Billigste, was du machen kannst. Sieht so schlimm aus.
Ja, das ist halt das, was Asylum macht, so.
Ja, genau. Ja. Fehlt nur noch, dass ein Sharknado durchs Fenster springt.
Ich merk schon, die Stimmung ist gerade auf ihrem Siedepunkt, deswegen beginne ich mal mit meinem Fazit. Also ich hatte es eingangs erwähnt, also Human Centipede 3 wirkt auf mich wie so ein bisschen wie so ein Trauma-Film, dem die Trauma-Liebe fehlt. Ein Film, der kaum nerviger, anstrengender und belastender für den Zuschauer sein könnte. Er ist misogyn, er ist rassistisch, er ist homophob und ich bin der Meinung, dass man kann natürlich sagen, haha, ist alles nur Satire. In dem Fall würde ich sogar fast glauben, dass das so ist, wie es dort dargestellt ist. Und es ist, weil es einfach auch nicht normal ist, dass man Frauen zeigt, die im Koma vergewaltigt werden. Aber das ist scheinbar der Humor, den Tom Six so für angemessen hält. Haha. Ist irgendwie schade, weil dabei waren die Vorzeichen gar nicht so verkehrt. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich mir den ersten Teil noch ein bisschen humorvoller gewünscht hätte. Und da hätte ja durchaus jetzt irgendwie diese Final Sequence, sie soll ja spaßiger und humorvoller werden und sich nicht mehr so brutal ernst nehmen wie der misanthrope Vorgänger. Aber das kommt halt nicht an. Der Humor, André hat es ja vorhin auch schon bestätigt, auch bei ihm war es so, bei Pascal auch, der Humor kommt in keiner Sekunde an beim Zuschauer. Der besteht im Grunde nur aus permanenten, geschmacklosen Beleidigungen, die Dieter Laser von sich gibt. Und während dessen Overacting halt im ersten Teil noch das Highlight war, ist es im dritten für mich das absolute Lowlight. Also ich finde, das spielt teilweise wie unter Drogen. Also es war nicht kaum auszuhalten. Audiovisuell haben wir eben gesagt, es ist der schwächste Film der Reihe. Er ist auch der am schlechtesten gespielteste. Und von den 100 Minuten Laufzeit sind halt locker 90 Minuten vollkommen langweilig. Und das ist halt interessant, weil wie schafft man es eigentlich, so einen derartig auf Provokation und Abscheulichkeiten ausgelegten Film so langweilig werden zu lassen. Es ist so viel Gelaber da drin, aber so viel Bullshit und ja, also gar nicht. Also er versucht zwar irgendwie eine Geschichte zu erzählen, aber das hilft halt nichts, weil das nicht ineinander knüpft. Und er hätte halt interessante Kommentare abgeben können zu Folter, zu Rassismus, zu Homophobie, zu Sexismus. Aber er gibt auch hier absolut kein Statement ab. Du machst dich damit einfach nur lächerlich. Und das sollte eine Satire sein und das hat ja auch seine Metaebene. Aber man muss halt irgendwie auch nicht jeden Schundfilm popkulturell irgendwie rechtfertigen. Vor allem wenn der Regisseur eben ja auch selber gesagt hat, dass das Desinteresse des Öffentlichen am zweiten Teil dafür gesorgt hat, dass er noch mehr Provokationen reinbringen wollte in den Film. Also das sagt halt dann schon alles aus. Und wir hatten ja eingangs Uwe Boll erwähnt und der wird ja allgemein immer gerne als schlechtester Regisseur der Welt bezeichnet. Ich finde, The Human Centipede 3 sieht da eigentlich ganz klar nach einem Bewerbungsbeitrag aus, diese Rolle zu übernehmen für Tom Six, weil, ja, scheiß Film. Für mich einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und der hat zum Glück, und das, da bin ich auch ein bisschen dankbar für, hat gar keinerlei Aufmerksamkeit mehr bekommen. Und die hat sich Tom Six garantiert davon erhofft und hat sie nicht bekommen. Und alleine das befriedigt mich am Ende unserer Episode. 1 von 5 Sternen. Und die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das ja, niedriger geht meine Wertung nicht. Also Tiefstwertung. Pascal.
Ja, ich kann wenig noch dazu zeitlich ergänzen. Der Film ist absolut das, der Tiefpunkt dieser kurzen Filmreihe, dieser Trilogie. Da geht nichts zusammen, da jede Idee, die da irgendwo drin steckt, im Sinne von, wir ziehen das jetzt anders auf, wir machen das witzig, wir machen es lustig, aber natürlich irgendwie auch unangenehm. Unangenehm schafft er, aber halt wirklich unangenehm in der Hinsicht, dass man den einfach nicht genießen kann. Also ich möchte bitte den Menschen kennenlernen, der sagt, er hatte eine gute Zeit mit diesem Film, weil der ist einfach, er ist so fürchterlich all diesen Ebenen, die wir angesprochen haben. Er ist homophob, er ist sexistisch, er ist menschenfeindlich, menschenverachtend, aber einfach als Film versucht mir das zu verkaufen, wie als müsste mich das unterhalten. So, und das ist so ein bisschen diese Beleidigung, die ich empfinde, wenn ich diesen Film sehe. Und deswegen, ich habe den gestern Nacht gesehen, also von der Nacht von gestern auf heute, und du hast es auch am Anfang der Episode erwähnt. Ich habe dem Film 1 Stern gegeben. Ich gehe ja durchaus auch zum 0,5 Stern runter und würde jetzt wahrscheinlich sogar, weil diese Live-Abwertung auch wieder vollführen, vielleicht einfach, weil mich der Film gestern so ein bisschen aus der Wahlberichterstattung der US-Wahlen gerissen hat, habe ich das da ihm dann noch den 0,5 Stern extra gegeben. Aber wenn ich jetzt mal vergleichsweise mit meiner Meinung nach auch furchtbaren, sexistischen und homophoben Til Schweiger-Produktionen vergleiche, einfach nur, weil ich die dieses Jahr mal konsumiert habe, ein bisschen intensiver. Und da habe ich einem Film wie Klassentreffen auch 0,5 Stern gegeben, weil ich den auf dieser Ebene so widerlich finde, schließt sich dieser Film eigentlich nahtlos an. Und deswegen gebe ich ihm jetzt auch 0,5 Stern und ich gehe gleich auf Letterboxd und korrigiere meine Wertung nach unten.
André, hast du auch was zu korrigieren?
Nee, ich habe mir schon 0,5 Stern gegeben, weil es ein Scheißfilm ist. Perfekt. Ja, ich muss mich auch bei den Hörern entschuldigen, dass ich jetzt hier nicht so ausschweifend vielleicht, oder generell wir nicht so ausschweifend über diesen Film im Detail gesprochen haben, aber er hat es einfach nicht verdient. Also
fast schon unangemessen viel, würde ich
sagen. Ja, genau, er hat es aber auch einfach nicht, mehr hat er wirklich nicht verdient, das muss man einfach mal so stehen lassen. Es ist wirklich ein beschissener Film, von vorne bis hinten, die Grundidee ist einfach wie immer gehabt, so, er macht wieder die Metaebene auf und ab dann wird's einfach schlimm. Er hat einen Hauptcharakter, der schlimmer ist als alles, was man sonst irgendwie im Kino sehen kann, der absolut unangenehm ist. Und ja, den kannst du schreiben, aber dann muss er einen Kontext haben, der muss irgendwie einen Gegenpol haben, der muss irgendwie in Relationen gesetzt werden. Das tut er nicht. Tom Six lässt ihn ja einfach hier eben so stehen. Und ich finde da eben nicht nur, also auf einerseits natürlich die Aussagen und die Handlungen sind furchtbar, aber eben auch dann eben das Schauspiel von Laza hier, der wie gesagt wirkt, als hättest du ihn wirklich mit Steroiden und Pep zugepumpt, bis er wirklich einfach für so ein Äffchen im Kreis springt und dabei komische Geräusche macht. Es ist wirklich nicht auszuhalten, ihm dazu zu gucken. Ist kein Vergleich zum ersten Teil, wo seine zynische und impulsive Art dann punktuell richtig gut gewirkt haben. Und hier ist es einfach nur wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Dazu kommt eben alles, was wir gesagt haben. Der ganze Film ist durchzogen mit toxischer Scheiße, Rassismus, Misogynie, Vergewaltigung, Misshandlungen und alles ist halt komplett ohne jeglichen Sinn und Verstand. Und ja, dazu dann kommen immer wieder ein paar kleine Gemeinheiten und Ekelhaftigkeiten rein, diese Kastration, die technisch wieder gut gemacht ist, ist sehr, sehr eklig, tut auch sehr weh beim Zuschauen, oder dieses in die Körperseite hinein penetrieren, so, das sind so Verrücktheit und Ekel-Dinge, die halt auch wieder punktuell reinkommen, die aber auch einfach dann auch im Gesamtding gar nicht so die Rolle eben groß spielen, wie man es erwarten würde bei einem Human Centipede-Film, sondern es geht eben hauptsächlich darum, dass Dieter Laser im Kreis läuft in seinem Büro und säuft und scheiße schreit. Und das ist der ganze Film. Und wie Chris gesagt hat, so 85, 90 Minuten des ganzen Films sind langweilig und völlig, tragen nichts zu irgendeiner Geschichte bei. Und spätestens als dann eben der Gefängniswärter anfängt, irgendwie auch wahllos einfach alles, was nicht irgendwie bei drei auf den Bäumen ist und spurt, in diesem Krankenhaus, würde ich schon sagen, in diesem Gefängnis zu erschießen, auch völlig wahllos. Es gibt auch keine Konsequenzen, wie gesagt. Ne, da müssten längst alle auf die Barrikaden gehen, andere Wärter, der Direktor, so alle Menschen sind ja schlimm in diesem Szenario auch wieder hier, natürlich. Aber ja, wenn es eine Kritik an diesem ganzen Gefängnissystem sein soll, dann ist sie halt echt schlecht erzählt, aber ich glaub's halt nicht, weil dafür, wie gesagt, findet Tom Six hier auch keinerlei Kommentare und keinen Kontrast. Er lässt es einfach alles so gewähren. Und was dann eben mit dem Human Centipede passiert, das ist wirklich an den letzten 7 Minuten irgendwie. Das spielt dann irgendwie gefühlt gar keine Rolle mehr und ist dann auch das immer das Gleiche wie auch gehabt. Und ja, wie gesagt, wir haben in anderen Szenen lange gesprochen, auch diese Koma-Vergewaltigung, weißt du, so Kill Bill macht das ja auch, ne? Nicht ausgeführt, sondern hier, ich bin Buck und ich bin hier für einen Fuck. Ja, aber der Film beantwortet es ja dann auch, indem der Typ seinen scheiß Schädel in der Tür zertrümmert bekommt. Aber wie Six es eben hier inszeniert, diese Szene, ist halt absolut an der Obergrenze der ekelhaftig und es ist halt völlig, es ist humorbefreit, es ist einfach nur eklig, es gibt keinen Kontext, es gibt niemanden, der einschreitet. Es wird einfach zelebriert und es geht einfach nicht. Und am Endeffekt landet dann Brie Olsen ja auch noch in dem Centipede aus Versehen drin, obwohl sie nicht mal eine Gefangene vom Gefängnis ist. Ja, sie wird durchgehend vergewaltigt und kriegt dann am Ende noch die Strafe quasi. Es ist einfach alles so abartig. Und dann dieser hier Human Caterpillar, was sie ja gesagt haben, ne, ohne Arme, ohne Beine, das soll ja dann im Endeffekt anscheinend noch der große Gag am Ende des Films sein, der ist halt auch dann nur noch so ein müdes, ja, okay, ne, und dann ist der Film halt auch rum, von daher, ich habe auch keinen Bock jetzt mehr drüber zu reden, das ist wirklich ein kompletter Scheißfilm, der ist hässlich, langweilig und ekelhaft und nichts davon ist positiv gemeint, halber Stern, filmischer Dreck.
Ich würde das sogar summieren und behaupten, dass es der schlechteste Film ist, den wir in unseren bisherigen 144 Episoden hier besprochen haben. Keine Widerrede, wunderbar. Dann bedanken wir uns.
Muss ich nochmal durchgehen, ich bin so lange dabei.
dann bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt auf unsere Reise in die Abgründe von Tom Six. Es war vielleicht durchaus zwischenzeitlich auch mal ein bisschen anstrengend, weil wir loben ja, wenn es was zu loben gibt, loben wir ja auch gerne. Aber da gab es heute tatsächlich nicht allzu viel von und das dann auch noch 3 Stunden lang. Aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr eine andere Meinung habt zu den Filmen, könnt ihr uns das gerne mitteilen auf unseren Social Media Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram. Macht das gerne oder kommentiert bei uns hier auf im Blog. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt noch der große Reveal. Ich hatte ja vor ein paar Folgen versprochen, dass wir über The Strangers 1 und 2 reden mit Gästin. Und da war ich ja völlig out of space in der Planung. Aber jetzt kann ich versichern, in der nächsten Woche gibt es diese Episode tatsächlich zu hören. Also seid gespannt und freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.